Hallo ihr Lieben, bevor es gleich richtig losgeht mit unserem Podcast Das Geheimnis der Bücher, muss ich euch leider, ein kleines Geständnis machen. Und zwar, uns hat der Fehlerteufel aller Podcaster jetzt wirklich erwischt. Nachdem wir in einer der vorletzten Folgen meinten, wir hätten ihn so besiegt und innerhalb 5 Minuten Frist sofort eine Lösung gefunden und so stolz waren auf uns, einmal nicht aufgepasst und jetzt ist es wirklich passiert. Das, was ich schon bei ganz vielen Podcasts gehört habe und mitgelitten habe und auch das. Ihr werdet in dieser Folge, obwohl Jenny die ist mit dem neuen Equipment, da hat alles funktioniert, aber ich bin jetzt diejenige, bei der es nicht funktioniert hat. Also es hat schon funktioniert, nur leider mit dem falschen Mikrofon. Und deshalb höre ich mich an, als sitze ich in einer leeren Sardinendose und spreche mit euch. Ich hoffe, dass euch trotzdem der Inhalt vom Podcast und Jenny so gut gefallen, dass ihr tapfer bis zum Ende weiterhört. Also man kann mich verstehen, nur der Sound ist so Mittel. Und ich dachte, ich gestehe es euch direkt am Anfang. Dann könnt ihr sagen, ach, dann warte ich doch lieber auf die nächste Folge. Oder ihr sagt, nein, ist mir egal, höre ich trotzdem. Ist nämlich eine super Folge, nur so viel nebenbei. Also, ich würde mich freuen, hört bitte weiter. Und jetzt fängt die eigentliche Folge wirklich an. Tschüss!
Hallo, liebe Höhlenfrauen. Und liebe Blumendrahtbieger, herzlich willkommen zum 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher, Episode 14. Liebe Jenny, guten Morgen, wie geht es dir? Es ist sehr früh.
Ja, guten Morgen, Katrin. Ich habe dich heute ein bisschen sehr früh aus den Federn geholt, aber der frühe Vogel und so, ja.
Nee, ist ja lustig, weil ich kann das ja eigentlich. Also ich meine, wenn ich Radionachrichten mache, stehe ich um 3 Uhr auf, fahre um 4 Uhr weg, bin um 5 Uhr auf der Arbeit und irgendwie spätestens um 6 Uhr sprechbereit. Aber heute ist und heute ist 7:45 oder 7:30. Also es geht, ich weiß auch nicht.
Ja, vielleicht ist es aber zu spät für dich. Genau richtig für mich. Das ist genau die Zeit, wo ich am wachesten bin. Und wenn du aber eher auf diese frühe Morgenszeit geeicht bist, dann ist das, glaube ich, jetzt schon wieder fast zu spät, wo du schon wieder... Wenn du jetzt eigentlich noch ausschlafen würdest unter Umständen, wenn ich dich jetzt nicht aus den Federn geholt hätte. Und dann erst wieder, 9 oder so, am Start bist.
Ja, das werden wir hinkriegen, das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt hier auch noch einen halben Apfel stehen und eine Tasse Kaffee.
Das ist schon das irgendwie ist die unschlagbare Kombi am Morgen hier.
Genau, aber für euch machen wir ja alles. Da stehen wir auch früh auf oder arbeiten bis spät in den Abend.
So. Richtig.
Weil ihr hört uns ja auch zu allen Tages- und Nachtszeiten.
Ja, so ist es. Und bei allen möglichen Gelegenheiten. Und war wieder schön. Wir haben wieder Reaktionen bekommen.
Ja, dann fang doch mal an mit den Reaktionen.
Das würde nämlich gerade ganz gut passen, weil kannst du dich noch erinnern, dass uns ein Hörer geschrieben hat, er würde uns auf dem Weg ins Fitnessstudio hören?
Ja, ich erinnere mich, und, was ich mir ja so gar nicht vorstellen kann. Und er würde uns so lange hören, wo ich denke, wie lange ist der denn im Fitnessstudio?
Und wir dürfen ihn Denver nennen und Denver hat sich noch mal gemeldet und hat gesagt, tatsächlich fährt er mit den Öffis ins Fitnessstudio, was schon mal eine beträchtliche Zeit in Anspruch nimmt, 1/2 Stunde circa. Dann macht er sein Workout 1,5 Stunden lang und fährt wieder nach Hause. Und wenn er uns dann auch noch zur Post-Workout-Mahlzeit hört, dann kommt mal so eine ganze Stunde, eine ganze Runde von uns zusammen. Und so kann er den in einem Rutsch manchmal hören. Fand ich ziemlich geil.
Mann, ich bin so stolz auf uns, dass wir jetzt auch in Fitnessstudios bei sehr fitten, agilen Menschen vertreten sind, weil sonst, dass man das zum Putzen und zum Einschlafen, das kennen wir ja, aber das finden wir richtig gut. Liebe Grüße an Denver, gehen raus.
Genau, super. Und er hatte auch nochmal Bezug genommen auf unsere letzte Folge vom Schlüssel, als es um den Pflichtanteil ging. Und er meinte, wo in Amerika gäbe es schon, also jetzt nicht direkt so einen Pflichtanteil, aber man muss wenigstens 1 Dollar vererben, damit man dann nicht am Ende anfechten kann, das Testament, und sagen kann, es wurde jemand vergessen. Also so ein Dollar muss man wohl irgendwie mindestens vererben.
Also wenn es ums Erbe geht, genau, während es bei uns Pflichtanteile gibt, dass Pflichtteile, dass Kinder die gleichen Anteile bekommen, dass nicht ein Kind bevorzugt wird. Oh, 1 Dollar ist jetzt nicht so viel. Ich weiß, 1 Dollar ist jetzt, ich glaube, irgendwie 92 Cent, also nicht ganz 1 Euro. Mhm. Weil ich ja gerade in Amerika war, bin ich da noch so ein bisschen im Thema drin.
Sehr gut. Und er hat noch mal ein bisschen für die 3 Ausrufezeichen noch mal eine kleine Lanze gebrochen. Da hatten wir uns ja auch mal so ein bisschen kritisch geäußert und hatte dann die 2 Adventskalender von 2015 und 2023 mal empfohlen. Dadurch, dass Weihnachten jetzt vorbei ist, ist es natürlich jetzt schwierig, sich in so einen Adventskalender reinzufuchsen, aber vielleicht Ende des Jahres werde ich das vielleicht mal in Angriff nehmen, weiß ich aber noch nicht. Bin da sehr
Naja, und
vorsichtig.
wir haben uns kritisch geäußert, also ich habe mich kritisch geäußert in totaler Unwissenheit. Also eigentlich darf ich dazu gar nichts sagen, weil ich habe noch nie eine Folge gehört. Ich muss da mal wirklich reinhören und nicht nur Titel lesen. Und dann kann ich es auch wirklich beurteilen, weil die haben ja auch eine Fanbase. Von daher machen die ja scheinbar auch Sachen, die Leuten gefallen. Und ich kann es halt wirklich nicht sagen, aber das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, die drei Ausrufezeichen kommen in der Episode, die wir heute besprechen, auch zwischendurch nochmal vor, weil ich habe da auch noch die ein oder andere Notiz. Von daher
Passt
ist es
das ganz
schön.
gut.
Wahrscheinlich, die droppen wir heute mal immer irgendwie so dazwischen. Und auch die könnt ihr euch gerne anhören, weil man kann gar nicht genug Hörspiele, Hörbücher und Podcasts zu Hörspielen und Büchern.
Hast du das mitgekriegt, dass es von den drei Ausrufezeichen auch eine Serie jetzt gibt?
Gibt es eine Serie? Ja, ich glaube bei
Auf
Amazon
Disney
oder
Plus,
so.
soweit ich weiß.
Ah, nee. Aber ich habe irgendwo einen Trailer oder irgendwie Bilder gesehen. Ja,
Genau, und ich
ja.
glaube, das soll auch ziemlich gut sein. Also das ist auch so was, das würde ich mir auch noch mal geben. Da habe ich mir den Trailer auf jeden Fall angeguckt und war sehr positiv überrascht, weil das eben wenig dieses, sage ich jetzt mal, typische Girly-Zeug war, worauf ja viele Mädchen ja auch
Ja.
abfahren. Und deswegen hat das ja auch so eine große Fanbase bei den 10-Jährigen und so, ja. Wo es
Ja.
ja auch hingehört, ist ja auch die Zielgruppe. Aber diese Serie, die scheint schon so, sage ich mal, breiter gefächert vom Klientel zu sein. Das fand ich ziemlich
Ist
cool.
das denn dann eine deutsche Serie? Weil die
Ja.
Bücher sind ja auch deutsch. Ah, okay.
Genau.
Ja, da können wir ja mal reingucken.
Dann hat sich Suse noch gemeldet über Insta, die wir nach 35 Jahren wieder zum Lesen gebracht haben, Katrin.
Also, guck mal, also da können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Das ist doch mein Verdienst. Hallo Suse. Lesen ist gut, ne? Wenn man dann doch die alten Bücher wieder rauskramt.
Ja, also das finde ich richtig cool. Also weil ich mir so lange dann raus war und das irgendwie dem keine Chance gegeben hat und jetzt dann doch mal merkt, so, oh, ich muss da doch mal, ich muss dann doch mal und es dann auch durchzieht. Also Glückwunsch dafür, dass du das gemacht hast. Und ein Shoutout muss ich noch rauslassen. Das habe ich letzte Folge. War das der Moment zu schnell vorbei, als dass ich noch mal grüßen konnte, und zwar
Oh.
die Kollegen vom Podcast Die Zwei. Ich habe nämlich, als es um André Marx ging und ich von meiner Lieblingsfolge schwärmte, ganz unbewusst in dem Moment ein Zitat gebracht, was auch die zwei oft, ich glaube, ihr habt sogar auf eure Visitenkarte, die haben eigene Visitenkarten, auch hinten drauf gedruckt, habe ich letztens gesehen. Und da ist es nämlich, Nacht in Angst ist die beste Folge aller Zeiten von allen, die noch kommen wird. So,
Echt, das
das
steht auf
steht
der
so auf der
Visitenkarte drauf.
Visitenkarte drauf und irgendwie, es ploppte so in meinen Kopf. Ich sagte das so und in dem Moment ist mir eingefallen, Moment, das kenne ich doch irgendwo her. Und natürlich sind die drei auch also angesprochen worden von einem Hörer, der auch uns hört und hat das weitergeleitet. Und so sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und also liebe, liebe Grüße an euch, Jonas, Thomas und Nell. Ja, diesen Shoutout hatte ich dann da leider nicht machen können, weil ich dann war, das ging mir so schnell über die Lippen und dann waren wir weiter. Also grüße ich euch an der Stelle nochmal ganz herzlich.
Da kann ich an der Stelle auch direkt einhaken und bedanke mich bei Justitia Jonas. Die hat uns nämlich über Insta darauf hingewiesen, also mich. Es gibt einen reinen Mädels-Podcast von den drei Fragezeichen und das ist der drei Fragezeichen Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Also Grüße auch da gehen raus. Tut mir leid, ich habe euch auch noch nicht gehört. Es gibt einfach so viel in dieser Welt und manche Sachen kenne ich einfach noch nicht, aber das heißt ja nichts. Höre ich auch noch mal rein. Liebe Grüße.
Genau. Ja, Heike hat uns noch eine E-Mail geschrieben gehabt. Da hat sie sich auch, ach, sie hat sich auch gewundert, warum wir es echt geschafft haben, 12 Folgen zu machen, ohne einen Max zu besprechen. Ja, gern wohingegen sie ja in ihrem eigenen Podcast, wo sie auch ab und zu mal die drei Fragezeichen ankratzt, irgendwie ja viermal schon den André dabei hatte. Fand ich auch sehr, sehr spannend.
Aber es war ja wirklich reiner Zufall. Und wir haben ja auch in der letzten Folge schon versprochen, das wird nicht der letzte Marx-Fall gewesen sein. Ja.
Kommt ja jetzt auch bald wieder ein neuer Max-Fall als Hörspiel raus, ne?
Welcher
Nächsten
ist das
Freitag, der
dann?
Puppenmacher.
Ach so, stimmt, da habe ich auch schon die ganze Werbung gesehen und so. Ja, stimmt. Die liegen hier, die Puppenmacher liegen hier auch noch auf dem Stapel. Genau.
Ja.
Ja, und ansonsten haben wir noch sehr liebe Grüße auch von Christian nochmal bekommen über unsere Mails und zwar zur Januarfolge. Er fand, und das fand ich eine sehr schöne Formulierung, dass diese Folge so eine herzerwärmende Folge sei, so ein bisschen wie Kaminfeuer.
Toll. Das ist schönes Lob.
Also personifiziertes Kaminfeuer, Jenny, finde ich total gut, dass wir das jetzt sind. Und das kann man in so einem grauen, kalten Januar ja auch brauchen.
Auf jeden Fall. Richtig. Also bei uns ist gerade wieder Fettschnee gekommen letzte Woche. Also wir sind wieder eingeschneit und weiß hier. Da ist Kaminfeuer natürlich
Das
genau das Richtige.
ist so krass. Hier bei mir in Nordrhein-Westfalen war ich so knapp über der Grenze. Also da hat sich wirklich so ein ganz harter Cut durch das Bundesland gezogen und darunter war halt Schnee wie Hölle und darüber keine Flocke. Letzte Woche Donnerstag war ich arbeiten und da hieß es dann schon so, Achtung, Achtung, wir haben Unwetterwarnung und Schneefall und Eisregen und alles. Und ich habe morgens absichtlich schon mal den Wagen nicht in der Tiefgarage geparkt, für den Fall, dass ich aus der Tiefgarage wegen Schneeverwehung oder Glatteis nicht rauskomme, hatte nur zur Folge, dass ich morgens in die Tiefgarage komme und denke, wo ist denn dein Auto?
Ja.
Und es dauerte so ein bisschen, bis ich, ach so, nee, den habe ich ja draußen geparkt und ich musste noch nicht mal kratzen und die halbe Stunde, die ich zu früh auf der Arbeit war, konnte ich dann, naja, für diverse Recherchen Kaffee kochen und sonstiges brauchen. Aber besser so als zu spät
Ja, sehe
kommen.
ich auch so. Das
Und
ist, da ist man auch entspannter, ne? Also wenn man dann noch ein bisschen Zeit für was anderes hat, als wenn man dann zu
ja,
spät kommt
klar.
und dann, oh, es geht alles schon los, furchtbar. Ich bin letzte Woche
Klar.
zu meinem Auto gegangen und es war gar nicht mein Auto, aber es war das gleiche Modell. Also auch.
Hast du das Falsche ausgegraben? Das ist natürlich
Nee,
auch
es
blöd,
war,
wenn du denkst so,
also da war noch
ah.
nichts mit Ausgraben. Ja, ich hatte nur genau an der Stelle geparkt am Abend davor. Wir sind dann aber nochmal weggefahren, das habe ich total vergessen. Und da haben wir dann woanders geparkt. Und ich bin dann zu der Stelle hingegangen. Da stand identisch das gleiche Auto. Also auch schwarz, gleiches Modell. Es war einfach mein Auto, aber eben ein anderes.
Ich habe auch schon in fremder Leute, also als ich noch einen Autoschlüssel hatte, ich habe auch schon in fremder Leuten eine Autoschlüsseltür irgendwie in der Tür rumgefummelt und dachte, warum geht das denn nicht auf, bis mir klar war, das ist gar nicht dein
Ich
Auto.
habe mich auch gewundert,
Aber.
weil ich muss ja nur hingehen und die Hand reinmachen. Ich habe so Keyless-System, ja, und dann hat es auch geblinkt. Also es hat auf jeden Fall gemerkt, oh, hier ist ein Renault-Schlüssel, aber nicht der richtige. Also es hat nicht entriegelt, aber es hat trotzdem kurz so aufgeblinkt und ich dachte
War
so,
kurz angetäuscht.
hä, wieso geht das jetzt nicht auf? Und dann gucke ich so und denke mir, hey, wir haben doch gestern eine Plane drauf gemacht, wieso ist die Plane ab? Und so, und dann war es gar nicht meins. Naja.
Aber es ist lustig, wie langsam so ein Gehirn dann denkt. So ganz zäh. So, da liegt ja, was habe ich denn da auf dem Beifahrersitz liegen? Das ist komisch. Und
Ja.
ja, also Wetter kann schon manchmal ganz schön anstrengend sein. Vor allen Dingen, ich komme ja aus der Sonne. Also mein Drei-Fragezeichen-Moment war auch ganz viel jetzt einfach im Urlaub, weil ich halt in Amerika war und auch in der Karibik. Und ich habe noch gesucht, ob ich jetzt zum weiß ich nicht, zum Fotobuch erstellen noch eine Karibik-Folge finde oder eine, ja. Es gibt wohl eine Karibik-Folge, die konnte ich aber nicht abhören. Die ist nämlich von Die Drei. Verschollen in der Zeit, glaube ich. Das ist die dritte Die Drei-Folge. Und mal gucken, ob ich es doch, ich habe es noch nicht geschafft, es über YouTube irgendwo abzurufen. Eine Zeit lang ist mir das mal gut gelungen, aber bis jetzt irgendwie. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ansonsten, ja.
Klingt auf jeden Fall richtig gut.
War das auf jeden Fall ganz schön und ich habe allerdings nicht viel Macaroni Cheese gegessen. Beim letzten Mal fand ich das ja so toll, aber dieses Mal konnten die das nicht so gut.
Ja,
Und da habe ich dann lieber die Finger davon
das ist,
gelassen.
wenn man einmal schon das Beste gegessen hat, dann können die anderen eigentlich entweder das genauso gut nur machen oder eben schlechter, ne? Das ist eben.
Genau, also von daher, aber viel, viel Englisch geredet oder wenigstens so ein bisschen Hello
Ja,
und see
hast du
you.
etwa dein Schulenglisch getestet an den Leuten? Nein, war ein Spaß. Also du bist ja
Geht
schon
aber dies,
Stufe weiter,
ja.
weiter und weiter.
Nein,
Nein?
bin ich
Nein?
nicht.
Hätte ich jetzt fast so gedacht, so in den ganzen journalistischen Sachen. Aber da ist nicht so viel
Ja,
mit Englisch, oder?
könnte man meinen, aber da ich mich ja im deutschsprachigen
Ja, na
Raum
gut, ja.
bewege und ich habe es ja auch irgendwie in meiner Laufbahn gut geschafft, das Englisch sehr gut zu umgehen. Also selbst in meinem Studium, ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Studium mit so ganz vielen Sachen. Ich habe ja Geschichte studiert und neuere und neueste Geschichte und Kunstgeschichte auch. Und da braucht man eigentlich extrem viele Sprachen. Das war mir beim Auswählen des Studienbereichs gar nicht so klar. Also ich musste Französisch nachmachen, mein Latinum musste ich nachholen. Ich habe Italienisch gemacht in der Zeit und neuere und ist jetzt schon wieder ein Hänger. Und auch Deutsch in verschiedenen Fassungen, also Alt- und Mittelhochdeutsch, kam halt in meinem Deutschstudium auch. Und also Englisch mal überhaupt nicht. Aber während des Studiums habe ich mir dann, also spätestens für meine Magisterarbeit, habe ich mir damals auch ein Thema ausgesucht, wo alle Quellen deutsch waren. Also ich habe was über einen deutschen Maler gemacht, ich habe was über Max Beckmann gemacht, weil mir klar war so, oh Gott, wenn ich jetzt auch noch irgendwelche englische Fachliteratur lesen muss,
Ja,
nein.
nee.
Und deshalb bin ich damals, das weiß ich noch, ich bin mit einem Freund eine Woche nach München gefahren, da gab es nämlich ein Max Beckmann-Archiv, da bin ich dann für 2 Tage rein, habe alles kopiert, was ich da aus dem Regal zerren konnte und bin mit so einem Stapel Kopien wieder nach Hause gefahren. Dann habe ich so 2 Monate liegen lassen, habe gesagt, so, ich habe ja jetzt alles. Und dann habe ich mich irgendwann dran gemacht, daraus meine Magisterarbeit zu klöppeln. Aber das war auch, also nicht, weil mir das Thema so am Herzen lag, sondern ich habe mir gedacht, ich suche mir jetzt irgendwas, wo die Quellen auch noch nicht so alt sind. Und ich meine, das war ja noch damals das gleiche Jahrhundert. Max Beckmann hat halt so in den 20er, 30er, 40er Jahren so sein großes Schaffen gehabt. Und wie gesagt, da konnte ich halt alles lesen. Das
Ja,
hatte so praktische
das ist
Gründe. Nein,
natürlich
also mein
super.
Englisch ist, ich gucke mal so Harry Potter Filme, wenn ich wieder anfange mit Englisch auf Englisch mit Untertiteln und das war's dann.
Da hast du ja auch genug andere Sprachen dabei gehabt.
Die kann ich
So.
ja auch alle nicht.
Also, aber für den Moment zumindest. Oder da ein bisschen.
Es klingt, wenn man es irgendwie aufschreibt oder sagen kann, ist es total bewundernswert, aber ich kann halt null. Aber ich meine, es ist ja toll, wenn man halt Hallo und auf Wiedersehen sagen kann. Und unter anderem war ich, als wir in der Karibik waren, sind wir an einem Tag hatten wir Landgang auf St. Martin. Das ist ganz interessant. Die Insel ist halb niederländisch und halb französisch. Also dann konnte ich halt, ne, auf der holländischen Seite auch bedankt sagen. Und wir waren shoppen auf der französischen Seite, ganz kurz, so im Schnelldurchlauf. Und dann habe ich da halt Merci und Au revoir gesagt und kam mir schon sehr weltmännisch freuisch
Wir
vor.
waren vor 2 Jahren auch in Paris und wir wollten Krebs essen mit Nutella und so, ist ja mega geil. So, ich mir vorher schon mit Google Übersetzer schon den ganzen Satz, ich hätte gerne ein Crêpe mit Nutella auf Französisch. Ich habe den Satz auswendig gelernt. Ich gehe hin zu dem Mann an dem Stand, offeriere ihm da meinen tollen Satz, den ich mir vorher auswendig gemerkt habe, und er antwortet mir auf Deutsch. Und ich so, oh Mann, aufgeflogen. Ich dachte, ich hätte es gut gemacht.
So wie bei meinem Aufenthalt in Washington, wo ich dann mich am Empfang gemeldet habe und dann halt so einen englischen Satz gesagt habe und dann die Frau meinte so, sprechen Sie auch Deutsch? Und so.
Ja.
Aber ich habe mich bemüht und wir haben dann auch noch rausbekommen, weil wir hatten sehr viel auf dem Schiff hatten wir sehr viel Personal von den Philippinen. Und dann ist es sehr schön, wenn man zum Beispiel auch sich bedanken kann in der Landessprache. Und falls es ihr mal braucht, Salamat heißt Dankeschön auf Philippinisch. Und das war immer nett. Also die haben sich dann gefreut und man ist dann schon gleich wieder ins Gespräch gekommen. Also das ist vielleicht wirklich eine gute Sache, in verschiedenen Sprachen einfach guten Tag, auf Wiedersehen und vielen Dank sagen zu können, weil das macht sofort ganz viele Türen auf.
Ja.
Und selbst wenn man dann nicht weitersprechen kann, hat es so, also dass man halt so ein bisschen zeigt, ich interessiere mich für dich. Und das ist, also
Genau.
Schaden tut es jetzt
Nee.
nicht. So. Und das kann man übers Internet ja jetzt alles irgendwie rausfinden. Genauso als es dann für den, der jeden Tag unsere Kabine so toll sauber gemacht hat, da gab es dann natürlich auch am Ende noch ein Trinkgeld und der kam aus Indonesien. Und dann haben wir das aus dem Internet dann auch noch schön, ne, auf den Zettel geschrieben, weil dem sind wir gar nicht mehr begegnet beim Auschecken.
Oh, schön.
Und ne, sowas ist
Ja.
dann, also ich meine, das macht jetzt echt keine große Arbeit, das kann man machen. Ich kann ja nicht mehr sagen, was es jetzt auf Indonesisch heißt. Es war sehr, es war extrem lang,
Ja.
es ging über 2 Zeilen, aber Salamat habe ich mir gemerkt, vor allem Betonung in der
Ach,
Mitte.
schön. Das ist super. Nee, das finde ich auch sehr, sehr wertschätzend, wenn man das einfach macht, ne? Also das ja, gehört sich einfach irgendwie, ne? Dass man zumindest diese leichten Floskeln, diese kleinen Floskeln einfach drauf hat. Ja.
Und bei manchen Sachen war ich einfach selbst auf Englisch einfach froh, wenn ich einfach auf der Karte mit meinem Finger auf irgendwas zeigen konnte und sagen, so, das hätte ich gerne.
Richtig. Sehr schön.
Und es kamen auch immer die richtigen Sachen. Also es war jetzt, ja.
Gott
Und
sei
da
Dank.
die Freundin, mit der ich unterwegs war, sehr gut Englisch sprich, konnte die mir auch bei Sachen, wo ich nicht wusste, also weder wie das auf Englisch heißt, noch was es überhaupt ist. Bei manchen Sachen so, bei irgendwelchen, auch so
Ja.
Fischspezialitäten, habe ich sehr viele neue Sachen probiert.
Mega. Wir haben auch neue
So, also
Sachen probiert.
Karibikurlaub kann man auf jeden Fall machen. So in die Sonne fahren ist im Januar jetzt nicht das Schlechteste. Und was hast du probiert? Ich bin dir gerade
Nee,
ins
wir haben
Wort
nichts
gefallen.
probiert, wir haben nur auch was Neues ausprobiert, was die Folge angeht. Also ich habe jetzt auch keine nicht viele großartige Drei-Fragezeichen-Momente tatsächlich, außer dass wir ja auf den Autofahrten nach wie vor die Hörspiele hören, ne? Und ja, mir mein kleiner Sohn wieder ein Buch aus der Bibliothek mitgebracht hat, wie er es immer macht. Alle 4 Wochen, wenn sie mit der Schule unterwegs sind, dann holt er sich immer ein Buch für sich und ein 3-Fragezeichen-Buch für die Mama. Und ich finde es immer sehr faszinierend, dass er irgendwie auch auf dem Schirm hat, welche ich im Schrank stehen habe und welche nicht, weil das sind ja, weiß ich nicht, mittlerweile, ich habe sie gar
ja,
nicht gezählt,
ich sehe das.
Über 50 Stück oder so, ja. Und dass er dann trotzdem auf dem Schirm hat, welche ich nicht habe. Er hat mir die Symphonie der Angst mitgebracht. Das ist, glaube ich, mal so eine Sonderfolge gewesen.
Ja, das war auch meine Live-Tour.
Mhm. Ach ja, genau.
Phonophobia.
Ja.
Ah, toll.
Und das muss
das
ich mir
ist, glaube
auf
ich,
jeden
was,
Fall nochmal
was
durchlesen, bevor es wieder in die Bibo muss.
Cool. Ja, guck mal, seht ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, so machen wir eigentlich unsere Folgenauswahl.
Ja, genau.
Ja, und mein 3-Fragezeichen-Moment war so ein bisschen wie deiner. Also wenn du das auf den Fahrten hörst, ich habe halt das Buch, was wir heute besprechen, das habe ich halt im Urlaub gelesen. Und dann habe ich mich da in die Bibliothek zurückgezogen, die aber mehr, da hieß es Kartenraum, Cardroom. Es war ein kleiner Raum, wo auch die Leute entweder am Internet waren oder auch gespielt haben. Ich habe allerdings auch auf einem Schiff schon eine größere Bibliothek erlebt. Also die war relativ klein, aber ich habe 2 Nachmittage da verbracht und saß dann da immer am Schachtisch und konnte mich da mit meinen ganzen Papieren ausbreiten. Da war ein bisschen mehr Platz als auf dem Bett in der Kabine. Und dann dachte ich, ah, das ist für saubere Mitschriften vielleicht der etwas bessere Ort, obwohl ich musste sie trotzdem hier nochmal abschreiben. Also ich muss doch nochmal an meiner Handschrift arbeiten. Oder immer einen Computer mitnehmen, dass ich das sofort immer irgendwie tippen kann.
Ja. Würde mir aber auch so gehen. Also wenn ich handschriftliche Notizen mache, wenn ich so ganz schnell hinkliere, ich kann es dann auch nicht mehr lesen. Also das ist.
Also ich habe mich wirklich bemüht, aber selbst die Mitschriften auch jetzt irgendwie nach dem Urlaub aus dem Tagebuch, wo ich immer so denke, was hast du denn da gestern hingeschrieben? Was hast du denn da, was heißt das? Ich habe mir mittlerweile so eine Art persönliches Steno beigebracht. Aber es ist halt blöd, wenn man es nicht mehr
lesen kann. Also so. Das habe ich, glaube ich, mal erzählt von meiner Oma, die ganz viele Tagebücher in Steno geschrieben hat. Und das kann ja keiner mehr. Also die kann ich mir jetzt angucken und da sehe ich nur Hieroglyphen. Ne? Also sie konnte das dann wenigstens dann damals noch irgendwie lesen und wir hätten das halt einfach eigentlich mal übersetzen müssen. Naja, wenn man es nicht gleich macht, ja, irgendwann ist es dann leider zu spät.
Genau, deshalb habe ich die letzte Woche auch schön mit Abtippen verbracht und so. Und es sind wieder viele Seiten geworden, weil also ganz so krass wie du, dass ich jetzt denke, ach, ich mache das mal ohne, ich habe das im Kopf. Dafür ist der Kopf, ich weiß auch nicht, irgendwie ist der Kopf
das
so.
Das habe ich nur bei der letzten Folge geschafft. Und jetzt heute, ich habe auch wieder 4 Seiten Notizen, weil ich einfach denke, das hätte ich mir nicht alles merken können. Das war wirklich ein Schuss ins Blaue, da hat das super funktioniert. Ich glaube, es kommt auf den Fall an.
Ja, das glaube ich auch.
Tatsächlich, wie gut ich den schon kenne und da ich den Schlüssel echt sehr gut kannte und das einfach so, ja, von der Story her, man sich das alle einfach gut merken konnte, hat das echt funktioniert, aber das würde ich jetzt auch nicht für jeden schaffen, glaube ich.
Ich glaube, das ist bei dem Fall, den wir jetzt haben, ein bisschen schwieriger jedenfalls. Ich musste zwischendurch immer wieder zurückblättern. Da kommen wir wahrscheinlich in der Besprechung
auch noch mal Fragen.
Drauf. Ich habe auch viele Fragen und vielleicht kannst du das mit mir gleich zusammen auch analysieren, ob das halt am Buch liegt oder an mir, weil manchmal habe ich das Gefühl, wo kommt denn diese Information her? Und manchmal habe ich sie im Nachhinein beim Zurückblättern dann doch gefunden. Also manche Sachen scheine ich übersprungen zu haben, aber ich bin mir ganz sicher, bei manchen Sachen, das steht da nicht drin.
Ja, wir können das super gerne eruieren. Lass uns mal drüber sprechen, was wir überhaupt vorhaben. Wir haben nämlich wieder was ganz Neues. Wir haben wieder eine Autorin rausgesucht, die wir noch nicht hatten in 13 Folgen. Und das ist die Frau Brigitte Johanna Henkel-Weithofer.
Genau, und zwar mit, das ist so schön, weil das klingt halt ein bisschen auch wie der Name unseres Podcasts, das Geheimnis der Särge machen wir heute. Und das ist Buchfolge 66, erschienen 1996. Also das sind jetzt auch schon 27 Jahre. Krass. Genau. Bei den Hörspielen ist es die Folge 67, also da sind wir fast auf einer Linie. Und davor war sowohl Hörspiel als auch Buch Die Schattenmänner und danach kommt Der Schatz im Bergsee. Denn, wenn ihr euch erinnert, das ist ein Teil dieser Europareise, die 3 Fragezeichen gemacht haben. Und das ist so ungefähr in der Mitte. Und zum ersten Mal betreten wir in einem 3-Fragezeichen-Buch deutschen Boden.
Genau. Und es ist ja alles ein bisschen sehr umstritten, ne? Also ich glaube, man hat ja da auch so, sag ich mal, wenn man sich in der Fanszene so ein bisschen umhört, sind die Europareisen wirklich eine ganz besondere Sparte, die so gemischten Anklang finden. Also viele, also es gibt einige, die sie sehr mögen und es gibt auch ganz, ganz viele, die sie so gar nicht mögen. weil
Da kommen wir
das
aber
könnte.
bestimmt auch im Laufe der Besprechung drauf. Brigitte Johanna Henkel-Weithofer ist eine österreichische Autorin. Das muss man auch dazu sagen. Die ist in Wien geboren und war die erste deutschsprachige Autorin der drei Fragezeichen. Die ist heute noch tätig als Korrespondentin für Landespolitik. Die ist Journalistin, die arbeitet für mehrere Zeitungen in Baden-Württemberg. Und ich habe mal gelesen, in Fankreisen soll das Gerücht rumgehen, sie sei Ben Nevis.
Ja,
Das glaube ich, spätestens nach diesem Buch glaube ich das ja nicht.
genau. Und dann
Aber.
hat man ja schon andere Quellen, die auch eindeutig Herrn Nevis auch mit männlichen Pronomen betiteln, ne? Also kann das schon mal nicht sein. Was ich aber auch gelesen habe, was ich ziemlich krass finde, ist, sie das erste Buch geschrieben hat, ohne überhaupt andere Romane der drei Fragezeichen gelesen zu haben.
Ja, das war Tatort Zirkus.
Aha.
Und ja, also wie gesagt, also wir werden sehr genau heute mal hingucken, wer sie so ist und was sie so gemacht hat. Aber was auf jeden Fall ganz wichtig ist, so als sie eingestiegen ist in die drei Fragezeichen, da schwächelte das ganze Konstrukt ziemlich. Also die Verkaufszahlen waren halt nicht so gut. Gerade in Amerika ging das irgendwie ziemlich bergab. Und da hat sich dann in Deutschland der Verlag gedacht, so, wir machen das jetzt selber. So die Crimebuster-Ära war jetzt auch irgendwie nicht so der Bringer verkaufszahlenmäßig. Wir brauchen hier mal ein bisschen frischen Wind, wir brauchen was Neues. Also haben sie sie geholt. Und was ich spannend fand und nicht wusste, sie hat dann auch 16 Romane am Stück geschrieben. Also dazwischen waren keine anderen Autoren. Und dann hat sie irgendwie, also das erste war, haben wir gerade gesagt, Tatort Zirkus war ihr erster und Dreckiger Deal war dann ihr letzter Roman für die drei Fragezeichen. Und sie hat eine Menge Veränderungen reingebracht, was ja auch wichtig sein kann. Also in so ein sinkendes Schiff muss man ja gucken. Und dann können Veränderungen natürlich auch viel bringen.
Genau. Hat dann,
Und
ja.
dann hat's, ne,
Nee,
doch,
alles gut. Nee,
bitte.
sie hat dann auch mehrere ja, neue Sachen reingebracht und andere Sachen, die jetzt in den Crimebustern mehr Bedeutung hatten, wieder ein bisschen minimiert. Ne? Also sie hat das alles so ein bisschen angepasst, ne? Und hat schon auch darauf geachtet, auch wenn sie das jetzt vielleicht nicht kannte, dann musste sie das ja relativ unbewusst gemacht haben. Ne?
Ja.
Dann schon auch die Freundin zum Beispiel ein bisschen weniger reinzunehmen, ne? Und die drei Fragezeichen mehr in Reibereien zu stürzen, ne? Dass die doch mal so ein bisschen auch aneinander ecken. Ne? Aber auch hier so Umwelt- und gesellschaftliche Probleme mehr reingenommen hat, ne? Um das einfach, sag ich mal, dem
Das finde
Klientel
ich,
besser anzupassen.
also das ist ja auch durchaus bewundernswert, weil das waren so Themen, deshalb manchmal stoßen die uns ja so ein bisschen auf, dass wir irgendwie sagen, wollen wir sowas wie dreckige Fässer und so, wollen wir irgendwie so Umweltthemen und wollen wir irgendwie Rassismus und Drogenhandel und wollen wir das nicht lieber so in dieser schönen mystischen kleinen Gespensterschlosswelt der drei Fragezeichen. Andererseits waren das Themen, die halt vorher so gar nicht zu Wort gekommen sind und sie hat die halt reingebracht. Und das finde ich auch schon eigentlich wieder durchaus bewundernswert, dass sich auch Jugendliche mit solchen Themen auseinandersetzen. Und du hast gerade gesagt, sie hat die Mädchen ein bisschen rausgenommen. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, dass sie die Mädchen an mancher Stelle gestärkt hat, weil die werden ja dann fast schon auf eigene Art sehr aktiv in den Romanen, in denen sie noch vorkommen.
Das stimmt. Ja, hier bei Späte Rache zum Beispiel oder sowas, ja. Das stimmt.
Na, da gucken wir noch mal. Also in diesen, also sagen wir mal so, in der Europa, bei den Europareisen sind sie einfach nicht dabei. Deshalb brauchen wir sie da nicht großartig zu erwähnen. Obwohl in diesem Buch werde ich sie gleich auch noch mal erwähnen, weil da durchaus ein paar wichtige Dinge noch mal auf Kosten der Mädchen gehen oder zugunsten oder dass die Mädchen das. Also auf jeden Fall werden die Mädchen gleich noch erwähnt. Und was uns Frau Henkel-Weithofer auch gebracht hat, ist zum Beispiel Inspektor Cotta. Den gab es halt vorher nicht. Da war halt immer Reynolds und den hat sie dann abgelöst und verjüngt. Und auch die Dietrich hat sie wieder ein bisschen so aus der Mottenkiste rausgeholt. Und auch Mathildas Kirschkuchen hat sie zum ersten Mal backen lassen. Das ist ja auch nicht schlecht.
Der ist ja auch bis heute fester Bestandteil der Serienbibel. Also da.
Ich kriege schon wieder Hunger.
Ja, genau. Und auch der Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers war auch ihre Erfindung, ne? Als dieser Warnruf, ne? Also auch ziemlich geil eigentlich. Ja.
Genau, da kommen wir auch, weil der kommt auch in dieser Folge vor und an der richtigen Stelle können wir da auch noch mal ganz gezielt drauf eingehen. Weil wir haben das auch schon mal in einer Folge von uns besprochen, aber da wir ja nicht wissen, ob ihr alles so in der Reihenfolge hört und euch noch erinnern könnt, können wir da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen.
Genau.
Genau. Dann sind wir, hast du noch was zu Frau Henkel-Weithofer
Ja,
an der Stelle?
nur, dass man vielleicht noch sagen könnte, es gibt ja teilweise ja Fälle von ihr, wo dann doch auch die Fanszene so ein bisschen, ja, sag ich mal, ratlos war, warum es jetzt nicht so Rückbezüge zu anderen Fällen gibt, ne? Also das macht sie sehr wenig bis gar nicht in ihren Fällen. Das ist irgendwie, also bis auf ein paar ganz kleine, wird man auch noch dazu kommen, dass so kleine Reminiszenzen zu vergangenen Fällen mit einfließen, jetzt in unserem aktuellen Fall schon. Aber zum Beispiel im Fall Späte Rache, ne? Da hätte man sich, also das hört man von ganz vielen Fans, die sich da wirklich wünschen würden, es hätte um ein, also es wäre ein Entführer gewesen, der sich hätte rächen wollen, den es schon gegeben hätte, ne? Und da sagt sie aber laut ihrer Aussage, dass das von Seiten des Verlags nicht gewünscht war, ne? Also wo auch viele, ne? Also wo man auch immer sehen muss, wie viel Freiheit haben die Autoren, ne? Wo kriegen sie dann doch so ein bisschen auch vom Verlag so ein paar Sachen vorgegeben, die sie machen können, sollen, dürfen, ne? Und sicherlich wäre das eine schöne Sache gewesen, wenn da ein altbekannter Feind, sage ich mal, dann nochmal einen Auftritt gehabt hätte, den man auch aus Motiv, Rachemotiv noch mehr besser nachvollziehen hätte können, ne? Warum der jetzt sich rächen möchte.
Gut, dass du das sagst, weil wir verdammen ja manchmal unwissentlich auch die Autoren und Autorinnen, aber auch natürlich hat so ein Verlag sehr viel Einfluss. Also, dass der manche Themen halt nicht nimmt oder da Veränderungen will. Und es ist zum Beispiel, dass der, also gerade in der Europa Reise in diesen Folgen ist es so, dass Kosmos zum Beispiel auch gesagt hat, wir wollen auch zum Beispiel noch einen Fall, der in der Schweiz spielt. Deshalb gab es den Schatz im Bergsee. Und das war wohl relativ kurzfristig und dann wurde dieser Fall hinten noch sozusagen hinten noch so dran geklebt, weil die halt gesagt haben, im deutschsprachigen Raum, in Österreich und in der Schweiz und so, da verkaufen sich die Sachen relativ gut, wenn das auch mal da spielt. Und deshalb gibt es diesen Fall zum Beispiel, der ist ja auch sehr umstritten. Ich habe ihn mir jetzt im Zuge dessen nochmal als Hörspiel so nebenbei angehört und dachte die ganze Zeit,
Ja.
also auch das sollte man nicht ganz außer Acht lassen, wenn man insgesamt mal drauf guckt. Und ich finde hier jetzt gerade noch so einen handschriftlichen Zettel. Ich habe doch noch ein bisschen was zu Frau Henkel-Weithofer. Was sie zum Beispiel, das hast du eben auch erwähnt, dass sie die, sie hat die Jungs ja wieder ein bisschen verjüngt nach der Crimebuster-Ära, aber ohne sie vom Alter wirklich zu verjüngen. Aber sie hat das durch so Tricks gemacht. Das finde ich sehr spannend, wenn man genau drauf guckt. Also plötzlich haben die wieder viel mehr auf dem Schrottplatz gearbeitet. Und Schulthemen sind plötzlich wichtig. Sie sind nicht mehr so viel mit dem Auto gefahren, sondern einfach mehr Fahrrad gefahren. Und was ein bisschen weg ist, ist, Justus redet nicht mehr über Klamottenprobleme oder Gewicht. Das ist relativ, das ist so ein bisschen raus. So. Und was sie uns natürlich auch gebracht hat, sind halt Sportfälle, ne? Die Fußballgangster. Dafür ist sie halt verantwortlich. Dieser Fall ist ja auch extrem umstritten. Andererseits ist es das meistverkaufte Buch der Reihe, jedenfalls bis jetzt immer noch. Also das hat sich halt unfassbar gut verkauft. Und irgendwas muss ja dran sein, ne?
Ja, und wenn es in dem Moment auch nur das Fußballthema erstmal ist, ne? Also das wäre auch erst bei breit gefächert, denke ich mal, ja, bei, ja, jetzt vielleicht nicht den eingefleischten Drei-Fragezeichen-Fans beliebt ist, aber bei der Zielgruppe, die damals genau da abgeholt wurde, ne? Also die das dann auch
Genau.
gekauft haben, ne? Weil Fußball ja auch immer irgendwo ein Thema ist bei vielen, vielen Menschen, ne?
Genau, also das sind immer, glaube ich, auch noch so Zwänge oder so Bedingungen, die von außen ja immer noch so ein bisschen daherkommen. Und ja, mir fehlen auch so ein bisschen diese mystischen Anteile, aber also wenn es einen mystischen Fall oder mystische Anklänge gibt in einem Fall von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer, dann haben wir uns den rausgesucht, wo es noch ein bisschen gruselig wird.
Genau, das stimmt.
Von daher also so ein bisschen.
Ja, ich bin gespannt.
Haben wir noch was? Genau. Bevor wir uns endlich ans Buch machen, wir haben ja auch erst eine halbe Stunde gesprochen, finde ich, müssen wir noch mal klassischerweise auch übers Cover
Das ist
reden.
richtig. Das kann ich mir jetzt gar nicht auf meinem Buch angucken, weil ich muss es dir zeigen. Ich habe mal wieder so eine Dreierkombination mir geschossen. Da ist natürlich erstmal ganz groß der Wolf vom Wolfsgesicht drauf und der Poltergeist ist noch mit drinne und Geheimnis der Särge. Und da ist,
Und man sieht so einen
man sieht
Sarg,
einfach nur
ne?
einen Sarg. Also der hat dann mit dem
Ja.
Cover nichts zu tun. Zeig mir mal deins nochmal bitte.
Ich habe
Ah
ja
ja, du hast
sowieso
das
das
Mickey
geilste
Maus. Ah,
Cover.
du hast die
Ah, pass auf.
Gangster.
Genau, also ich habe ein Cover, ich bin nämlich nicht beim Kosmos Verlag dieses Mal mit meinem Buch, sondern ich habe ein Taschenbuch vom Omnibus Verlag, die auch eine gewisse Auswahl von Büchern damals gedruckt haben. Und dieses Cover, ich muss es euch beschreiben, weil ihr glaubt es wahrscheinlich sonst nicht. Also man sieht zwei wahrscheinlich Männer von der Körperhaltung, die sind so im Halbprofil, also so bis zum Bauchnabel abgebildet. Im Vordergrund steht eine Figur mit einer dicken Jacke und einem hellen Kragen und einem Mickey-Maus-Gesicht. So, ja, Mickey-Maus-Gesicht. Und dahinter, hinter der Schulter, steht ein Typ, der hat eine Glatze, wahrscheinlich eine Narbe auf der Stirn und eine Augenklappe. Und die gucken uns irgendwie lustig an. Und man denkt, das ist doch falsch. Also ich bin sehr irritiert von diesem Cover. Wie gesagt, das ist auch nicht von Algar Rasch, sondern das ist, das haben Carsten Thiemessen und Klaus Renner verantwortet und erstellt. Und im Laufe des Buchs werden wir auch dahin kommen, warum das so ist. Weil wenn du das Hörspiel kennst, ist erstmal völlig verwirrt, weil da gibt es keine Mickey-Maus-Masken. Die habe ich jedenfalls nicht gehört
Ganz
und auch keinen
genau.
Glatzentyp. Und warum die auf die Idee gekommen sind, dieses Cover zu nehmen, kann ich noch nicht mal vermuten. Aber ich habe hier meine Kassette gefunden.
Ja, sehr schön. Das siehst du, die habe ich doch auch. Also weiß ich gar
Und
nicht, ob ich die habe.
genau, und
Muss ich nochmal gucken.
das ist das Originalcover von Algar Rasch. Und das ist eigentlich ein Cover, das finde ich sehr, das ist gelungen. Man
Ja.
sieht, von oben und unten kommen so Zacken runter. Da wissen wir ja jetzt, wo wir das Buch und das Hörspiel kennen, das sind Stalagmiten und Stalaktiten. Und im Hintergrund sieht man drei Särge. Da frage ich mich jetzt, warum drei? Zwei sind einer ist geöffnet und zwei sind zu. Und in dem offenen Sarg sieht man, wenn man es weiß, finde ich schon, dass man sieht, dass es eine Heiligenfigur ist.
Ja,
Ne?
das
Mit Blau und Rot und sowas wie ein Heiligenschein. Also das wird halt die Barbara sein in dem Fall.
genau. Ziemlich cool. Also ich mag das
Also
Cover auch sehr. Das ist sehr, sehr
das
stimmungsvoll
ist ein
und auch von den
tolles
Farben
Cover.
her und alles. Das hat mich auch als Kind schon angesprochen. Also wir hatten die Kassette auf jeden Fall auch und ich weiß, dass ich den Fall oft gehört habe. Gelesen hatte ich es meines Erachtens nicht, weil wir hatten das Buch ja nicht. Zumindest war das jetzt nicht in meiner Sammlung. Aber ich habe mir auch immer, während ich die Hörspiele ja gehört habe, mir auch die Cover immer eingehend angeguckt und das fand ich immer schön. Also ich habe alleine, glaube ich, wegen des Covers oft zu dem Fall gegriffen, gar nicht des Falls wegen wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber irgendwas hat mir daran schon gefallen.
Und jetzt, wo ich es gerade umdrehe, also wir lesen ja sonst eigentlich die Klappentexte nicht, aber also das hätte mich jetzt auch angesprochen, wenn ich es aus dem Regal gezogen. Also den Titel finde ich schon mal gut, das Cover finde ich gut, wenn ich es dann umdrehe. Haarsträubende Dinge erzählt man sich von den berühmten Höhlen, Labyrinthen auf der Schwäbischen Alb. Aber natürlich ist davon nur die Hälfte wahr. Doch Justus, Peter und Bob, die drei Junior-Detektive aus Rocky Beach, beginnen an Spukgeschichten zu glauben, als sie in der Geisterhöhle urplötzlich eine grausige Entdeckung machen. Das ist doch
Ja,
mega
da sind
spannend.
Triggerwords drin, die uns sehr anreizen, ja, auf alle Fälle.
Also genau, da hätte ich mein Taschengeld auf jeden Fall zusammengekratzt und da hätte ich die mal gekauft. So.
Auf jeden
Wie
Fall.
gesagt, und da bin ich mit dem Cover sehr einverstanden, obwohl ich mich noch frage, drei Särge. Ich habe mich doch nicht verzählt. Wir reden doch eigentlich immer nur von
Ja, es sind
zweien,
auch nur
oder?
zwei, die da unten zumindest dann stehen. Weiß ich nicht, ob sie dann noch einen da und einfach on top rausgeholt haben oder es dann später um diesen anderen Sarg geht, der dann noch eine Rolle spielt.
Ja.
Vielleicht, da kommen wir aber noch mal drauf. Vielleicht können wir das dann an späterer Stelle noch mal mit reinnehmen. Aber das waren ja auch mehrere, also und auch an zwei
Ja.
verschiedenen Orten. Also wie auch
Richtig.
immer. Aber vielleicht kann man beim Cover auch einfach sehr
Vielleicht wusste Frau Rasch auch zu dem Zeitpunkt, wo sie es
richtig
gezeichnet hat, noch nicht, wie viele es sind. Und dann hieß
eben.
es Särge und da hat sie gedacht, dass drei sind mehr als zwei und das ist vielleicht
Richtig, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, weil ja ganz oft die Cover angefertigt werden, ohne dass die Story fertig ist. Das hat man ja auch schon gehört, ne? Dass zum Beispiel auch jetzt beim Poltergeist von Marx, ne? Als Algar Rasch das gemalt hat, da diese Hand dahin gemalt hat, die ja eigentlich überhaupt
Ja.
nicht existiert. Ja, zumindest dann irgendwann im Hörspiel natürlich dann etabliert wurde, aber im Buch gibt es sie nicht. Also sie hat sie gemalt und es gab sie nicht. Sie wurde erst im Hörspiel dann eingebaut, ne? Und ja, Genau so, ne?
Genau.
Mal mal hier, Geheimnis der Särge, du hast den Titel und jetzt mal mal, ne? Warum natürlich dann die, weil die kannten die Geschichte wohl. Also
Ja,
hier.
also die, die dieses, genau, die, also die, die diese Mickey Mouse, dieses Mickey Mouse Cover gemacht haben, die wussten auf jeden Fall was über die Geschichte und da können wir euch nachher noch ein
Ich muss
bisschen
mal
was zu erzählen.
recherchieren. Ich habe ja auch einige Omnibus-Bücher. Ich gucke mir die dann mal an und vielleicht kann ich euch in der nächsten Folge dann mal Bescheid sagen, ob das vermehrt tatsächlich dann Cover sind, die irgendwie zur Story passen, zu kleinen Szenen und gar nicht plakativ den Titel wiedergeben. Weil ganz oft hat man ja auch bei Agarasch, ne, ist dann schon auch,
Ja.
was dem Titel entsprechend ist, ja, irgendwo eingefangen. Ob die dann extra als Gegenpart, weil sie natürlich dann nicht was ähnlich oder gleich machen wollten wie bei Kosmos, dann einfach sich eine Szene rausgepickt haben. Weil bei den Schattenmännern, das habe ich vom Omnibus, da weiß ich gerade nicht, wie das Algarasch-Cover dazu aussieht. Und auch bei
Bei
Tatort
den Schattenmännern, das habe ich mir angeguckt,
Zirkus.
da ist so, also bei, ich glaube, bei Tatort Zirkus sieht man einen Clown sehr nah, wo, der ist gesichtsfüllend mit einer roten Nase und ganz stark geschminkt. Und ich glaube, der hat einen Hut auf und keine Perücke, da erinnere ich mich. Aber da bei dem Hut bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Schattenmänner habe ich mir noch mal angeguckt. Das ist relativ ikonisch auch gemacht. Man sieht so eine Art Sonnenuntergang und man sieht vier Männer nebeneinander stehen, aber nur so als Schattenumriss. Und unterschiedliche Körperproportionen haben die. Einer ist sehr breitschultrig, ich glaube, einer trägt auch einen Hut. Und die stehen so nebeneinander auf so einer Anhöhe.
Ah, dann ist es das,
So.
was ich im Kopf habe. Und dann ist nämlich das vom Omnibus Verlag, wo eine zertretene Brille oder eine kaputte Brille auf
Ach,
dem
von der
Boden liegt,
Spinne.
richtig, von der Spinne.
Ja.
Genau.
Okay, das ist auf jeden Fall was, was man nur weiß, wenn man die Szenen kennt.
Ja.
Oh, das ist aber auch was sehr Spezielles mit der Brille der Spinne.
Ja, ich muss wirklich mal, also ich habe ja damals immer gedacht, das ist Bobs Brille, also als ich den Fall noch nicht hatte, also als ich dann noch nicht gelesen hatte und nicht wusste, worum es
Ja,
ging,
ja,
habe
ja.
ich das Buch gesehen, dachte, oh, eine kaputte Brille, oh, da wird es brenzlig, oh, das muss ich lesen. Ja, da war ich anderweitig wieder angetriggert, ja, aber das muss ich mir nochmal zu Gemüte führen, meine ganzen Omnibus-Bücher.
Ja, das ist spannend. Das können wir mal für die nächste Folge, wenn du welche hast. Das,
Jetzt kommt
und
mein
ich gucke mal eben
3-Fragezeichen-Moment
um.
für nächste Folge. Ich habe
Das ist
recherchiert,
sehr
was
gut.
die
Dann hast du.
Omnibus-Bücher machen.
Sehr gut, das ist deine Hausaufgabe. Ich habe eben überlegt, ob beim giftigen Gockel, ob das auch Omnibus war. Da hatten wir doch diesen seltsamen Typen, der ein Tablett hatte mit einem
Das war, glaube ich, wieder was
einer
anderes. Das war doch
Verpackung.
wieder so ein
Das war
anderer
was
Verlag
anderes,
mit einer
aber
Eule.
schön war es auch nicht. Aber da lief doch so eine grüne Suppe
Ja.
aus der Verpackung von dem Burger oder den Hähnchenteilen
Genau.
raus. Ich guck noch mal eben, welche Ideen Algar Rasch sonst noch so hatte
Ach ja, hier in deinem tollen Buch, ja.
zu meinem tollen Buch. Genau, ich versuche es dir mal
Aha.
hochzuhalten. Ah ja, es gab auch durchaus Vorstudien, die sind aber auch alle in der Höhle. Also wir sehen einmal, gab es was, da ist dann ein Sarg, der sieht auch aus, als sei der aus Metall mit ganz vielen Abbildungen, also mit einem Totenkopf drauf. Der sieht auch eher metallisch aus. Und also wie so ein Zinksarg. Ne, und dann gibt es das auch nochmal, also Stalagmiten, Stalaktiten haben wir dann einmal in eher so gelb gehalten und im Hintergrund sind auch drei Särge, die sind silber. Und das
Was ja auch gut gepasst hätte,
eine
ne? Also ich meine, klar,
hätte
es
auch
ist
gut
von der
gepasst.
hier Komplementärfarben und so natürlich ein bisschen geiler,
Ja,
wenn man es dann in so Blau
ich
und
halte es dir
Orange und so
mal
hält, ne?
hoch.
Aber ja, geil. Also das da oben mit diesen gelben Stalaktiten und Stalagmiten finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Ja, krass, okay. Also gut,
Also
ja.
sie hat da ein bisschen. Sie hat da so ein bisschen rumprobiert und einmal gibt es auch jemanden, der scheinbar, also so ein Schattenmann mit einem Hut, der hat was im Arm, vielleicht ist das so eine Heiligenfigur. Der hat ja im Arm ähnlich wie ein Baby und da sieht man auch, also so eine Höhle von innen.
Aber das
Das
hätte
ist auch nicht
ich schon
schlecht.
wieder zu viel verratend gefunden. Ne? Also so, wenn du das erstmal nur das Cover hast, das Geheimnis der Särge und du erstmal so, ne, also wenn dann wieder so einer kommt, wo du dann weißt, okay, klar geht es wieder um irgendeinen Gangster oder so, ne? Aber wenn man den gleich auf dem Cover mit drauf hat, das ist mir dann schon wieder zu viel. Dann habe ich lieber irgendwie so einen Draufblick auf die Särge, wie sie da so stehen und so halb geöffnet sind und da wirklich noch so ein Geheimnis sich verbirgt. Ne?
Ja, und es ist halt auch wieder ein buntes Cover. Ich mag auch die bunten gerne, während das jetzt mit diesem Typen eher grau
Ja.
gehalten war. Und das hat auch schon wieder, also ich finde, das hat auch wieder so einen Algarasch-Charakter in dem Moment, wo es halt sehr bunt ist.
Richtig. Ist denn Grün dabei, um eine Gruselgrün-Theorie zu verfolgen? Bei dem,
Ja,
ja, die sind so ein bisschen
die
grün-blau,
Stalagmiten,
ne?
Stalaktiten sind so ein bisschen grün, türkis,
Ja,
blau.
geil, ja.
Also eher wie so Eiszapfen,
Ja,
würde
ich habe
ich
dann auch
fast
immer
so
eher an Eiszapfen gedacht.
denken.
Deswegen fand ich das andere Cover, das Alternativkover mit diesen gelben, so ein bisschen gelblich, fand ich schon so ein bisschen noch also, realer.
Ja, das stimmt. Aber also das gefällt mir
Ja.
gut. Ja, super.
Schön. So.
Also, dann haben wir euch jetzt schon mal ganz viel Futter mit auf den Weg gegeben und würden dann doch jetzt mal nach einer Dreiviertelstunde ins Buch einsteigen. Mittlerweile werde ich auch warm.
Sehr gut.
Läuft.
Perfekt. Genau, wir können ja mal wieder so ein bisschen am Anfang, weiß nicht, du hast ja bestimmt auch geguckt, ne? Also man guckt erst mal rein, denkt sich, ah, okay, viele Kapitel. Die haben jetzt erstmal an sich nichts Besonderes, wie es beim letzten, ne, wo es immer ein Fall für oder irgendwas war, gell? Die sind aber trotzdem knackig, klein und ich mag ja immer solche Kapitel, die zwischendurch mal mit so Ausrufezeichen sind, ja, so bäm, ein Wort, Ausrufezeichen, ja.
Also tödliche Gefahr, so wie das erste Kapitel heißt, käme bei dir gut an. Ich finde es ein bisschen reißerisch.
Ja, na, für das, was wir dann im Kapitel haben, dann schon, ne? Auf jeden Fall. Also das hätte ich mir für später gewünscht, wo es dann vielleicht wirklich ein bisschen gefährlich würde, ne?
Allerdings wird es ja jetzt auch gefährlich. Also wir steigen ja schon ein mit, also es klingt so, wenn man es liest, als wäre Justus wirklich bei der Bergung von Verunglückten bei einer Höhle dabei,
Ja.
so wie es sich liest. Und er guckt es aber im Fernsehen.
Genau, und das ist eigentlich wie im Hörspiel, ne? Also sie sind wirklich bei Alexandra und Max, die sie aus dem vorangegangenen Fall in Rom kennengelernt haben. Und die hatte sie ja dann nach Deutschland eingeladen. Und sie sind dort bei denen in der Wohnung und gucken jetzt da im Fernsehen, in den Nachrichten, wie da diese verunglückten Höhlenforscher geborgen werden. Und in einem Zinksarg, wie Justus auch
Denn
feststellt.
einer ist tot, das ist schon
Ja.
ganz schön krass. Also einer ist tot, einer ist sehr schwer verletzt und Justus guckt das und Alexandra muss ein bisschen übersetzen, weil Justus mit seinen Deutschkenntnissen das nicht alles wirklich versteht. Und ähnlich ist es dann auch, hast du gerade gesagt, im Hörspiel. Und das finde ich, also der Einstieg auch ins Hörspiel ist toll mit so einer dramatischen Musik und man hört auch diesen Fernsehbericht und es ist szenisch ganz gut eingefangen, dieser Unfall, den sie dann sich angucken. Und Justus sagt halt auch, kommt, Beeilung. Und alle sollen sich das halt auch angucken.
Genau, und sind auch alle schon auch recht betroffen, ne? Und sind sich auch der Ernst der Lage auch vollends bewusst, ne? Was so eine Höhlenexpedition halt auch für Gefahren birgt, ne?
Genau, aber dann gibt es halt Abendessen und sie reden generell bei diesem Abendessen über Höhlen, denn das soll auch so ein bisschen Thema so ihrer Woche sein, aber auch über Unfälle. Und da lernen wir, nachdem wir in der Schattenmännerfolge in Rom Alexandra näher kennengelernt haben. Die war dieses Au-pair-Mädchen in Rom bei einer italienischen Familie und hat sie dann mit in ihre Heimat genommen auf die Schwäbische Alb. Die kommt aus Stuttgart, die Alexandra. Und hat sie dann halt eingeladen, bei sich ein bisschen Zeit zu verbringen. Und wir lernen auch ihren Bruder Max kennen, der scheinbar genauso aussieht wie sie, mit grünen Augen und Stupsnase und braunen Haaren. Ich habe mir die ja immer blond
Ich
vorgestellt.
auch.
Aber das hat wohl mehr mit mir zu tun.
Aber da bin ich voll bei dir. Die war für mich auch immer blond. Auch allein ihre, also auch selbst ihre Stimme ist blond.
Ist blond.
Ja.
In dem Fall, obwohl, wenn, das ist ja die Reinhild Schneider, wenn ich mir die bei Hani und Nani vorstelle, da ist es die Jenny. Die Jenny ist eher braunhaarig. Aber gut.
Witzig, ja. Aber nee, so rein von der Stimmfarbe her und wie ich sie mir so
Ja.
als Person und wie sie auch dann beschrieben wird. Später haben wir ja nochmal eine Beschreibung ihrer Kleidung und so, wo ich sage, da ist sie bei mir eindeutig blond irgendwie so in diesem Ensemble. Ja.
Und zwar hellblond,
Ja.
aber gut.
Richtig.
Ihr könnt ja uns auch mal schreiben, wie ihr euch so die Jenny, ach die Jenny, die, jetzt bin ich schon ganz raus, die Alexandra vorgestellt habt. So. Aber wir lernen halt noch was über den Max, der Koch gelernt hat. Und das fand ich nett, da war so eine Verbindung zu mir. Ist dann eine Zeit lang auch auf dem Kreuzfahrtschiff der Queen
Ja.
Elizabeth durch die Gegend gefahren. Ich war ja schon auf der Queen Elizabeth II
Cool.
und gelesen habe ich dieses Buch ja auch auf einer Kreuzfahrt. Das war die Norwegian. Aber er wollte eigentlich in die Schweiz. Hat dann aber doch einen Gasthof in seiner Heimat in Munderkingen im Donautal übernommen. Und das gibt es auch wirklich, Munderkingen gibt es. Und er ist Kletterer und mag die Höhlen der Schwäbischen Alb.
Ja, das ist voll schön, dass wir da noch ein bisschen was über Max erfahren und der aber auch sagt, also die wollen ja die paar Höhlen erkunden und er kennt sich ja gut aus und sagt dann, ja, also sie sollen jetzt die Teufelsgrube und den Blautopf lieber nicht machen, weil das ist sehr gefährlich und würde so ein bisschen ihr Können übersteigen. Sie sollen doch lieber die Sontheimer Höhle erkunden.
Genau. Ich habe noch sehr viel, also ich habe sehr viel Höhlenrecherche betrieben und sehr viel, also ich habe Erdkunde gemacht. Aber gut, manchmal ist das ja wichtig, wenn man in manchen Sachen nicht so sattelfest ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, Munderkingen gibt es wirklich. Das ist ein kleiner Ort im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg. Der ist heute auch sehr beliebt für Radwanderer. Vielleicht war der ein oder die andere von euch schon mal da. Und die Schwäbische Alb generell ist ein Mittelgebirge in Süddeutschland. Und gilt neben dem Schwarzwald und dem Bodensee als touristische Hauptattraktion des Südwestens Deutschlands und ist halt super zum Wandern, Klettern, aber auch als Wintersportregion sehr beliebt. Und ja, dieses Blauhöhlensystem gibt es auch. Das ist eines der größten Höhlensysteme der Schwäbischen Alb. Und der Blautopf ist eigentlich ein See und da gibt es halt eine passende Höhle dazu, die auch sehr, sehr, sehr bekannt ist. Alleine vielleicht auch wegen des Namens. Und man sieht halt, wenn man das auf Bildern sieht, der Blautopf ist halt auch wirklich so blau-türkis. Und es ist sehr gefährlich. Da herrscht wirklich seit Jahren allgemeines Tauchverbot. Da darf man nur mit behördlicher Genehmigung tauchen, zum Beispiel in diesem See. Und Justus will ja in die Tiefenhöhle, sagt er. Da würde er gerne anfangen. Auch diese Ge Höhle gibt es, die ist in der Umgebung des Blau Topfs. Und man darf in die Höhlen wirklich auch rein. Das stimmt.
Genau, und dann ist es, genau, das besprechen sie und werden nochmal gewarnt, ne? Und Alexandra sagt auch nochmal ganz genau, wenn ihr da wirklich hin wollt, dann denkt an meine Worte, ne? Wenn ihr das ge gefährlich macht und beschwert euch dann nicht, wenn was passiert, weil ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Was so also passieren kann. Deswegen erstmal dieses
Genau.
Anfangskapitel. Wir wissen, okay, es geht um um Höhlenferien, sie wollen viele Höhlen erkunden, sie kriegen ihre Warnungen, was da alles so passieren kann, sie sollen sich lieber und die geführten Führungen auch halten, ne? Und Alexandra fährt sie aber am nächsten Tag dann gerne nach Laichingen.
Nach Laichingen, genau. Und Max sagt, mach doch lieber die Sontheimer Höhle. Das machen sie ja dann auch. Und ja, auch die Sontheimer Höhle gibt es. Da ist übrigens das Besondere, da gibt es sogar elektrisches Licht und das schon sehr lange. Also gehört auch zum UNESCO-Geopark Schwäbische Alb. Also das ist schon was, also da kann man mal hin.
Genau. Und erstmal fahren sie aber nach Laichingen, wollen erstmal in die Tiefenhöhle und da gehen sie auch erstmal hin und gucken sich die an. Und da denkt Justus das erste Mal ja ans Gespensterschloss. Ne, da ist er ja wirklich so, da fühlt er sich so zurückerinnert, als sie so diese Gruselschlösser gesucht haben für Hitchcock und ist dann nochmal so ganz kurz zurückgebeamt in ihren ersten Fall.
Genau, weil da auch da gibt es ja eine Begegnung in der Höhle, dass er und Peter da verschüttet werden. Und Peter erinnert sich noch gerne, wie sie sich damals so toll daraus befreit haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Erinnerung ist, wie man sich aus verschütteten Höhlen wieder befreit. Aber ja, also von da können wir sagen, Frau Henkel-Weithofer macht durchaus
Genau, das ist
Reminiszenzen.
genau jetzt das, wo ich auch sage, doch, doch, guck mal, da ist eine drin, ne? Da hat sie sich wirklich dann nochmal das zu Herzen genommen. Und ist ja auch schön dann zwischen Justus und Peter, ne? Wo dann Peter auch sagt, ja, ey, ach, weißt du noch, wie wir uns da gerettet haben? Ja, was heißt hier wir? Ich habe uns da
Ja.
rausgeholt. Also man hat dann so im Nachhinein, merkt man ja auch, wie die beiden dann so miteinander agieren, ist schön.
Genau, also wir sind in der Tiefenhöhle, da machen sie auch noch eine Führung mit. Und der Führer sagt, die Höhle wurde vor über 100 Jahren rein zufällig entdeckt und es stimmt auch. Ein Sandgräber namens Johann Georg Mack hat die Höhle 1894 zufällig gefunden. Und diese Höhle ist auch schon seit den 1930er Jahren eine Schauhöhle, also eine Höhle, in die man halt auch als Besucher rein darf. Und genau, auch die ist elektrisch beleuchtet.
Aber die flasht sie jetzt nicht so wirklich. Also sie kommen dann wirklich wieder
Nö.
raus und sagen, boah, naja, also da geht noch was. Und ach komm, wir laufen jetzt einfach mal ein Stückchen darüber und das, da laufen sie ein paar Meilen, da kommen sie nämlich zur Sontheimer Höhle. Und da,
Genau, und da wollen sie ohne Führung
genau.
rein. Und genau, und bevor das da losgeht, hören wir, und da habe ich so an dich gedacht, ne, kommt so ein bisschen drei Fragezeichen Bibel, denn bis jetzt sind sie noch gar nicht richtig vorgestellt worden. Und jetzt werden die drei nach und nach immer erstmal kurz so erklärt, wer sind die drei überhaupt? Und da finde ich das ganz spannend, dass Bob so als hartnäckiger Frager dargestellt wird. Ich habe auch so das Gefühl, das ist ein bisschen neu. Nicht nur so, das ist unser Recherchewurm, so, sondern
Nee, der kriegt dann
ne,
nochmal
der ist.
sein Skill irgendwie, da die Befragung auch gut durchzuführen. Und das stimmt, wenn man mal so überlegt. Also, wenn ich öfter mal so höre, das setzen sie in den Hörspielen relativ gut um, weil, wenn man jetzt Bob in einigen Szenen hat, wie er da so durch geschicktes Fragen stellen so Sachen rauskriegt, ne? Oder auch wenn man dann schon weiß, okay, das ist jetzt jemand, der sich als Gegenspieler entpuppt, wie er das auf so eine richtig schöne, charmante, weil ich habe letztens erst wieder Dämon der Rache gehört. Und da gibt es diese schöne Szene in der Bibliothek, wo er quasi gewarnt wird, also wo dann sich einer als Bibliothek, also neue Hilfe in der Bibliothek ausgibt, und weil wir wissen, dass es Mrs. Bennet gibt, und er sagt, ja, die Mrs. Chalmers, die hat mir hier die Stelle gegeben und hat gesagt, ich soll dir mal helfen. Und er, ah, ja, nee, Bob sagt ja den falschen Namen, ne? Also, ja, das ist schon eine gute Mrs. Chalmers, und da so ganz geschickt von ihm rauskriegt, dass das jetzt überhaupt nicht stimmen kann und so, ne? Also, das ist so das, worauf die Frau Henkel-Weithofer da, also diesen Samen, den sie da gesät hat, sage ich mal, ja, das ist schön.
Und das finde ich eigentlich auch gut, Bob da so als hartnäckigen Interviewer ein bisschen darzustellen.
Ja.
Und was wir dann auch, und das ist auch so ein bisschen ja so ihre Fußnote, als sie dann da hinwandern, sehen sie halt auch Windrad. Und Justus fällt auf, dass es ja bei ihm zu Hause scheinbar in Kalifornien sehr viele von den Dingern gibt. Und in Deutschland hat er bis jetzt relativ wenig gesehen. Wir müssen auch sagen, das ist vor über 25 Jahren gewesen. Und Justus sagt so, ja, in Deutschland finden die wohl Atomkraftwerke irgendwie besser. Und ja, das stimmt. Also heute kommt es uns weit weg vor. Aber zu der Zeit gab es in Baden-Württemberg halt so einige aktive AKWs noch. Philippsburg 1 und 2 und Neckarwestheim 1 und 2. Also ja, da war noch nicht so viel mit Windkraft.
Ja, und es ist auch schön aufgefasst. Ich finde es überhaupt sehr schön, muss ich jetzt erstmal schon das erste Lob an Frau Henkel-Weithofer, also das erste, zweite Lob, keine Ahnung, also wieder ein Lob geben, dass es ja immer wieder geschafft wird, okay, das sind jetzt die drei Fragezeichen aus Amerika, die jetzt hier in Deutschland sind. Ne? Das heißt, man muss ja auf so viele Sachen aufpassen, dass man jetzt sie dann nicht plötzlich sind sie deutsch oder so, oder warum können die jetzt auf einmal Deutsch sprechen? Und klar muss man das auf Deutsch schreiben, aber die sprechen ja Englisch. Also muss ja immer wieder dieser Bezug werden, ja, Justus versteht das jetzt nicht alles, weil die natürlich in den Nachrichten Deutsch sprechen. Auch die Höhlenführer sprechen erstmal Deutsch. Die wechseln aber teilweise ins Englisch, wenn sie merken, der eine Führer zum Beispiel in der tiefen Höhle ist dann schnell ins Englisch, hat dann beides angeboten, weil er sich gefreut hat, dass welche aus Amerika da sind. Ne? Also, und dann wird das so ein bisschen übersetzt. Oder auch so Hinweisschilder oder sowas, ne? Dass man da das schafft. Jetzt sind diese drei Amerikaner in Deutschland. Ne? So, und dass das immer wieder auch, dass sie sich natürlich auch über einige Sachen wundern, wie jetzt Justus über die Windräder.
Und dementsprechend werden natürlich auch Recherchen in einem Land, in dem man die Sprache nicht kann, natürlich ein bisschen komplizierter. Genau, aber das kommt ja auch dann später noch, wenn es dann richtig an die Ermittlungen geht. Jetzt sind wir aber an der Sontheimer Höhle und diese gibt es halt auch, habe ich eben schon gesagt. Die wurde das erste Mal 1488 schon mal erwähnt von einem Dominikaner Prior. Und bis 1790 haben sogar die Sontheimer Bauern an Pfingstmontag immer ein Höhlenfest gefeiert, habe ich gelesen. Und das gab es dann wieder ab 1825, dann bis heute. Und das ist dann immer Pfingstsonntag. Und die ist halt mittlerweile auch eine Schauhöhle, auch seit jetzt über 200 Jahren. Genau. Also da ist ordentlich was los. Und da war ja auch unser Podcast-Kollege Stefan schon.
Ja, genau. Schöne liebe Grüße an Stefan. Genau, und hat uns da auch mit einem tollen Video versorgt, wie er da so durchläuft und uns das mal alles gezeigt, sodass wir auch mal virtuell mit drin waren in dieser Höhle. Und das fand ich auch sehr toll. Also ich habe mir dieses Video auch noch mal angeguckt, bevor ich es gelesen habe, und bin dann auch noch mal so gedanklich da mit durchgelaufen. Und das war echt cool.
Und in dieser Höhle passiert jetzt plötzlich doch was relativ Gruseliges. Also die Jungs sind auch alleine da. Da sind auch sonst keine anderen Leute, die da rumlaufen. Die gucken sich also alles an und plötzlich taucht ein kleiner Mann mit großem Kopf und stechenden grauen Augen auf.
Ganz genau. Und dann sind sie alle so total, oh, wer ist dieser Mann? Ja, ich bin die Höhlenfrau. Und Peter so, Frau? Und das ist im Buch
Ist
genauso
nun mal
schön
so.
wie im Hörspiel. Genau, ist er mal
Und
so.
es, Dieses ist nun mal so, und irgendwie ist es so eine seltsame Situation, weil dann sehen Sie ihn im Buch, sehen Sie ihn oder sie dann halt auch etwas genauer und merken, okay, der Kopf ist mit so einem, da ist so ein Zopf um den Kopf geschlungen, wie bei einer Krone. Es ist ja so eine typische Alpenfrisur. Das kennt man halt noch irgendwie aus alten
Ja.
Filmen. Und sie sagt so, nee, sie möchte sie führen und wie die anderen Kinder und wir warten schon auf euch.
Boah, ist
Und
das
es ist.
gruselig.
Und das ist halt auch, glaube ich, fast so ein ikonischer Moment, den wir auch, also wer das Hörspiel kennt, der weiß einfach, dass diese Begegnung mit dieser Höhlenfrau halt ein ganz seltsamer Moment ist. Und die lacht dann auch so unheimlich komisch. Und du hast noch so dieses Echo. Also das ist auch szenisch richtig gut gemacht. Ich habe das Hörspiel jetzt nochmal gehört und wirklich muss ich da auch Respekt sagen. Das haben die gut gemacht. Es tropft halt in dieser
Ja.
Höhle und du hast diesen Hall und das Echo. Und auch dieses Ich bin die Höhlenfrau und ja, ist halt
Frau
so.
ist halt so.
Und ich. Und das Interessante ist, ich habe halt immer beim Hörspiel auch gedacht, das ist doch ein Mann.
Ist es auch.
Ist es
Also der
auch. Und das ist
Sprecher
auch
ist
ganz
tatsächlich
spannend.
ein Mann. Ne? Ich musste auch nochmal nachrecherchieren, weil ich auch dachte, okay, es gibt manchmal Stimmen, ne? Auch Frauenstimmen, die durchaus wie Männer klingen und umgekehrt und so, ne? Und da habe ich aber wirklich nochmal nachrecherchiert und ja, es ist tatsächlich ein Mann.
Genau, es ist, also im Cover steht bei mir noch bei der Namensbeschreibung M. Rospert und es ist Michael von Rospert. Das ist ein ganz bekannter Schauspieler und Synchronsprecher und den kennen wir auch von diversen drei Fragezeichen Abenteuern. Zum Beispiel war der auch, der war der schrullige Millionär zum Beispiel, der war der Pilcher. In Diamantenschmuggel ist er auch dabei, das ist ja 2 Folgen davor, da sind sie in London, da beginnt diese Europareise, da ist er der Andrews. Da geht es auch um die Stimme. Hört doch da noch mal rein. Anhand der Stimme wird er da auch erkannt. Trotzdem klingt er hier als Babette Eberle total anders. Und ja, sie haben ihn wohl benutzt, hieß es dann wohl auch, um wirklich noch mal irgendwas Verwirrendes reinzubringen, sagt jedenfalls Herr Minninger mal, als er dazu gefragt wird. Und vielleicht war halt Michael von Rospert auch gerade da. So, die haben, glaube ich, die Sachen auch alle irgendwie relativ nah beieinander aufgenommen
Ja,
und ja.
richtig. Es passt aber auch. Also ich weiß nicht, also wenn es irgendwie anders gewesen wäre, wäre es irgendwie auch komisch, sagt man im Nachhinein natürlich immer, gell? Aber
Ja.
irgendwie hat es was, dieses ganze krude, diese krude Situation überhaupt und dann noch dieser, okay, ist es jetzt ein Mann? Nein, ich bin eine Frau und klingt aber wie ein Mann. Also das passt. Also hätten sie da jetzt wirklich eine eindeutige Frau genommen, hätte man diesen ganzen, ja, diesen ganzen Spaß irgendwie dann auch wieder vorweggenommen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine unglaublich skurrile Figur und nicht nur an der Stelle, sondern auch später, weil sie ja so, sie ist so bärbeißig und also ja,
Ja, sie
also
wirft auf
frech,
jeden Fall
draufgängerisch und
Zweifel und Fragen auf und irgendwie, ja, was ganz Besonderes.
also es ist auf jeden Fall schon was, an das man sich erinnert. Genau.
Richtig. Auf jeden Fall.
Und es ist wirklich was Gruseliges, als sie halt sagt, so, ich führe euch, komm mit zu den
Ja,
anderen
und da sind
Kindern.
die auch erstmal total perplex und wissen jetzt nicht so richtig, was sie machen sollen, weil sie sagt auch, es gibt nur geführte Wanderungen hier durch. Also entweder dreht ihr jetzt um oder ihr kommt jetzt mit oder wie auch immer, gell? Und dann sagen sie, nee, nee, wir drehen wieder um, wir gehen wieder, ja. Und dann ist sie genauso schnell weg, wie sie gekommen ist. Das ist ja auch nochmal so unheimlich, ne? Sie taucht auf einmal auf und auf einmal ist sie wieder verschwunden und wird nie wieder gesehen in dem Moment.
Ja. Und das hat auch was wirklich Gruseliges. Das ist nämlich schon am Anfang, dass sie ja nicht genau, sie merken, da ist irgendwas. Und da hat sie wohl mit diesem Echo auch noch gespielt. Und dieses plötzliche Verschwinden, das kommt ja auch später noch ein paar Mal. Das hat sie auf jeden Fall sehr gut drauf. Und also da wird den dreien echt so mulmig. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Also so eine Höhlensituation ist, glaube ich, per se schon mal was Unheimliches. Und plötzlich steht da jemand, den man nicht wirklich einordnen und in irgendeine Schublade packen kann. Und die sagt, war fast so ein bisschen, wie wir das aus alten Märchen
Ja,
kennen,
wie so
ne?
eine
So
Hexe.
die Hexe, die sagt, kommt mit zu den anderen
Ja.
Kindern, die warten schon auf euch.
Oh Gott. Wow.
Ich finde es heute fast gruseliger als damals,
Ja,
so
also
mit meinem
ich
Wissen
weiß
von.
auch echt nicht mehr, das ist immer so schade, weil man sich nicht mehr erinnern kann, ob ich mich als Kind davor gefürchtet habe oder ob ich das lustig fand. Das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß schon, dass ich das schon recht unheimlich fand. So diese ganze
Ja.
Höhlensituation, ne? Weil dann war ich, glaube ich, auch noch gar nicht in der Höhle. Vielleicht, doch, vielleicht waren wir schon mal in der Barbarossa-Höhle oder so gewesen. Doch, das könnte schon sein. Das hat mich aber nicht. Da habe ich nie Angst gehabt. Deswegen hat mich das.
Aber da warst du auch, wahrscheinlich wart ihr da alleine oder wart ihr
Nee,
da
da
mit einer
waren wir auch mit einer
Führung?
Führung. Aber ich denke, so alleine in der
Und
Höhle ist schon harter Tobak.
Das finde ich auch so krass, also so auch unter meinem Wissen von heute, dass die da alleine durch diese Höhlen laufen. Und wir wissen einfach, Höhlen sind halt echt, da kann dauernd irgendwas passieren. Also so mit meinem Wissen von heute, so alleine und auch wenn die nachher immer irgendwie Schlüssel holen und dann da alleine durch die Gegend kraxeln, ey, wäre ich Tante Mathilda, ich würde kein Auge zukriegen. Ich würde mir
Richtig.
nur Sorgen machen, weil da bist du schwupp mal eben falsch abgebogen.
Ne?
Naja.
Ja, oder dann später dann, da kommen wir aber noch dazu. Also da gibt es ja auch eine Situation, die habe ich beim Lesen, fand ich die auch ganz. Oh, ja. Aber auf jeden Fall, Babette ist, wir wissen ja noch gar nicht, wie sie heißt, aber die Höhlenfrau ist so schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Und Bob ist total angetan von der Höhlenfrau.
Und das finde ich
Hallo.
extrem interessant. Das hören wir, das kommt auch im Hörspiel durch, aber im Buch ist es noch viel extremer. Und Bob findet die super interessant und möchte gerne mehr über die rausfinden. Und dann sind wir doch auch schon in einem Gasthof,
Ganz
oder?
genau. Also diese gehen wieder hoch und dann gehen sie in dieses Gasthaus, essen erstmal eine ihnen bekannte Laugenbrezel. Jawohl. Herrlich. Und dann kommen noch schöne Teller mit warmem Gemüse und Kartoffeln und man wird gleich so warm eingepackt. Und also ich finde, Frau Henkel-Weithofer beschreibt sehr, sehr anschaulich. Ja, also man ist eigentlich mit dabei. Man merkt richtig, wie es dampft und man bekommt auch Hunger auf Gemüse mit Kartoffeln. Und ne, und die Wirtin, also sie unterhalten sich natürlich, weil Bob ist total obsessed von der Höhlenfrau und will natürlich mehr über sie erfahren. Und die Wirtin schnappt das irgendwie auf und fragt sie dann irgendwann, sprecht ihr von Babette? Ja, und erzählt, dass Babette Eberle eben die Tochter eines berühmten Höhlenforschers ist. Und man sagt, sie spukt im Untergrund. Was? Sie spukt? Oh, Spukerscheinung. Haha, ja, das haben wir auch gemerkt.
Das ist spannend und sie wohnt da auch direkt wohl über so einer Höhle. Und wir kriegen an der Stelle übrigens auch noch die Zusatzinformation diesem verletzten Höhlenforscher vom Anfang. Dem geht es mittlerweile besser. Und es gab einen Wassereinbruch in der Höhle. Auch das passiert ja immer mal wieder. Und der hätte die beiden sehr erfahrenen Forscher wohl überrascht. Also auch das kann immer wieder passieren.
Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Ne? Also da wissen wir wieder, wie gefährlich ist es ist, allein in so eine Höhle zu gehen, die nicht geführt ist. Ne? Also genau. Und wir erfahren noch ein bisschen auch was über Peters Haare. Fand ich sehr niedlich. Der hat
Peters
sich sehr, sehr
Haare.
modisch stutzen lassen in Rom.
Echt? Okay,
Ja.
das habe ich.
Das
Guck
habe
mal,
ich mir
das habe ich
wiederum
völlig.
aufgeschrieben, weil ich finde es so krass, was sie für Details so reinbringt. Ne? Also
Ja.
er fährt sich da irgendwie durch die Haare und sie schreibt das so, er hat besonders modisch gestutzte Haare, die er sich vor der Abreise in Rom noch hat frisieren lassen. Ja, so, also das war ihr anscheinend sehr wichtig zu erwähnen.
Okay, und ihr seht, das habe ich komplett überlesen. Also für den Fall, dass ich gleich hier rummecker, warum steht das denn nicht? Kann auch einfach sein, dass ich es überlesen habe. Wie gesagt, Peters neue Frisur ist mir komplett
Es geht
entgangen.
später auch noch mal
Was
über
mir nicht.
Justus' Haare. Ja.
Okay. Okay, da kannst du dann wieder einsteigen, weil auch da hätte ich jetzt nichts, woran ich mich erinnern kann. Ich erinnere mich mehr daran, dass Justus so auffällt, so, ach guck mal, das ist ja alles viel kleiner hier in Deutschland. Also die Felder sind kleiner als in Amerika. Gut, es ist auch ein kleineres Land, es gibt weniger Autos, dafür gibt es sehr hübsche Fachwerkhäuser. Und er sagt, es gibt fast gar keinen Verkehr und es ist dann schon sehr idyllisch. Gut, das stimmt natürlich, jetzt Schwäbische Alb kann man halt auch nicht unbedingt vergleichen. Ich wohne im Ruhrgebiet, hier gibt es halt super viel Verkehr.
Ja.
Aber auch da ist es halt so, ich meine, wenn man in Amerika, kommt halt auch drauf an, in welchem Staat man gerade ist. Da gibt es ja auch mal irgendwie so in der Mitte von Amerika irgendwie Staaten, da ist auch einfach Landwirtschaft und da fährt halt eine Straße durch und da ist auch sonst nichts.
Richtig. Genau, und
Aber insgesamt ist es hier natürlich schon alles ein bisschen kleiner und
na
hutzeliger
klar, und
als
auch die
das,
Straßen sind
was
ja auch
er
gar
so
nicht so
kennt.
breit und ausgebaut, ne? Das ist ja halt immer auch in Amerika auch nochmal anders, ne? Also
Ja.
das ist, finde ich so schön, dass das bei uns tatsächlich, wir haben hier noch so eine kleine Stadt hier bei Erfurt-Arnstadt, die haben, wenn du da so reinfährst, du kommst dann erstmal, ist ja erstmal Industrie, ja, bevor, wenn du reinfährst, und die haben auch so eine richtig schöne, breit gebaute Straße mit auch großen Anzeigetafeln rechts, links und dann diese ganzen Geschäfte und Supermärkte und sowas. Und das hat irgendwie so Ami-Feeling. Das finde ich ziemlich geil. Also es ist
Ah.
richtig gut gemacht und du kommst dann so in diese doch alte, kleine Stadt rein. Also irgendwie ist es natürlich total konträr, aber irgendwie geil, ja, weil es einfach so schön ausgebaut ist und breit ist und keiner sich irgendwie auf den Keks geht und wenig Stau ist und so, ne? Also das finde ich schon ziemlich nice.
Wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass das Kapitel Kultstätte für Lammkoteletts
Oh, das
heißt.
stimmt.
Da habe ich doch. Da habe ich doch gedacht, das ist, da hast du doch bestimmt genauer hingeguckt, dass das doch eigentlich ein sehr lustiger
Ist
Titel
ein
ist.
lustiger Titel, aber sowas mag ich halt immer so irgendwie nicht, wo ich schon genau weiß, okay,
Ach so.
ach ja, es ist wieder irgendwas, was wahrscheinlich mystisch anmutet und dann ist es doch nur ach, ein Lammkotelett. Ja, so weiß ich nicht. Das ist
Also zu viel Holzpflock, zu viel
ja, irgendwie.
Zaunpfahl.
Ja, da ich mag eben lieber, dann ist mir geheimnisvolle Spur lieber, ne? Also da
Na
auch
gut.
selbst ein Schlüssel ohne Schloss, also das nee, also sowas catcht mich dann eher nicht. Das weiß nicht, sträubt sich irgendwas. Ja, auf jeden Fall kriegen sie noch die Adresse von Babette besorgt, nämlich Peter, weil er merkt, okay, Bob ist so von der Babette angetan, dass er die Adresse noch besorgt und sie auch direkt dann zu ihr hinwollen. Und auf dem Weg dahin kommen sie an so einer Ruine vorbei, wo es dann das erste Mal um die Mädchen geht.
Genau, aber nur kurz, das kann ich an der Stelle ganz kurz verkraften und Sie überlegen so, ach, die wären doch auch ganz gute Burgfräuleins hier auf dieser Burgruine. Und selbst Peter möchte bis Mitternacht irgendwie abwarten und dann so, wie der Mond aufgeht und so.
Ja, ganz komisch. Also Peter ist ja gar nicht so der Angsthase, ne? Also der hat da so ein bisschen
Nee, neue Töne hören wir
seine
da, ja.
Angsthasenrolle irgendwie verloren. Ist da sehr mutig und voranschreitend.
Genau, und Bob findet dann eine niedergebrannte Feuerstelle und überlegt so, ist das eine Kultstelle? Ne? Wurden hier Opfer gebracht?
Ja, und da finden sie natürlich dann Knochen in diesem Glutnest oder Aschenest. Und ja, natürlich stellte sich es als Lammkoteletts heraus.
Ja, also nicht im bösen Deutschland werden immer noch, ne, Feueropfer gebracht. Nein, da hat einfach jemand gegrillt.
Da hatte jemand nur eine gute Zeit an der Ruine. Genau, und damit ist das Kapitel auch vorbei.
Ja, und es hat eigentlich ein bisschen das dazu gedient, irgendwie um ein bisschen mehr über die Höhlenfrau rauszukriegen und zu erfahren. Also im Buch ist es halt die Wirtin, die was erzählt, die sie halt kennt. Und im Hörspiel ist es, glaube ich, eine Wanderin mit einem Hund, die so ein bisschen was erzählt, die sich in der Gegend gut auskennt.
Genau, und im nächsten Kapitel Schlüssel ohne Schloss wollen sie dann erstmal Babette besuchen, die ist aber nicht da.
Ja, und Bob denkt die ganze Zeit an sie.
Ja,
So.
also der ist wirklich total besessen von dieser Frau.
Ich finde auch, und er überzeugt ja auch Justus und Peter dann übermorgen nochmal zu ihr zu gehen. Und ich, also das ist schon, du hast es eben schon mal angedeutet, es hat was
Ja,
Obsessives, finde ich. Und
total.
da habe ich gedacht, ist da so der Grundstein gelegt zu Bobs Clarissa Franklin Obsession. So ältere seltsame Frauen findet der.
Aber das war auch mein Gedanke. Ich dachte, Mensch, was ist denn mit dem Bob los? Wieso ist der denn jetzt von der so? Ich meine, dass die natürlich spannend ist und dass das natürlich irgendwie, ne? Aber so
Aber dass man die zu Hause
krass, wie der
besuchen
drauf
muss,
ist,
ist.
ja, also das fand ich schon ein bisschen okay. Also sie ist dann doch da und sie spricht mit Bob, Peter und Justus sind noch gar nicht mit dort und die unterhalten sich und sie, nee, sie geht jetzt Karten spielen und einen Tag drauf ist sie in Stuttgart und er soll doch bitte übermorgen wiederkommen. Und dann geht er zu Justus und Bob
Genau.
und sagt: Mensch, die hat uns eingeladen, in 2 Tagen zu ihr zu kommen. Ja, klar, eingeladen.
Eingeladen, naja, genau, da ist das ist auch wohl mehr so seine Variante. Aber sie suchen sich dann einen Schlafplatz, dann auch ganz idyllisch eigentlich, so auf so einem Felsen
Die campen dann,
und
das
so.
finde ich auch
Und
immer so krass, ne? Die haben dann einfach ihre Sachen dabei, das bewundere ich ja auch immer sehr, wenn ich das so lese, ne? Die gehen einfach los mit ihrem Rucksack, mit ihrem Schlafsack und dann pennen die halt da irgendwo, ne? Also das ist schon auch ein Lifestyle, ja.
ja, und es wird auch immer gesagt, ja, die Nächte sind so lau. Also. Gut, da bin ich aber vielleicht auch ein bisschen anders drauf. Mir ist nachts überall kalt. Und wenn die Sonne mal weg ist in den Bergen, das ist richtig rattenkalt. Aber gut, wahrscheinlich haben die super Outdoor-Klamotten dabei. Und auf jeden Fall, also sie reden nicht über Kälte, das bin wahrscheinlich nur ich mit den kalten Füßen.
Genau, und wollen dann erstmal in der Nähe übernachten und gleichzeitig ist da natürlich aber auch zufälligerweise eine Höhle und die ist aber verschlossen. Also das finden die natürlich noch mal spannender, wenn das eine Höhle ist, wo man sich extra noch den Schlüssel dafür holen muss, ne? Und dann die aber trotzdem alleine erkunden darf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Du holst dir irgendwo den Schlüssel und kannst dann halt eine bestimmte Zeit da rein, das alles erkunden und dann bringst du den Schlüssel wieder zurück. Und die heißt die Geisterhöhle. Erstmal wieder
Ja.
schön, toller Name, ja, birgt auf jeden Fall wieder schöne gruselige Stimmung. Dazu muss ich einmal einen ganz kurzen Verweis auf die Rocky Beach Com geben. Denn zum Geheimnis der Särge auf der Rocky Beach Com kann man einige Realfotos bestaunen. Zum Beispiel den Eingang der Geisterhöhle. Ne? Und aber auch noch
Genau.
andere Orte, an die wir da aber dann noch kommen. Also geben wir dann immer einen kleinen Verweis. Rocky Beach Com, da könnt ihr euch die Fotos angucken.
Und das ist wirklich toll. Also in diesem Buch, alle Orte gibt es auch in echt. Also ihr könnt auch da, also man könnte rein theoretisch auch so eine Tour zu diesen Höhlen machen. Oder zu der Folge kann man eigentlich auch letztendlich eine Tour durch die Schwäbische Alb oder schön im schönen Baden-Württemberg machen. Die Geisterhöhle heißt auch Rechtensteiner Höhle. Und heute ist die auch ein Rückzugsort für Fledermäuse. Also die finden diese Höhle auch in echt ziemlich, ziemlich geil. Und ich mache noch kurz einen Rücksprung. Als sie da übernachten, reden sie ja auch da, dann, ne, da gibt es wieder so eine Märchenburg anzugucken. Und also das wird schon als sehr, sehr deutsch interpretiert, dass es halt an jeder Ecke irgendwo eine Burg oder ein Schloss gibt. Und ja, das stimmt auch. Und das fällt natürlich Amerikanern auch umso mehr auf. Und das finden die ja auch toll, wenn die hier Urlaub machen. Und es stimmt. Also ich habe 25.000 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser gefunden und in Deutschland als Zahl.
Wow.
Und viele davon sind einfach auch in Baden-Württemberg. Also allein im Alb-Donau-Kreis sind jede Menge.
Wow, ja.
Also, wenn ihr da mal schöne Sachen gucken wollt, das ist vielleicht durchaus mal so ein Urlaubsziel. Und dann geht er mal ab und zu noch in so eine Höhle. Und dann habt ihr auch einen schönen Wanderurlaub gemacht. So.
Das klingt super.
Lustig ist übrigens, im Buch ist ja Bob so, der treibt es sehr voran. Er hat sich die Höhle ausgesucht und so.
Total, ne? Also der ist ja
Im
wirklich.
Hörspiel ist es Justus.
Genau, also das es gibt sowieso so ein paar Sachen, die sich dann auch so ändern. Ne? Da kommt man nachher nochmal drauf, warum dann auf einmal der andere das macht. Aber da ist Bob sehr voranschreitend, ne? Auch sehr abenteuerlustig und sehr jetzt aber mal los, ne? Und dann gehen sie auch in dieses Gasthaus, dieser Gasthof zur Brücke, den es auch gibt, ja, und holen da den Schlüssel.
Genau, und dann gehen sie zur Höhle und dummerweise passt der Schlüssel nicht.
Das ist doch komisch, ja. Also das verwundert sie erstmal sehr, aber während diese dann schon drüber lamentieren, dass auch Justus kriegt die Tür nicht auf, Bob kriegt die Tür nicht auf, Peter kramt schon in seiner Tasche und hat natürlich seine Gadgets dabei und packt seine Dietriche aus, ja. Und 1, 2, 3 ist natürlich die Tür offen, ja. Witzigerweise macht das im Hörspiel Bob.
Ja, also wir haben so ein bisschen vertauschte Rollen. Das ist mir auch aufgefallen, dass Bob irgendwie ganz selbstverständlich die Dietriche nimmt. Keine Ahnung.
Geschenkt. Aber das ist mir sehr
Geschenkt.
aufgefallen. Also ich habe die Folge gehört und dachte so, Moment, nochmal zurück, dachte, das war doch jetzt Bob. Und habe ich mich gleich aufs Buch gestürzt und dachte so, okay, puh, ich war wieder beruhigt. Es war Peter mit den Dietrichen im Buch. Ja.
Genau, und sie merken auch an der Stelle, okay, es scheint nicht der falsche Schlüssel zu sein, es ist einfach eine andere Tür. Und das ist spannend, weil sie so sehen, die sieht neu aus und da gibt es auch noch so Kratzspuren an den Angeln. Und sie merken, da war vorher mal eine andere Tür, hat einfach jemand die komplette Tür und dadurch natürlich auch das Schloss ausgetauscht. Und sie wundern sich schon, warum der Wirt darüber nichts wusste und ihnen dann den Schlüssel gegeben hat.
Genau, und
Schreckt sie aber nicht. Wir sind direkt im neuen Kapitel. Tür ist auf, ist zwar dunkel drin, aber mal rein
ja,
da.
immer, immer rein, immer voran. Und sie gehen auf jeden Fall rein in die Höhle und da fangen sie schon an, die Dinge, die von der Decke hängen, zu bewundern. Und da gibt es erstmal einen Lehrauftrag, der Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten.
Und Justus hat so einen schönen Merksatz, den er sich aber, den habe ich noch nie gehört, den hat er sich wohl selber gerade irgendwie ausgedacht. M steht auf einem Bein, Tisch hängt von der Decke. Also M für Stalagmiten und Tisch T für Stalaktiten.
Genau. Und das.
Ich hoffe, ich merke es mir mal an diesem völligen Blödsinn.
Ja, aber auf der einen Seite ist es ganz, ganz schön, ne? Also wenn man dann, ne, dann weiß, okay, die haben jetzt hier die Stalaktiten natürlich gesehen, weil die von der Decke hängen und bewundern die auch so ein bisschen und sagen, Mensch, der eine sieht aus wie so ein Baby und das andere, ne? Also die haben ja auch ganz interessante Formen. Genau. Und gehen da erstmal.
Das ist auch im Hörspiel schön. Das
Ja.
ist sehr, auch da wieder sehr atmosphärisch in dieser Höhle. Und also szenisch ist es auch wirklich, bin ich bis dahin auch mit dem Hörspiel auch sehr, bin ich sehr begeistert, weil das einfach sehr schöne Situationen immer sind, wo ich so mitgehen kann.
Genau, man ist richtig mit dabei, ne? Also das ganze Sounddesign, das ist super, ne? Und auch im Buch nimmt es einen auch ein bisschen mit. Da muss ich aber sagen, da trumpft das Hörspiel natürlich mehr durch diese ganze drumherum, ne? Und natürlich, wenn die sich jetzt hier in eine unbekannte Höhle begeben, die auch noch relativ dunkel ist, und sie von links, rechts, Höhlengang, wieder irgendeine Halle und dann wieder rechts, links, zaubert Bob noch Kreide aus der Tasche, die Alexandra ihm gegeben hat, und markiert dann doch mal ihre Wege mit Pfeilen und Fragezeichen und was weiß ich, ne? Also, damit sie sich nicht ganz so verfranzen in dieser Höhle.
Und sie bleiben für die Nachwelt da. Das fand ich im Hörspiel ganz, ganz süß, dass Bob sagt, so, ich male hier drei Fragezeichen hin, und dachte, ja, wenn einer mal in der, wo sind jetzt in der Geisterhöhle, wenn da einer mal reingeht und drei Fragezeichen sieht. Also ich fand das irgendwie
ganz süß auf jeden Fall. Genau, und dann stellen sie aber ziemlich schnell fest, wenn sie dann so durch ein paar Gänge gelaufen sind, dass hier eindeutig Schleifspuren sind, die irgendwo hinführen. Und dann ganz plötzlich kommt dieser Jumpscare-mäßig, da geht's ja steil runter. Moment, stopp, stopp, stopp. Wir müssen jetzt mal ganz ordentlich in Ruhe gucken, was da unten ist. Und sie leuchten dann so ein bisschen runter. Da geht es in so eine, ja, in so eine Senke, die ziemlich steil bergab geht. Und da sehen sie sowas wie Steine. So, und Justo guckt aber noch mal genauer hin und sagt, Freunde, das ist alles andere als Steine.
Und das finde ich ein spannender Schluss für das Kapitel. Das ist was anderes.
Ja, total geil, oder? Und Justus weiß es ja wohl auch schon. Ne? Also dann so bleiben wir erstmal zurück so in diesem Kapitel. Finde ich geil, so aufzuhören.
Ja, und also wir sind sehr gespannt, was kann denn das sein? Aber Justus löst es am Anfang des nächsten Kapitels, Rätsel auf dem Höhlengrund, direkt auf, und er sagt, ich sehe Särge.
Nee, also ich finde das ja eigentlich noch geiler, dass er das ja gar nicht sagt. Nee, nicht? Ich finde das ja richtig geil, dass man dann umblättert auf das nächste Kapitel und Peter sagt, wie kommst du auf Särge?
Ach so, stimmt.
Und das finde ich geil, ja, dass dann nicht Justus sagt, das sind Särge, sondern dass Peter dann, also er muss es ja dann schon gesagt haben, und dann steigen wir aber in diese wörtliche Rede ein, dass das aber jemand anders auflöst. Finde ich irgendwie cool.
Das stimmt. Aber im Hörspiel sagt Justus, glaube ich, das sind
das
Särge.
Kann sein, ja.
Ich habe mich da jetzt, genau. Aber gut, dass du da nochmal genau hingelesen hast, und also, dass wir sozusagen so eine Minute überspringen und so einen Hauch später wieder einsteigen und Bob sofort anbietet, ich gehe da runter.
Geil, oder? Also der hat ja einen Aktionismus vom Besten, ja? Und Peter...
Er ist sehr mutig in dieser Folge, muss ich wirklich sagen. Er treibt die Handlung auch wirklich voran.
Ja, der fackelt da nicht lange, weil sonst geht es immer so, oh, wer geht denn jetzt da runter? Naja, eigentlich muss das ja Peter machen, weil der ist der Sportlichste von uns, ja? Justus kann ja immer nicht, weil er dick ist. Und das fällt ja komplett raus. Ja. Und wir haben einfach einen Bob, der das Zepter in die Hand nimmt und sagt, oh, ich gehe da jetzt runter, könnt doch nichts.
Ich will wissen, was das ist, genau.
Geil.
Und dann erkennt Bob wirklich, es ist wirklich, es ist ein Sarg, und er will es direkt mit seinem Multifunktionsmesser aufmachen. Kurzer Eingriff. So, ich nehme mal an, er hat das Multifunktionsmesser vor Ort gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, wie es 1996 noch an Bord von Flugzeugen war, wenn man von Amerika nach Deutschland geflogen ist. Oder die sind ja erst nach London. Auf jeden Fall, Messer im Flugzeug, egal im Koffer oder im Handgepäck. Ich würde sagen mal, nach dem 11. September, no. Und auch heute geht das nicht mehr. Als ich jetzt in die Staaten geflogen bin, habe ich halt überlegt, so, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Also ich habe eine Allergie gegen Äpfel. Wenn ich den Apfel aber schäle, ist es überhaupt kein Problem. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mir doch vielleicht ein kleines Obstmesser mit und habe extra meine Freundin gefragt, sag mal, wenn ich so ein kleines Obstmesser in meinen Schuh packe, im Koffer irgendwo, ne, ist das dann, fischen die mich raus und sie, bitte nimm kein Messer mit. Es könnte eine Waffe sein. Lass es bitte zu Hause. Du kannst hier irgendwie anders Äpfel schälen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Oder kann man den auch, kann ich auch die Leute dann abschälen im schlimmsten Fall?
Ich weiß nicht. Also, die sind da mittlerweile sehr, sehr hellhörig, egal mit was.
Es gibt ja auch es gibt ja einmal Sparschäler, oder hat es jeder Sparschäler? Die haben doch auch so eine spitze Kante.
Also kannst jemanden da bestimmt schon mit verletzen. Also wenn die das rausfischen, ich glaube, du hättest auf jeden Fall Diskussionen. Und ich würde mal sagen, ein Multifunktionsmesser kriegst du heute nicht mehr durch den Zoll. Da würden die dich schon ziemlich auseinandernehmen. Wie gesagt, es war 1996, vielleicht war das da anders. Und wir würden mal einfach Bob vielleicht zugute halten. Er hat es einfach vor Ort gekauft.
Ja.
Das Erste, was sie als in so einem Andenkenladen gekauft haben, war ein Multifunktionsmesser.
Herrlich. Na, vielleicht entweder lässt das dann da, schenkt es dann Alexandra, oder ihr kann es ja wahrscheinlich auch nicht mitnehmen dann. Also, wer weiß. Ne? Oder es ist einfach künstlerische Freiheit der Autorin.
Ja, aber also wie gesagt, das ist mittlerweile, ich bin ja auch lange nicht geflogen und musste mir auch mir so einiges erklären lassen. Du darfst ja auch keine Lebensmittel einführen. Also von Amerika nach Deutschland zurück ist es was anderes. Wenn du da jetzt irgendwas Süßes mitbringst, dann kann es sein, dass du es mitnehmen darfst. Manchmal zieht es der Zoll beim Durchgucken aber trotzdem raus. Aber klar ist, von Deutschland nach Amerika darfst du definitiv keine tierischen Produkte mitbringen, auch kein Obst. Und also Wurst, Käse, sowas alles halt. No, 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 no.
Ja. Genau, aber Bob macht dann einen so einen Sarg auf und erschrickt erstmal total panisch, ne, weil er geht jetzt wirklich davon aus, da liegen irgendwelche Leichen drin, ja.
Genau.
Schrecklich, also schrecklich, allein die Vorstellung, in einer unbekannten Höhle, da liegen Särge und dann machst du das auf und bist da unten ganz alleine in diesem Loch. Ah.
Aber jetzt mal die Vorstellung alleine, ne? Du sagst das gerade, da sind versteckte Särge. Ich meine, was erwarten die denn, was da drin liegt?
Ja.
Also die Chance, dass da ein Toter oder eine Mumie drin ist, ist jetzt nicht so klein. Also, dass da jetzt nicht irgendwie lauter Überraschung, lauter Schokoeier drin sind, also ne, so. Und das ist im Hörspiel auch sehr toll gemacht. Das ist halt wirklich so ein Schreckmoment, wo ich beim Hörspiel hören da wieder wach bin,
Ja,
wenn ich es zum Einschlafen gehört
ist auch
habe.
ein krasser Schrei, ne? Also wirklich verständlich, weil er ist ja auch im buch total, ah, und alle so, was ist los? Brauchst du Hilfe? Sollen wir runterkommen? Nee, ist schon gut. Da sind ja gar keine Menschen drin. Also nicht zumindest keine mal lebenden Menschen,
Toten.
sondern
Also
keine Toten.
es sind Figuren. Also
Genau.
er finde eine mannshohe Figur, eine Statue, und in dem anderen Sarg ist eine Frau aus Holz in Blau drin. Und Justus vermutet sofort, dass die bist
Genau,
du.
ne? Also das, ja, finde ich auch naheliegend, ne? Also klar, wenn da jetzt irgendwas drin liegt, was da eigentlich sonst irgendwo in einem Museum steht oder in einem, ne, wer weiß jetzt, oder wenn man jetzt schon sieht, dass es Heiligenfiguren sind, ne, da wird man die jetzt auch in ein Kloster oder in irgendeine Kirche stecken oder so, ja.
Aber ich finde krass, dass du das auch sofort für dich ganz klar ist und für Justus ganz klar, dass es Diebesgut ist. Ich denke nur, was für eine Scheißstelle für Diebesgut. Ich krieg das doch nicht rein und ich krieg's auch ganz schlecht wieder raus.
Ja.
Gibt's da nicht was anderes? Irgendwie eine Garage, wo man es irgendwie
Ja.
kurz zwischenlagern kann? Irgendwie, weil so, ich meine, wir wissen ja spätestens seit der flüsternden Mumie mit so einem Sarkophag, das ist jetzt auch mal, naja, den klemmt man sich nicht mal eben so unter den
Also es
Arm.
ist absolut kein, also es ist an sich schon ein cleveres Versteck, weil es wirklich
Ja.
total abgeschieden, ja, also das ist ja sowas, können nur drei Detektive aus Amerika finden, ja, also kein anderer findet
Das stimmt.
sowas. Das ist schon echt super versteckt. Allerdings ist es natürlich total bescheuert, das an so einer
Also sehr
Stelle zu verstecken,
mühselig.
also als Gangster, ja, also wenn ich eigentlich schnell zu Geld kommen will, das heißt einfach schnell, gut, wer weiß, wie lange das dauert, bis sie da das Lösegeld da erpressen dafür, aber das ist halt wirklich, wo ich sage, oh mein Gott, also macht es euch doch nicht schwerer, als es ist, ne? Also da hätte es
Finde ich
auch
auch, vor allen Dingen,
andere Stellen
du musst
gegeben.
ja auch da erstmal hinkommen. Also
Ja.
insgesamt, vielleicht wenn du was dauerhaft verstecken willst, ist es vielleicht ein richtig gutes Versteck. Wenn ich jetzt so an Golddublonen von was weiß ich denke. Also, aber wenn man schnell wieder ran muss, also insgesamt habe ich mich so gefragt, aber da diskutieren die drei ja auch
Ja,
drüber, ne? Peter sagt, aber ist schon ein merkwürdiges Versteck, aber auch Bob sagt, nö, das ist so wie du gerade, das ist aber auf jeden Fall sicher.
sicher ist es
Das
auf alle
findet man
Fälle.
außer uns,
Genau.
findet es jetzt keiner zufällig.
Genau, richtig. Weil aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, also, na gut, vielleicht machen die das ja vorwiegend natürlich nachts, wenn jetzt keine mehr jetzt hier Touristen oder so die Höhlen erkunden oder so, ne? Und vor allen Dingen wissen die ja auch, wann jetzt wer reingeht, wenn die da den Schlüssel vergeben, ne? Also da kommt ja auch keiner einfach mal so rein und sagt, ich gucke mir jetzt mal die Höhle an, weil die einfach offen ist, sondern du musst dir ja immer den Schlüssel holen. Und wenn du dann quasi als Gangster natürlich in dem Wirtshaus dann wohnst, dann weißt du ja, wer jetzt gerade da reingeht
Ja, das
Und dann
stimmt.
wollten die ja, dass die Leute nicht mehr da reingehen. Deswegen haben sie die Tür ja ausgetauscht. Auf der anderen Seite,
Stimmt, so
warum
wie du
gebe
das
ich
jetzt
dann,
erklärst.
aber das müssen wir vielleicht später nochmal eruieren, warum gebe ich dann als Wirt den Schlüssel raus, wenn ich doch genau weiß, sie nehmen jetzt den Schlüssel, gehen dahin und der passt nicht. Da kommen die doch im Zweifelsfall wieder und sagen, also hier, Kollege, du hast mir einen falschen Schlüssel gegeben, passt nicht, da ist eine neue Tür. Wie
Ja,
geht's denn dann
aber
weiter?
jetzt, wo wir das, wenn wir das gerade so besprechen, würde ich dann denken, dadurch hätten aber die Gangster eine Art Vorwarnung und könnten notfalls die Särge auch wieder verschwinden lassen in der Zeit, wo die Wanderer jetzt wieder zum Gasthaus zurückgehen und sagen, das war aber nicht der richtige Schlüssel. Und dann könnte der Wirt sagen, ah, oh, da habe ich mich wohl vergriffen. Hier ist der richtige Schlüssel. Vielleicht so.
Eventuell, aber das ist halt, also das spricht wieder für, einen sehr bescheuerten Ablageort für dieses Diebesgut, weil sie müssen ja davon ausgehen, dass die Höhle auch mal erkundschaftet werden kann, wenn das so der allgemeine O-Ton ist, dass man die besichtigen kann. Ne, da müsste man eher.
Und wir müssten wissen, hängt der Wirt damit drin? Aber ich glaube, da gehen wir der ganzen Sache auch schon wieder zu sehr auf den Grund.
Wahrscheinlich, weil ich denke mir dann auch, also wenn ich da jetzt als Gangster und ich habe vielleicht nichts mit dem Wirtshaus zu tun, ne, und verstecke das Zeug heimlich da drin, ohne dass das Wirtshaus das weiß, dann muss ich ja davon ausgehen, dass es trotzdem irgendwann mal aus Versehen gefunden wird. Oder die sind alle involviert und wissen das, dann hätte ich das aber mit der Höhle so gemacht, wenn ich doch der Schlüsselherr dieser Höhle bin und entscheiden kann, wer da reingeht und wer nicht reingeht, da hätte ich doch irgendwie einen Vorwand gefunden, dass die Höhle gar nicht mehr zu betreten ist, ne, dass Richtig. Die einsturzgefährdet ist oder die ist einfach gesperrt und man kann die nicht mehr angucken. Also und so kommt keiner mehr rein, der dann zufällig die Särge entdecken kann, ja.
Wir hätten es richtig gemacht, weil wir ja auch total schlaue Verbrecherinnen wären. Also beim nächsten Mal, also uns kommen sie nicht drauf.
Also wenn wir mal ein paar Särge verstecken, dann wissen wir, wo wir das machen und wo nicht.
Genau, sie überlegen auf jeden Fall hin und her, wer und was das so sein kann und überlegen auch, also das müssen schon mindestens zwei, am besten drei Täter sein. Und jetzt wollen sie raus, aber Justus sagt, nee, er geht erstmal alleine raus. Unter Umständen wird die Höhle ja bewacht. Oh, das heißt also nicht nur in der Höhle ist gruselig, sondern draußen könnten auch irgendwelche Spitzbuben noch irgendwie rumlaufen und hinterm Gebüsch sich verstecken, die uns auch noch beobachten.
Weil sie müssen jetzt auch davon ausgehen, ne, dass wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen, der nicht passt. Ne, vielleicht, die kamen ja nicht wieder, also vielleicht hat der Wirt ja erwartet, die kommen wieder mit dem Schlüssel, der nicht passt. Jetzt kamen die aber nicht wieder, jetzt muss der sich ja auch fragen, ja, was machen die denn da jetzt, wenn das Ding nicht passt? Ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt davon ausgehen, dass die auch da eingebrochen sind oder so, also das und es kommt aber keiner. Also sie gehen raus nacheinander, Justus guckt, aber es ist niemand da. Und sie wollen aber trotzdem die Höhle beobachten, weil sie wollen jetzt auch noch nicht zur Polizei, weil sie davon ausgehen, dass die Polizeidienststelle sowieso nicht besetzt ist, weil das nur so ein kleiner Ort ist.
Ja, und Bob sagt auch, wir machen, sonst ist uns das ja auch zu billig, zur Polizei zu gehen und wir überlassen denen das ja auch nicht. Allerdings haben sie schon zu bedenken gegeben, unsere Ferien sind fast zu Ende und wir können eigentlich auch nicht genügend Deutsch, um diesen Fall zu lösen. Also es ist durchaus, sie sagen zwar, sie haben einen Fall, und damit sind wir ja mittlerweile im Detektivmodus und dann wird zum ersten Mal auch wirklich auf das Detektivunternehmen in Rocky Beach halt eingegangen. Ich weiß gar nicht, ob wir das zu dem Zeitpunkt im Buch wissen, wenn das jetzt unser erstes Drei-Fragezeichen-Buch ist, ob wir schon wissen, dass das drei Hobby-Detektive auf Urlaubstrip sind.
Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich weiß ja nicht, inwieweit jetzt dann schon mit Alexandra und Max vorher das gesagt wurde, dass die da einen Fall gelöst haben in Rom oder dass sie nur in Rom kennengelernt haben. Nee, da kam noch kein Nichts darüber. Das kam,
aber vielleicht habe ich es auch überlesen.
Nee, das kommt erst tatsächlich später, wo sie dann sagen, als sie dann in Rom diese Taschendiebe gestellt haben, das kommt dann erst später, als Peter dann auch mal so Alexandra so toll findet.
Genau, also Alexandra weiß es schon, weil das haben die da ja schon miteinander besprochen. Aber hier ist es bis dahin irgendwie kein Thema. Und jetzt aber so, wir haben einen Fall, da ist was Seltsames und wir sind zwar im Urlaub, aber wir können ja trotzdem mal genauer hingucken. Und auch da ist es Bob wieder, der es echt wissen will. Und Peter stimmt ihm sogar zu, dass sie da jetzt einen Fall haben. Und das ist ganz interessant, denn Justus ist hier mal der Zweifler und der Zauderer. Das ist mir auch eher neu.
Ja, absolut. Also war ich auch sehr überrascht. Ne? Also da sind doch Peter und Bob sehr präsent und Justus eher zurückhaltend. Und die kommen eher so mit diesen ganzen Ideen, wie geht's jetzt weiter? Ne? Und wir bleiben jetzt wieder hier und gucken jetzt erstmal ab und beobachten erstmal die Höhle, ob sich da jetzt über Nacht was tut. Also es ist ja noch Tag.
Genau,
ne? Also es ist ja noch Tag. Und
genau, vielleicht will, und Justus macht dann aber auch mit und sagt, okay, wir behalten den Schlüssel und mal gucken, ob hier einer auftaucht. Wir haben ja Zeit bis morgen früh, weil erst dann, am nächsten Tag, muss der Schlüssel zurück sein. Erst dann würde der Wirt hellhörig werden. Das ist halt so eine Vereinbarung. Ne? Das macht man halt auch so in den Bergen, wenn bis da und da keiner zurückgekommen ist. Das ist zum Beispiel auch, wenn du zum Wandern irgendwie in Österreich oder in Bayern unterwegs bist. Und da fragt zum Beispiel der Wirt und die Wirtin, die fragen meistens beim Frühstück immer ganz interessiert, na, wo geht's denn heute hin? Was macht ihr denn so? Und dann tut man gut daran, denen auch zu sagen, wo man hingeht, weil wenn du zum Abendessen nicht zurück bist, würden die mal anfangen zu suchen oder jemandem Bescheid zu sagen. Denn wenn es dunkel ist in den Bergen, dann ist es einfach sehr gefährlich und unerfahrene Leute kommen dann einfach schlecht zurück. Und wenn die Leute nicht wiederkommen von so einer Tagestour, also da passt man gut auf seine Gäste halt auch auf. Und so ist es, so ist das System halt jetzt hier auch mit dem Wirt, dass der jetzt sagt, okay, die haben Schlüssel für die Höhle und die sind seit einem, also die sind einen Tag lang weg.
Genau, und das würde auch wieder das erhärten, dass man auch sagt, okay, man würde jetzt erstmal nicht drauf kommen, dass der Wirt irgendwie verdächtig ist, weil der erwartet die jetzt erstmal noch nicht zurück. Ne? Und dann muss der vielleicht auch gar nicht wissen, dass die Tür ausgetauscht wurde. Das kann ja auch einfach jemand gemacht haben, ohne dessen Wissen. Ne?
Richtig. Wahrscheinlich sogar eher.
Sonst hätte der den Schlüssel ja gar nicht rausgerückt. Ne? Also das würde man dann so ihm gar nicht unterstellen in dem Moment. Ne? Dann kommen wir aber später noch drauf, warum er das gemacht hat. So.
Oh, genau. Also wir sind in diesem Kapitel auf jeden Fall mitten im Detektivmodus und sie fangen halt in alter Manier an zu überlegen und rumzuknobeln und zu diskutieren und das gefällt mir ganz gut. Also wir haben einen Fall.
Genau, und dann steigen wir ins nächste Kapitel, in der Hand der Räuber. Was ja schon wieder ein bisschen sagt, okay, da muss ja irgendwas passieren. Auf jeden Fall beziehen sie Stellung zwischen Tür und Schacht. Und also da ist so ein Schacht, wo sie auch glauben, dass dadurch die Särge auch in die Höhle hereingekommen sein müssen. Und warten erstmal ab und vereinbaren jetzt natürlich als Warnsignal den Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers, den es nur in Ostasien gibt. Deswegen können sie den auch in Europa nehmen, weil man muss ja aufpassen, ne? Dass man jetzt nicht unbedingt, wenn die jetzt mal einen Fall in Ostasien hätten, müssen sie sich einen anderen Ruf überlegen, weil da rennen nämlich, da fliegen die Rotbauchfliegenschnäpper nämlich rum und das ist natürlich doof, wenn da plötzlich mal einer zwitschert und dann, es ist ja gar nichts, ne? Und genau, witzig habe ich mir nochmal angeguckt, ich wollte mir das aber auch nochmal anhören, ich habe es jetzt ganz noch nicht gemacht, hole ich aber noch nach, dieser eine Fall, wo sie den Ruf machen und aber ein Vogelkundiger weiß, dass es diese Vögel dort gar nicht gibt und der natürlich dann genau schnallt, dass das ein Warnsignal sein muss. Das war der verschollene Pilot.
Ah, okay, ja, vielleicht machen wir das ja auch nochmal. Und hier können wir an der Stelle auch noch sagen, also wir haben ja schon mal diesen Rotbauchfliegenschnäpper genau aus dem Grund halt auch besprochen und das ist ja schon ein guter Kniff. Die Idee ist übrigens von Lys.
Ja.
Die hat nämlich in der Folge Tatort Zirkus das vorgeschlagen, genau aus diesem Grund. Also Lys, richtig guter Vorschlag.
Ja.
Was ich jetzt finde, hast du den Pfiff im Hörspiel gehört?
Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber der klingt anders
der ist
als
auch
später,
mehr als,
ne?
Der klingt halt total mickrig. Das klingt, als würde einer jetzt so irgendwie schlecht durch die Zähne pfeifen. So. Okay. Also das ist so, also der ist quasi gar nicht hörbar. Mhm. Also ich habe halt drauf geachtet jetzt, weil ich das Buch gelesen habe, aber der ist also wirklich.
Also später machen also sie den schöner. Da rollen
ja,
die richtig so.
Nachher hat der
irgendwas sowas.
Und also das gibt es da noch nicht. Das ist wirklich eher so ein ganz schlecht. Da wird es auch nicht wirklich thematisiert im Hörspiel.
Vielleicht hatte Bob gar nicht die Gelegenheit, den so gut zu machen, weil er ja schon mit dem halben.
Stimmt.
Da schon halb weggezerrt wurde von den Gangstern, denn der ist nämlich auf einmal weg. Jetzt habe ich das schon vorweggenommen, aber auf jeden Fall.
Du hast es schon vorweggenommen. Ja. Aber bevor sie sich trennen, kommt Justus noch auf die Idee, ich glaube Justus, dass er halt sagt, wenn ihr jemandem begegnet, merkt euch auf jeden Fall alle deutschen Wörter, die ihr euch behalten könnt, auch wenn ihr sie nicht versteht. Weil daran könnten wir zum Beispiel, also vielleicht kriegen wir dadurch dann irgendwie was raus, was sich einen ziemlich guten Auftrag finde, wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen.
Ja, stimmt.
Genau, und dann trennen sie sich halt. Ne? Einer am Höhleneingang, einer am Lichtschacht und Justus ist in der Mitte.
Genau. Und dann ist es aber so, dass sie dann auf einmal so ein bisschen den Ruf dann hören, ne? Und dann das aus Bobs Richtung kommt, der aber nicht mehr da ist. Aber sein Rucksack liegt wohl noch da, ne? Also ja. Der Rucksack ist noch da, aber er ist weg und sie stellen dann aber auch ziemlich schnell fest, dass sie hören das dann irgendwie durch den Schacht, ne? Dass sie sich da unterhalten und ihn da erstmal gefangen genommen haben. Und
wir hören auch Bob. Also es gibt drei Stimmen. Eine helle, eine krächzende Stimme und Bob.
Genau. Und dann schalten auch Peter und Justus ganz schnell und sagen, wir müssen jetzt Hilfe holen. Und die müssen ja irgendwie hergekommen sein, die Gangster. Das heißt, die vermuten, dass irgendwo an der Böschung ein Auto steht, dass sie sich da leihen wollen, um dann irgendwie Hilfe zu holen. Und da natürlich erst dann die da überlegen, so, ob sie zur Polizei fahren. Und das ist ja nämlich dann schon nachts. Und dann überlegen sie, zur Polizei zu fahren, sagen aber, ja, das ist so ein verschlafenes kleines Nest, die ist garantiert nicht besetzt, die Wache. Und finden aber gar keinen Auto, sondern sie sehen einen Motorroller, der im Straßengraben
ja.
liegt. Finde ich aber auch ziemlich geil, dass Peter dann erstmal einen Ast da hinschmeißt, weil, falls da einer lauert und den bewacht oder so, dass sich
ja.
aber keiner rührt und dann springen sie schnell auf den Roller und fahren los.
Genau. Können wir noch kurz
ja.
über das Gespräch in dieser Höhle,
ja.
das Belauschte, sprechen, weil ich habe da noch so ein paar Fragen.
Mhm.
Also wir in dem im Buch ist es so, also wir hören eine helle Stimme, die auch Englisch spricht. Und auch noch so eine fiese Drohung kommt, so dich findet
ja.
keiner. Und wir haben so eine krächzende Männerstimme. Und die Tür ist mittlerweile verriegelt von der Höhle.
Mhm.
Im Hörspiel ist es, fand ich, unglaublich leise, dieses Gespräch. Ich musste sehr laut drehen an der Stelle. Ich kann die Stimmen nicht wirklich unterscheiden. Die klingen relativ ähnlich. Da höre ich jetzt nicht, ob da eine hell oder eine krächzend
ja.
ist. Also da kann ich jetzt nicht so wirklich was rausziehen. Und ich habe später halt noch so Fragen zu diesen Stimmen. Allerdings
mhm.
nicht an dieser Stelle.
Mhm.
Genau, also sie haben einen Motorroller kurz geschlossen und sie überlegen, also okay, zur Polizei, das bringt gerade nichts, wo fahren wir hin, wir kennen hier keinen, fahren wir doch zur Höhlenfrau.
Genau, die Babette wohnt doch hier gleich ganz in der Nähe und dann fahren sie zu ihr nach Hause, klopfen da wie die Verrückten, die macht aber nicht auf, weil sie wahrscheinlich alt ist und schläft und sie nicht hört. Wird überlegt,
ja.
das sagt Justus, sie ist alt und hört uns eh nicht. Dann sehen sie aber Beete und da sind Blumendraht-Sachen. Peter wird von der Katze gekratzt.
ja, das ist wahrscheinlich deren Verteidigung
ja.
so. Ne? Das ist halt die Kampf Wachkatze.
Genau, also Peter hat nämlich seine Dietriche nämlich in seinem Rucksack liegen lassen. Dort
mhm.
bei der Höhle sind ja einfach ganz schnell aufgebrochen und los. Und bauen dann aus diesem Blumendraht einen Dietrich und knacken die Tür. Und dann gibt es
ja,
unser Lieblingswort. Ich habe es mir ganz dick markiert.
Szenenwechsel!
Schön!
Genau, also während sie da, während mit dem Blumendraht das Schloss geknackt wird und aufgeht, sind wir jetzt aber bei Bob. Und der denkt über die beiden nach, die ihn da gefangen genommen haben. Da ist auch schon die Rede davon, dass es zwei Männer sind. Ne?
Genau, und er sagt dann auch schon, wie die auch aussehen. Ne? Also ich glaube, der hat, genau, hat die dann auch gesehen. Und dann kommt unser Cover hier vom Omnibus. Das sind nämlich zwei Männer, die maskiert sind mit Gummimasken. Der eine eine Mickey Maus und der andere Glatzkopf mit Augenklappe. Und obwohl steht da auch was mit der Augenklappe drin, oder ist das?
Ja, ja.
Doch, gell?
Augenklappen-Glatzkopf-Typ habe ich mir
genau,
auch
einäugiger Glatzkopf, deswegen. Also, wo ich mir auch denke, okay, ich habe an Zyklopen gedacht. Ganz ehrlich, da stand ja nichts von Augenklappe. Ich habe gedacht, der hat eine Maske auf, mit einer Fleischmütze eben und hier in der Mitte ein Auge.
Auch
wie ein
nicht
Zyklop.
Schlecht. Sehr.
Jetzt fällt mir erstmal auf, es kann ja auch eine Augenklappe sein.
Wo ich mir auch denke, was für eine, jetzt gerade während wir drüber sprechen, ich meine, was für eine dusselige Maskierung. Ich meine, in so einer Höhle siehst du eh total wenig und dann noch mit einem Auge. Also, und vor allen Dingen, wie bescheuert. Ich meine, wenn ich unauffällig, also die haben ja schon Angst, sie werden erkannt. Deshalb maskieren sie sich.
Mhm.
Aber wenn die jetzt zufällig einer sieht, das würde mir noch extrem zu denken geben. Jedenfalls spätestens diese Mickey Maus.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, das schreit ja so nach Banküberfall, Gangster,
ja.
Räuber, irgendwas, ja? Also.
Aber damit gehe ich in eine verlassene Höhle. Gut, vielleicht haben sie die auch erst dann aufgesetzt, als sie gemerkt haben, da ist
ja,
jemand.
Mit Sicherheit.
Und den wollen wir überfallen.
Genau, also man hofft es zumindest, dass sie nicht privat so rumlaufen die ganze Zeit, wenn sie ihre Särge durch die Gegend schleppen. Man weiß es natürlich
so.
Nicht, man weiß es nicht.
Nein, stimmt, ich habe echt gedacht, immer wenn die böse Sachen machen, laufen die in der Verkleidung rum. Aber wahrscheinlich haben sie das jetzt
geil.
Nur für Bob gemacht.
Ja, vielleicht, genau, damit er sie halt nicht erkennt. Ne? Aber meine Güte, die gehen ja...
Okay, das ist doch vielleicht eine Theorie, die kommt mir besser zu Pass. Also sie haben Bob gesehen und haben dann schnell ihre Gummimasken aus der Hosentasche
genau.
gezogen, haben gesagt, für den maskieren wir uns.
Genau, den schnappen wir uns jetzt hier und den schleifen wir jetzt hier rein und müssen uns aber maskieren, genau. Und er hat echt ganz schön zu kämpfen, aber die haben den ordentlich verschnürt, ne? Die haben den wirklich mit an den Handgelenken gefesselt, die haben den ein Heftpflaster auf den Mund geklebt.
Oh, ein Heftpflaster. Entschuldigung mal, wie sind deine Erfahrungen mit Heftpflastern? Ich kenne ja Heftpflaster, du machst es irgendwo dran und es klebt nicht. So.
Weil wenn das feucht in der Höhle ist, er schwitzt ja vielleicht auch, weißt du so, dann schwitzt er auch am Mund und naja, egal. Ich hätte ja
also
die Socke ins Maul
ja
gesteckt oder so.
Leute, mit Gaffer-Tape passiert euch das nicht.
Oh Mann.
So Panzertape, das ist super. Und das noch irgendwie dreimal um die Haare geklebt,
oh,
so,
herrlich.
da ist das dicht.
Richtig gut, ne? Vor allen Dingen, das juckt an den Lippen, ne? Also das ist das, was ihn jetzt gerade stört. Auf jeden Fall hat er aber Wörter verstanden. Also das ist natürlich schön. Er hat den Auftrag, den ihn Justus vorher eingepflanzt hat, auch genommen und hat sowas verstanden wie Erpressung, Wein, Transport und Keller.
Ja, und das merkt er sich. Er kann nichts damit anfangen, aber das kann man sich ja für später schon mal merken. Jetzt hört er aber nichts mehr und kriegt langsam Angst, weil er denkt, er hat Spuren gelegt, aber irgendwie wird er gerade, er möchte gerne gefunden werden.
Ja, man kann es ihm auch echt nachempfinden. Und ja, ich bin auch gespannt, weil er sagt ja, ne, also er hat Angst, dass Justus und Peter die Spuren übersehen könnten, die er gelegt hat. Da bin ich schon ganz gespannt, was hat er denn für Spuren gelegt?
Wahrscheinlich, er kann ja eigentlich nur irgendwas aus der Hosentasche gezogen haben und so. Genau, aber ehe wir dem nachgehen können, haben wir schon wieder
Szenenwechsel.
Szenenwechsel und wir sind wieder im Haus von Babette Eberle. Da ist es übrigens im Hörspiel etwas anders. Da ist es nicht der Blumendraht, den ich ja sehr cool finde im Buch, sondern da machen sie die Tür mit einer Telefonkarte auf,
ach,
weil das
ja,
so ein Schnappschloss
stimmt,
ist.
Ja. Mir finde ich mit dem Blumendraht auch cooler. Hat nochmal so ein bisschen
ja,
Inspektor Gadget-mäßig was. Ne? Wir haben jetzt hier was und bauen da noch was draus. So, ja.
Das finde ich auch. Auf jeden Fall machen sie da die Tür auf, dann sehen sie einen Schatten und meinen, es fliegt eine Axt.
Bäm, da kommt was angeflogen und ja, eine Axt fliegt auf sie zu und dann sehen wir Babette, die ein altertümliches Gewehr auf sie richtet und sagt, ja, was soll denn das?
Ein Schrottgewehr, bestimmt
ja,
ist es ein Schrottgewehr.
Schrottflinte, jawohl. Ja, eine Schrottflinte. Und,
ja, Hände hoch.
Genau.
Wo ich mir auch denke, ey Jungs, ihr kommt aus Amerika. Ihr brecht nachts in das Haus von einer Frau ein und wundert euch, dass ihr dann angegriffen und mit einer Schrotflinte bedroht werdet. Entschuldigung, in Amerika wärt ihr schon tot. Weil wenn du das da machst, egal ob vor 20 Jahren oder heute, da ist jeder bewaffnet und das kann auch mal in Deutschland so sein.
Ja, richtig. Und vor allen Dingen so geil, wie sie da total verwundert drüber sind, ne? Also, also wirklich, ne?
Und auch das, ne? Sie sind irgendwie, und die ist ja ein bisschen verwirrt, das haben sie ja schon gehört, wo ich mir denke, ey, hallo, ihr brecht nachts in das Haus einer Frau aus. Was glaubt ihr eigentlich, dass sich die Frau nicht verteidigt? Entschuldigt, brecht mal bei mir ein. Ich hoffe, ich hätte jetzt kein Schrotgewehr, aber ich hoffe auch mal, dass ich euch da mal,
Ja, also das ist doch echt sehr witzig, aber auf jeden Fall gucken sie dann noch mal und sehen, dass diese vermeintliche Axt Gott sei Dank dann doch nur ein Schmiedeisen oder Kerzenständer war. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber wenn sie den an den Kopf gekriegt hätten,
den
hätte
an den Kopf
getan.
Ist auch nicht gut. Nein, nein.
Aber Justus löst das gleich auf, sagt, nicht schießen, wir sind's nur. Wir sind keine,
genau.
Wir sind keine Einbrecher. Doch, Justus Jonas, du bist gerade da eingebrochen. Du bist ein Einbrecher, aber okay.
Ja.
Aber wir wollten doch nichts klauen. Ja, Justus Jonas macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. Ne? Ja, auf jeden Fall.
Und Babette ist halt also wirklich scheinbar aus dem Schlaf überrascht, weil sie trägt noch Nachthemd, Haarnetz, Filzpantoffel, was man halt so nachts trägt. Und macht dann auch, also scheint auch wieder ein sehr schöner Anblick zu sein. Aber sie bitten sie dann um Hilfe.
Genau, also wirklich, ne? Sie sind ganz verzweifelt und sagen hier, wir waren in der Höhle und da haben die jetzt unseren Freund dahin verschleppt und wir brauchen jetzt wirklich Hilfe. Und sie will sich aber erst noch nicht so richtig rühren.
Nee, aber dann sagen sie, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Sie weist sie noch zurecht und sagt, hier wird nicht geschrien.
Das ist auch geil. Es war auch im Hörspiel so schön, hier wird nicht geschrien.
Ja, und sie fragen halt, gibt es da vielleicht einen zweiten Eingang? Und sie sagt, ja, da ist was zugemauert.
Genau, und sie stimmt aber auch nur zu helfen, nachdem sie dann sagen, naja, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder sie zeigen uns den zweiten Eingang oder wir gehen zur Polizei. Und da auf einmal wuselt sie weg, dauert nicht lange, dann ist sie wieder da und fix und fertig angezogen.
Und ich dachte in dem Moment so ein bisschen an Super Grubi, der ja früher gerne in der Telefonzelle, also Grubi ist in der Telefonzelle verschwunden und dann war er Super Grubi und hat sich schnell umgezogen. Und auch der an der Stelle, ne, es geht ja auch gerade im Moment so durch die deutsche Presse, dass Herr Mewis in einer neuen Folge der drei Fragezeichen wieder dabei ist und das hat er ja, das haben sie ja im Bot auch schon angekündigt und der ist ja auch schon fortgeschrittenen Alters und war ja früher oft bei drei Fragezeichen-Folgen dabei, also zum Beispiel als Beefy Tremaine im Magischen Kreis und er soll nochmal einen Auftritt haben und er hätte wohl Lust und das ist halt auch die Stimme von Grubi aus der Sesamstraße.
Ja, total toll und es ist so schön, dass du die Szene jetzt so mit dem Super Grubi verbindest. Das ist so geil, weil an sowas musste ich auch denken. Und so geil, ne? Die ist dann weggekommen, auf einmal wieder. Es ist kaum Zeit vergangen. Ne? Sie scheint schon unter ihrem Schlafgewand schon gedresst gewesen zu sein, ja.
Und zwar mit allem, was man so für so eine Höhlenexpedition braucht, irgendwie.
Helm,
Sogar Helm und
Hacke.
genagelte Stiefel. Und auch im Hörspiel ist es halt auch schön umgesetzt. So, da bin ich, sagt sie dann.
So gut, ne? Aber es ist doch schon mal ganz interessant, wann sie da ihren Aktionismus walten lässt, ne? Als dann so diese
Das
Schlüsselwörter
stimmt.
Polizei und sowas fällt, ne? Finde ich doch sehr, sehr spannend.
Genau, weil eigentlich wollte sie sie auf den nächsten Tag
Ganz
vertrösten und
genau.
sagt, das kann ich euch gerne morgen zeigen, aber dann machen die Jungs halt ordentlich Druck und sagen, nee, das
Dann
geht
gehen wir
nicht.
zur
Aber
Polizei.
stimmt, jetzt, wo du das nochmal so extra bringst auf die Polizei, das war mir in dem Moment gar nicht so aufgefallen, dass das ja scheinbar so das Triggerwort ist und dass sie dann halt sagen, okay, ich fahre mit dem Auto, Justus kommt mit mir mit und Peter muss
Mit
mit
dem
dem
Roller
Roller
fahren,
fahren.
genau. Und Babette legt da auch ein ganz ordentliches Tempo vor, ne? Also das nächste, wir sind schon im 9. Kapitel übrigens, wie vom Erdboden verschluckt. Und Babette rast da ganz schön lang. Und Justus fragt auch, wo fahren wir denn hin? Ah, ja, kennt sich hier sowieso nicht aus, ist egal. Ja, aber es wäre schon schön, wenn mein Kumpel, der kennt sich hier
Noch
nämlich auch nicht
mitkommt.
aus, wenn der noch weiß, wo wir abbiegen.
Jetzt bist du aber auch relativ schnell. Bevor sie losfahren, findet Justus noch Zettel unter dem Rollersitz.
Oh,
Die holt er da
wann, ja,
raus.
danke schön, weil das hat mir immer
Bevor.
gefehlt. Wann hat er die rausgeholt?
Und zwar, Babette holt das Auto und Justus steht mit Peter am Roller und guckt irgendwie unter den Sitz und da sind irgendwie Papiere drunter. Und die nimmt er einfach mal raus, weil er denkt, vielleicht braucht er das. Und dann sagt sie halt so, jetzt aber einsteigen und dann fährt er mit ihr mit. Und währenddessen beobachtet er sie halt auch so vom Beifahrersitz aus und meint so, ah, das ist schon eine ungewöhnliche Erscheinung. Und da ist nochmal Liz, die hat auch da wieder scheinbar eine gute Idee gehabt und das fand ich sehr spannend. Sie hat wohl mal gesagt, aus den spannendsten Fällen, ihr drei Fragezeichen, könntet ihr doch auch Hörspiele machen.
Stimmt, ja.
Und das macht mir sie ja sehr sympathisch. Sie würde auch als Erzählerin fungieren und sie kennt halt den Manager vom Lokalradio in Santa Barbara und da könnte man doch irgendwie was machen. Und Justus überlegt so, die Babette, das könnte eigentlich der Star unserer ersten Geschichte werden, weil die ja so skurril ist.
Ja, wie niedlich, das
Und
stimmt.
das weiß man halt echt nur, wenn man das Buch liest. Und
Ja.
das macht mir Liz auf jeden Fall sehr sympathisch, dass sie quasi da schon, sie nennt es jetzt Hörspiel, aber eigentlich ist es ein Podcast, den sie erfindet, ne?
Ja, das ist echt niedlich. Das ist voll schön. Ja, das sind so kleine Gimmicks, ne, die man dann ja nur herausbekommt, wenn man das Buch liest, Freunde,
Oder unseren
oder den
Podcast
Podcast
hört.
hört, genau.
Genau, und jetzt sind wir an der Stelle, wo Jenny gerade schon
Ja,
war. Also die fahren da einen ordentlich heißen Reifen irgendwie durch die Nacht.
genau. Ich
Und
danke dir übrigens sehr für diese Erhellung, weil ich habe dann, ach, als ich jetzt noch mal die Notizen gemacht habe, ich hatte das Buch ja in einem Rutsch schon gelesen. Und dann gehe ich ja beim Notizenmachen nur noch mal schnell über die Kapitel und schreibe mir das Wichtigste raus. Und dann war ich aber irgendwann später wieder da angekommen an der Stelle und dachte, aber wann genau, wie ist er dazu gekommen, diese Zettel auf einmal zu haben? Ne, das hat mir irgendwie gefehlt. Schön, dass das an der Stelle war. Wunderbar.
ich habe gleich noch Hoffnung, dass du an einer Stelle mich erhellen kannst. Mal
Hope
gucken.
so. Ja, also auf jeden Fall kommen sie an dem zweiten Eingang an. Finde ich auch wieder so eine geile Konversation, weil sie sagt, ja, die ist
Ja.
ja gar nicht verschlossen. Ja, die war ja auch verschlossen. Jetzt ist sie offen. Ist
Ja.
sie wieder
Und
so
vorher
piss.
verarscht sie sie auch noch, weil dann jagt sie sie halt noch irgendwie den Berg rauf und Justus ist total fertig. Muss ich aber auch, da stehe ich ja ganz hinter Justus. Ich finde ja bergauf, egal wie fit ich bin, bergauf, da muss ich immer ächzen und schnaufen. Bergauf ist echt so der Endgegner.
Ja.
Und dann gehen sie noch durch den Wald und sie sagt noch so und jetzt die Wand rauf. Müsst ihr nicht. So.
Genau.
Also die hat ja eine lustige Art von Humor. Das finde ich ganz
Ja,
gut.
krass.
Und dann gibt sie Peter noch eine Stirnlampe
Und dann macht
und
mal
dann ist sie
und
weg.
tschüss. Und dann ist sie wieder verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Ha, wie das Kapitel auch heißt, wo man denkt, es geht um Babette. Auf jeden Fall gehen sie dann
Alleine in
alleine in
die
die
Höhle?
Höhle rein und Peter sagt, ah, jetzt haben wir ja die Kreide nicht und ich habe auch nicht, sonst nichts dabei, aber ich habe mein Messer. Ja,
Noch einer mit dem
noch
Messer,
ein
genau.
Messerfreund und damit markieren sie jetzt ihre Wege, was ich sehr gut finde, dass sie da wenigstens noch dran denken. Und dann kommt es aber, wie es kommen muss. Der Peter rutscht natürlich ab und senzt sich das Messer so voll in die Hand rein, ne? Wo man auch erst so denkt, so, ah, ich finde das sowieso so
Ja, man denkt erst, da kommt jemand Fremdes, aber dann sagt Peter, nee, erst denke ich irgendwie, Peter ist niedergeschlagen
ja.
worden und so und dann wird da rumgestöhnt und rumgeblutet. Nein, er ist mit dem Messer abgerutscht und hat sich an der Hand
Genau.
verletzt.
Und ich denke mir immer so, weißt du, so Schnittwunden sind mir immer so ganz unangenehm, ne? Weil reicht ja manchmal so ein kleiner Schnitt in den Finger, so beim Möhrenschneiden oder so. Das ist schon fies, ja. Und wenn sie dir da so mit dem Messer so ordentlich in die Handfläche da reinsetzt, man weiß jetzt nicht genau, wo er sich geschnitten hat, aber scheint schon ordentlich zu bluten.
Aber es ist ja praktisch, dass es blutet.
Ja, total. Aber es ist auch ziemlich krass. Justus, der macht sich das mit seiner Jacke aus und zieht da sein T-Shirt aus und reißt da sein T-Shirt auseinander. Dann verarztet er Peter. Dann ist er bar, oberkörpig und zieht seine Jacke wieder an, zieht die bis hoch, weil es ist ja auch kalt
Ach, stimmt.
in der Höhle. Also der macht sich nackig, ne? Und dann hat er nur noch seine Jacke an, wo ich sage, Justus, Jonas, du bist ein Held. Ja, also er
Okay, ich
verarztet
habe mehr
seinen
darauf
Freund.
geachtet, dass wir ja jetzt den Weg mit Blut markieren können.
Das ist auch geil. Das macht der Peter dann auch so schön. Das stelle ich mir richtig, also ich habe mir eigentlich vorgestellt, wie er so dran patscht,
Ja, wie
so.
stempeln.
Genau.
Ich stempel jetzt mit meiner blutigen verbundenen Hand. Und welche Farbe, Jenny, das ist ja dein
Ja, ich
Part,
hab's mir
welche
ganz
Farbe hat, ist nochmal Peter?
blau. Aber da ist auch rot. Weil er hat ja rotes Blut. Er ist ja kein Adliger.
In meiner Welt ist Peter aber immer rot. Von daher, bei mir passt es dann wieder.
Aber ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, gesagt, hier ist Peter mal das rote Fragezeichen.
Also wie gesagt, in
Ausnahmsweise.
meiner Welt ist das ja sowieso. Genau, und dann haben wir schon wieder einen Szenenwechsel.
Wir sind wieder bei Bob und ja, danke, dass du dir gerade an die Stirn fasst. Ihr müsstet jetzt Katrin sehen,
Ja.
es ist wunderbar, weil ich möchte meine Hände vor die Augen schlagen. Katrin schlägt sie vor die Stirn.
Ja.
Wir sind nämlich bei Bob, der auf einmal einen ziemlich skurrilen Traum von Sexhändler hat.
Und da erfahre ich ja, was ich bis jetzt nicht wusste, dass Bob, also abgesehen davon, dass er bei diesem bei Sexhändler halt arbeitet, dass sein späterer Berufswunsch halt Musikagent oder Musikjournalist ist. Also wieder mal was Neues
Also
gelernt. Das wusste ich
Journalist
bis
war
jetzt auch
schon
nicht.
irgendwie klar, ne? Also das hat er
Ja.
ja immer angestrebt, aber diese spezielle Richtung hat jetzt Frau Henkel-Weithofer da ziemlich kühn spezifiziert. Ja.
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 Aber passt ja letztendlich. Und er fantasiert, er sieht eine Wiese, also den Sexhändler auf einer Wiese, und er sieht einen Plattenspieler und er hört Musik von Wet, Wet, Wet. Falls ihr jetzt nicht genau wisst, wer das ist, eine britische Band, die war in den 80ern und 90er Jahren extrem erfolgreich, unter anderem auch mit der Coverversion von Love is All Around. Die kennt man aus dem Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall mit Hugh Grant.
Genau, ne? Und der so als dann Sexhändler gerade anfangen will zu tanzen, wird er Gott sei Dank wach. Oh, ein Glück. Man kann es nicht mehr aushalten
Er hat sich
sonst.
auch irgendwie er hat sich auch den Kopf gestoßen und
Ja.
irgendwie halb geschrien. Auf jeden Fall kommt Bob jetzt irgendwie wieder zu Bewusstsein und er hört Schritte.
Genau, und er macht sich natürlich jetzt erstmal riesen Angst, dass er, dass es jetzt die Gangster wieder sind, die zurückkommen. Er hofft natürlich sehr, dass es Justus und Peter sind und es sind Justus und Peter.
Ja, und das ist auch wirklich gut beschrieben an der Stelle. Also ich kann das gut verstehen, diese aufkommende Panik, wenn du im Dunkeln liegst und Schritte hörst und dein Mund wird immer trockener und so und dann siehst du plötzlich Licht, aber du wirst ja zum Glück von den richtigen Leuten gefunden.
Ja, Gott sei Dank, ne? Also das ist dann wirklich so ein Aufatmen, ne? Und sie befreien ihn da auch ganz schnell und
Genau, und das ist
raus
auch
aus
im
der
Hörspiel
Höhle.
genauso, nur ohne den Sexhändler-Traum. Da finden sie ihn
Ja.
einfach.
Reicht auch hin. Ja. Er hat nicht von
Aber
Elizabeth
gut, ab jetzt
geträumt, ne?
ist.
Er hat von Sexhändler geträumt. Mann, Mann, Mann. Also wirklich. Na gut, es war gut, um das nochmal zu droppen, gell, dass er eben da arbeitet und
Ja,
ne,
damit man das weiß.
was er
Aber
mal werden
ansonsten,
will. Ansonsten hätte man das auch weglassen können.
ansonsten ist es nicht
Nee.
wichtig, weil es hat jetzt für den Fall keine
Nein.
Bedeutung, dass Musik jetzt nochmal irgendwie eine Rolle spielt oder auch
Ja,
dieser Song
ja.
nicht. Aber gut, 1996 kann es durchaus sein, dass. Also da war Wet, Wet, Wet noch relativ
Ja,
erfolgreich.
genau. Und im nächsten Kapitel ausgeraubt gehen sie zur Polizei. Das erste Mal, ja. Und wollen jetzt da denen die Särge zeigen und erklären eben möglichst ja, mit ihren Fähigkeiten, was sie da gefunden haben. Und Bob denkt dann zwischendurch auch noch dran, na Mensch, ich habe doch Fotos gemacht, als ich da unten in der Höhle war. Ich habe die doch fotografiert, wühlt an seinem Rucksack und sagt, haha, meine Kamera ist weg. Die sind also sehr
Ja.
professionell vorgegangen, ne? Haben nochmal alles gecheckt, dass auch wirklich keine Spuren hinterlassen werden.
Ich bin noch an dem Morgen, ich gehe noch mal kurz einen Schritt zurück. Die erzählen sich gegenseitig, was sie so erlebt haben. Und erstaunlicherweise ist Bob da immer noch auf Babettes Seite. So in diesem Gespräch, dass er sich nicht vorstellt, weil die erzählen auch, die war dann plötzlich weg und so. Und Bob glaubt aber immer noch an sie. Und sie überlegen halt auch noch, ob sie den Schlüssel abgeben. Und da sagt Bob wieder, nein, nein. Der ist da richtig halsstarrig. Und Peter will über die Nacht gar nicht so richtig reden. Und er sagt, wir vertagen das jetzt irgendwie hier mal. Genau, und dann sind sie bei der Polizei, was ich ganz spannend finde. Wir haben ja vorhin gesagt, ach, die sind über Nacht nicht besetzt, das ist bestimmt voll so eine kleine Polizeiwache und so. Was die aber haben, ist eine Sicherheitsschleuse. Finde ich für Mitte der 90er Jahre auf so einem Dorf, keine Ahnung.
Ja, ein bisschen
Und spätestens
krass.
da hätte ich ja mal irgendwie Multifunktionsmesser mal gleich irgendwie aus dem
Einkassiert,
Verkehr.
ja.
So. Weil das ist ja noch eine Zeit, das wird ja auch noch gesagt, da, wo die noch grün-gelbe Uniformen haben.
Ja.
Ne? Also es ist halt schon sehr, sehr, sehr lange her. In Baden-Württemberg haben die erst 2010 umgestellt. In
Krass.
anderen Bundesländern, das kam ja alles so um die gleiche Zeit. Aber es kommt mir sehr lange vor, wenn ich mir diese grün-gelben, sehr scheußlichen
Ja,
Polizeiuniformen
Wahnsinn.
angucke. Also dieses Blau gefällt mir da schon
Ja.
besser.
Obwohl ich grün mag, aber da bin ich auch auf jeden Fall auf deiner
Aber das
Seite.
ist kein schönes Grün.
Nee, das ist so ein
Also,
Waldgrün
so.
irgendwie. Das ist so, ja, egal. Auf jeden Fall.
Interessanterweise stoßen wir auch auf einen Polizisten, der sehr, sehr gut Englisch kann. Das macht die Verständigung sehr viel einfacher. Genau. Und dann erzählen sie halt, ja, und wir haben da Särge gefunden und Figuren gefunden und die Kamera und die ist übrigens weg.
Genau.
Und
Aber trotzdem machen die sich auf den Weg und gucken nach, ne? Und ja, wie soll es auch anders sein, sind natürlich die Särge weg.
das ist natürlich eine sehr blöde Situation, weil natürlich ist die Polizei
Ja.
stinksauer. Und die Jungs sagen nur, nein, die waren aber hier und so. Und tja,
Ja, und es ist auch sehr,
und
sehr
die meinen halt
strafbar, hier die
nur.
Polizei zu veräppeln und sowas, gell? Also das geben sie auch noch mal eine deutliche Warnung raus. Und ich meine, klar, du hast da so ein paar hier 16-jährige Jugendliche da, die dir da irgendwas erzählen, dann gehst du dem auch noch nach und dann ist da natürlich nichts.
Ja, und scheinbar haben die Polizisten halt mit so seltsamen dumme Jungenstreichen und irgendwelchen Wetten schlechte Erfahrungen gemacht. Das wird an der Stelle nur angedeutet, später wird das aufgelöst und
Ja.
das macht es sehr verständlich, warum die Polizisten halt auf diese Jugendlichen dann auch noch aus dem Ausland nicht gut zu sprechen sind.
Richtig.
Und die lassen die dann auch einfach in der Höhle stehen.
Ja.
Und Justus denkt dann erstmal nach und guckt sich, ich glaube, dann in der Höhle sogar schon die Papiere an, die sie gefunden haben oder kurz, dass sie rausgegangen sind. Und er erkennt, aha, die sind für den Transport eines Toten,
Genau.
die Papiere.
Doch ziemlich merkwürdig alles, ne? Und
Und ab da wird es für mich ja komisch, denn
aha.
ab jetzt entwickeln sie einen Plan, der aber überhaupt mir nicht erklärt wird.
Ja, genau, weil jetzt ist es ja so, dass sie, ja, wie kommen sie da überhaupt drauf, ne? Also sie,
Das weiß ich nicht.
genau, also.
Es gibt einen Plan und jeder macht irgendwas. Bob soll telefonieren und Justus und Peter gehen zurück zum
Genau, die gehen
Gasthof.
zum Gasthof zur Brücke und wollen den Schlüssel wieder abgeben. Der Wirt ist aber nicht da. Und die bestellen dann hier Speckbrot und Apfelsaft und so, ne? Und dann geht die Wirtin in die Küche und dann hört er auf einmal den Krächzer. Ne? Also Peter hat
Der
sich auf.
Bob, der Peter. Peter
Genau.
hört eine Stimme, die er kennt.
Genau.
Genau.
Und aus der Küche und verdächtigt den Koch, ne? Der ja da arbeitet. Und dann kommt es so, dass die haben das bestellt und Peter geht auch Richtung Küche. Also der will dann quasi nachgucken. Und auf jeden Fall haut der Koch aber dann ab. Also der
Mit
flüchtet
einem
mit einem
Roller.
Roller. Und die gehen jetzt davon aus, dass er vermutlich die anderen warnt. Also die sind sich schon relativ sicher, dass das einer der Gangster ist.
Jedenfalls Bob, Peter ist sich total sicher. Das
Genau.
ist übrigens eine sehr schöne Szene, weil Justus sagt an der Stelle noch, ah, weißt du, es gibt da ein sehr schönes deutsches Sprichwort. Wahrscheinlich ist da eher der Wunsch der Vater des Gedankens. So, also Justus hat das mal eben als deutsche Redensart mal eben ins Feld geworfen. Ich kenne die auch, ich finde die auch sehr schön. Ich habe das mal nachgeguckt, das war eigentlich Zufall, dass ich drauf gestoßen bin. Ursprünglich stammt dieser Satz aus einem Shakespeare-Drama. Und zwar aus König Heinrich IV. Und da sagt der Vater zu seinem Sohn, dem Prinzen und zukünftigen König Heinrich V., ich könnte das jetzt auf Englisch sagen, ich mache das jetzt mal auf Deutsch, dein Wunsch war der Vater des Gedankens, Heinrich. Also, falls euch mal einer fragt, es kann natürlich sein, dass schon Shakespeare sich da der deutschen Sprichwörter irgendwie angenommen hat. Aber falls euch mal einer fragt, es stammt halt aus Heinrich dem Vierten.
Cool, ich sage das nämlich ganz oft.
Ich auch. Und ich finde es auch einen
Ja.
guten Satz. Also ich habe es nochmal hier auf Englisch. They wish was Father Harry. That throw, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dein Wunsch war das, der Vater des Gedanken, des Gedankens Vater Heinrich. So. Jetzt
Echt?
habe ich da auch genug
Cool.
geklugscheißt.
Ja, aber letztendlich geht jetzt alles ziemlich
Ja.
wirr. Also das wirklich, ne? Also das müssen wir jetzt ganz in Ruhe aufdröseln. Bob, nee, halt, Quatsch. Die reden dann noch mal mit der Wirtin.
Ja, und die hat lustigerweise von dieser kleinen Verfolgungsjagd, die nimmt da überhaupt keine Notiz von, dass Peter da durch die Küche gerast
Sie
ist. Oh
zweimal
ja,
auch
ey.
ja, stört. Also da guckt sie ihn nur böse an, er
Ja.
entschuldigt sich dann bei ihr, aber sie denkt nur, geh mir aus dem Weg und bla bla bla, gell? Also ist davon überhaupt nicht aufgehuscht oder irgendwas, ne? Oder ja.
Wir denken, gehört sie dazu? Könnte ja sein, dass sie auch mit
Genau,
irgendwie zu
das
dem.
überlegt ja Justus auch. Ne? Er sagt also, entweder ist sie eine gute Schauspielerin oder sie hat wirklich keine Ahnung. Ne? Also diese zwei Optionen gibt es. Dann ist auch. Ja, genau, und dann ist Bob dann schon wieder da. Ja, Bob kommt dann zurück
Ja,
und
sie warten auf den Wirt. In
genau.
der Zeit kommt Alexandra.
Richtig, die kommt jetzt ins Gasthaus, trägt enge weiße Shorts und eine weite Jeansbluse, die sie dann ganz keck da zusammengeknotet hat, wie ein Model
Wie ein Model sieht
aussieht.
sie aus.
Peter pfeift ja auch, als sie reinkommt, gell? Wo ich sage, hallo, die soll jetzt reinkommen und so tun, als würde sie sie nicht kennen. Und er kommt erst mal rein und macht, so stelle ich mir das vor.
Ja. Und wir überlegen halt auch, steht Peter auf Alexandra? Es gibt auch so Hinweise auf den Romfall da. Ach, die fand er wohl schon ganz nett. Sie setzt sich aber nicht dazu, sie setzt sich an einen anderen
Genau,
Tisch.
und bestellt was und dann steht sie aber auf und geht weg und kommt dann wieder und zwinkert Peter zu und der sagt dann auf jeden Fall ganz kennerisch, na, die hat sich gerade umgesehen. Die könnte sich doch eigentlich auf ein viertes Fragezeichenplatz bewerben, ha? Aber Justus sagt dann, naja, aber nur fast. Also nee, nee, lass mal, gell? Also Peter wäre jetzt nicht abgeneigt, wenn sie da jetzt mal mitmachen würde für längere Zeit. Genau, und dann haben wir so ein.
An der Stelle wird auch noch gesagt, dass die Mädchen generell ein bisschen aktiver werden, ne? Da
Genau,
haben wir sie
genau. Da
nämlich.
schweift nämlich Justus mal so ein bisschen in seine Gedankenwelt ab und sagt, okay, früher hätte er die Hölle heiß gemacht, wenn jetzt hier ein Mädchen irgendwie eine Rolle hätte spielen können. Aber seit er mit Lys zusammen ist, steht er dem Ganzen so ein bisschen wohlwollender gegenüber und dass die halt auch gerne mal was zu sechst unternehmen und da auch durchaus manchmal von denen profitieren. Hoi, hoi, hoi. Genau, also da haben wir noch mal so eine ganz kleine Szene, wo dann auch der Bob den Justus wieder aus seinem Gedankenabschweifen wieder rausholen muss. Und ja, dann auch sagt, da habe ich mir auch ganz, ganz fett hingeschrieben, ich mich auch, als er dann sagt, ich freue mich auf Rocky Beach. Ich freue mich
Ja,
auf
plötzlich haben sie
Zuhause.
Heimweh.
Ja, wo ich sage, ich auch. Mir fehlt irgendwie Rocky Beach in dem Moment auch ganz
Ja.
arg, weil jetzt geht das alles so durcheinander und ich denke mir so, oh, wo ist der Schrottplatz?
Genau, denn jetzt kommt der Wirt und die drei Fragezeichen erzählen ihm halt erstmal ein bisschen, wie es so in der Geisterhöhle war. Und Justus beobachtet den Wirt ganz genau und der lädt sie dann zum Mosttrinken ein und holt dann den Most.
Mit ganz
Und in.
verwundernswerten 4 Gläsern. Also bitte, warum wundert sich Justus, dass der Wirt, wenn er sie gerade einlädt, dass sie zusammen was trinken und dann holt er 4 Gläser? Er steht wirklich da
Ja.
und Justus wundert sich, warum er 4 Gläser holt.
Ja,
Weil sie
das
vielleicht vier
ist
Leute
schon.
sind, aber egal.
Und in der Zeit, wo der Wirt kurz weg ist, legen sie die gefundenen Unterlagen aus dem Rollersitz auf den Tisch und meinen so, sie würden ihn damit rauslocken. Und sie legen auch einen halben Geldschein auf den Tisch, wo ich denke, aha,
Wo
wo
kommt
kommt
der
der denn
her?
her?
Danke,
So.
ja.
Und der Wirt erkennt es dann auch und sieht eine österreichische Schilling. So, das wissen wir ja auch. Bis 2002 war das halt die österreichische Währung, so wie es in Deutschland halt die D-Mark gab. Und in der Tat, ich habe das Wort Alpendollar bis jetzt nicht gehört, habe das aber nachgeguckt. Das ist wohl wirklich eine liebevolle und humorvolle Bezeichnung für die österreichischen Schilling. Denn die Schillinge galten als eine der stabilsten Währungen in Europa. Von daher kam das wohl. Und also früher war es so, für 1 Mark habe ich 7 Schilling bekommen. Das war so der Umrechnungskurs. Das weiß ich noch.
Ja,
Naja, ich
geil.
musste mein Taschengeld ja immer umrechnen.
Ja, und dann aber das wissen die wiederum aber, ne? Also der sagt zwar, ja, das sind österreichische Schilling und dann sagen die drei Fragezeichen, ja, oder auch Alpendollar genannt. Das kennen wir
Ja,
nämlich
das hat mich
wohl.
im Hörspiel immer total gewundert, weil bis dahin kannte ich diesen Ausdruck nicht und ich habe damals gedacht, den hat Justus erfunden, aber nein, den gibt es scheinbar wirklich.
Ja.
Und der Wirt fängt an zu erzählen,
Und er sagt
Und
irgendwie,
die
ja,
Alexandra geht.
genau. Und der Wirt sagt, ja, ich kann euch aber beweisen, dass ich die andere Hälfte habe und will die irgendwie holen gehen. Geht weg und Alexandra auch. So.
Genau, und der Wirt sagt nämlich, ich kann das euch alles erklären.
Ach ja,
Und ab
ja.
da verstehe ich es ja so überhaupt nicht, weil jetzt gehen die drei Fragezeichen. Aber der will doch wiederkommen und denen was
Ja, genau,
erzählen.
aber die vermuten ja, dass der jetzt abhauen will. Also eigentlich vermuten die, dass der denen jetzt gar nichts erklären will,
Ach
sondern dass der jetzt
so.
aufgehuscht ist und sagt, ah, die kommen mir hier auf die Schliche, ich muss jetzt hier mal ganz schnell abhauen. Deswegen geht nämlich auch
Ach
Alexandra raus, um den zu
so.
beschatten und belauscht dann, da sind wir bei im 12. Kapitel, Erpressung inklusive. Sie geht jetzt raus, dem hinterher, der telefoniert im Garten, das belauscht sie. Und die treffen sich bei ihr ja dann im Van. Also das hat sie alles schon gemacht, während die drei Fragezeichen noch drinnen sitzen und überlegen, ja, kommt der jetzt wieder, kommt der nicht wieder? Dann wartet sie schon an ihrem VW-Bus und dann gehen die drei Fragezeichen auch raus, weil der kommt nicht wieder, der Wirt. Also gehen sie davon aus, der flüchtet. Und dann gehen sie zu Alexandra und besprechen irgendwie weiter im Auto.
Genau, und da reden sie dann schon über das Kloster Zwiefalten. Und da frage ich mich, wo kommt dieses Kloster plötzlich her?
Danke. Wo kommt dieses Kloster her? Ich habe noch mal zurückgeblättert. Ich habe es mir jetzt noch nicht im
Ich
Detail
auch.
noch mal durchgelesen, aber
Ich schon, ich
es
finde
ist
es
nicht da.
nicht.
Danke, es ist nicht da.
Also, vielleicht ist es so, vielleicht ist es irgendwie rausgefallen aus dem Buch. Ich könnte mir,
Das
obwohl,
steht vielleicht in den Formularen
nee,
drin.
in den Formular, aber das hat mit den
Aber pass
nee,
mal,
mit den Formularen.
genau.
Oder hat der Wirt was am Telefon erzählt von Zwiefalten? Aber es klingt eher nach einem Zufall, dass die da
Total, aber auf
hinfahren.
der anderen Seite, was ich sehr merkwürdig finde, ist mir gerade wieder eingefallen, ein Detail. Als die noch Most trinkend mit dem Wirt reden, sieht man in einer Szene, wie Alexandra quasi zuhört und in einem Klosterführer blättert.
Das
So,
stimmt. Die wollte da vorher vielleicht schon hin.
recherchiert die jetzt, weil irgendwie schon mal von Kloster die Rede war? Ist es ein Zufall, dass die diesen Führer einfach nur hat, weil sie mal Kloster besuchen will oder mit den drei Fragezeichen vielleicht noch eine Unternehmung machen will? Und die finden irgendwie doch in den Formularen irgendwie den Namen Zwiefalten. Und sie hat gerade den Klosterführer gesehen und kombiniert dann, aha, Zwiefalten, das ist ja auch ein Kloster hier in der Nähe, könnte was damit zu tun haben.
Und da gibt es so Statuen und Putten, die haben da eine Sammlung, weil so wie es nachher immer erzählt wird, wenn sie nachher darüber sprechen, klingt es so, als wäre der Besuch in Zwiefalten und die Begegnung, die dann gleich kommt, ein totaler
Zufall
Zufall
gewesen. Ja,
gewesen.
richtig. Richtig.
Na gut, ob es jetzt Zufall oder Absicht war, wir wissen nicht genau, wo es herkommt. Was wir aber wissen, ist, dass Zwiefalten in der Tat eine ehemalige Benediktinerabtei im Landkreis Reutlingen war und ist. Und 1802 im Rahmen der Säkularisation, also da wurden, das war die staatliche Entziehung bzw. Nutzung kirchlicher Besitztümer während der also als der Napoleon da Dinge gemacht hat. Und es wurde später wirklich ein psychiatrisches Landeskrankenhaus und ist es auch. So. Und da fahren die jetzt hin. Warum auch
Ja,
immer.
warum auch immer. Also Alexandra hat den Plan, ne? Die hat gesagt, wir fahren jetzt auch dahin.
Alexandra, die hat sowieso plötzlich übernimmt die relativ viel. Die erzählt auch noch den Jungs, weil die haben ja keine Ahnung von Deutschland so. Und die hätten ja ein sehr veraltetes Telefonsystem in den Staaten mit Vermittlung. Das gab es ja in Deutschland auch mal, ne? Das Fräulein vom Amt, was dann dahin gesteckt hat und so. Aber in Deutschland gäbe es halt, da würde man die Nummer sofort anwählen und es gäbe einen Wahlwiederholungsknopf. Das sei ja was Revolutionäres, Tolles hier in Deutschland. Und da würde die Nummer angezeigt. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob 1996 das überall schon als Nummer angezeigt wurde. Also ich kenne den Wahlwiederholungsknopf, du drückst auf den Knopf und der wählt die letzte Nummer, aber du siehst halt nichts.
Ja, genau. Es kommt dann auf das Telefon
In
wahrscheinlich an, aber ich denke auch 96, da waren das alles noch
ja,
keine
so ein
schnurlosen
nee, das
Telefone.
nicht, aber vielleicht war es so ein Münztelefon, was da hing irgendwie in diesem Gasthof. Wir gehen mal davon aus, es gab ein Display, wo sie eine Nummer sehen konnte. Die hat sie sich
Ja.
abgeschrieben und Justus schon mal gegeben. Und gleichzeitig erzählt sie übrigens auch, sie löst es auf mit dieser Wettgeschichte, wo die Polizisten so sauer waren, das weiß sie nämlich auch. In der Nähe gibt es wohl eine Musikakademie und da sind sehr viele Schüler und immer wenn die da Abschluss feiern, dann machen die halt auch Streiche und deshalb passieren da halt in der Umgebung immer so Sachen und so können Sie dann auch verstehen, warum die Polizisten denken, ah, dann haben die Jungs bestimmt nur so einen Streich gemacht im Rahmen dieser Musikakademie-Abschlussfeier.
Genau. Ja, es ist immer ungünstig, sowas, ne? Wenn du dann halt wirklich mal was hast, ne?
Und sie kann auch die Papiere lesen, die sie gefunden hat. Da gucken sie nämlich noch mal genau drauf. Es geht um die Überstellung eines Toten aus Wien. Aber es ist schon ein Vierteljahr her.
Genau.
Die Sachen sind also
Genau, das
alt.
können Sie sich halt auch überhaupt nicht erklären, was das jetzt damit zu tun hat. Ne? Und richtig. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass sie da erstmal am nächsten oder Mitternacht irgendwie da an. Ach nee, gar nicht. Sie übernachten,
Nee,
nee,
sie machen jetzt erstmal,
sie
sie übernachten
übernachten
im
einfach im
Van. Sie,
Van,
äh, sie,
genau.
sie hat, sie ist halt super ausgestattet. Es gibt zu essen, zu trinken, jede Menge Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann wird es halt wieder komisch. Das nächste Kapitel beginnt diesmal nicht mit einer Vision von Bob, sondern Justus hat einen
Ja,
Albtraum.
und das ist so ziemlich zusammengewürfelt von allen Sachen, die schon passiert sind. Also er sieht da alle möglichen Figuren drin, Babette taucht auf und er wird und hat aber einer hat irgendwelche Reißzähne und also er vermischt da ziemlich krude alles,
Und da
die
ist ein
Höhle.
Lügendetektor, der
Ja.
kommt davor. Und am nächsten Morgen drängt Peter halt Justus von seinem Albtraum zu erzählen. Und da kommt so eine gewirre Geschichte, die aber irgendwie an eine Geschichte von Alfred Hitchcock erinnert, über einen erdrosselten Kanarienvogel.
Ja, und dann kommt noch mal drauf, wie
Und
Lügendetektoren funktionieren und dass man dann früher auch quasi die überlistet hat für die Zwecke, die halt die Gangster dann wollten. Und weiß nicht, warum, wo das, also wo kommt das mit dem Lügendetektor jetzt auf einmal her? Das hat weder
ich
mit
habe
der Story noch mit
keine
irgendwas anderem zu tun. Das
Ahnung.
ist ganz krude irgendwie.
Zum Glück ist es auch aus dem Hörspiel
Ja.
rausgelassen, weil das ist wirklich krude. Ich habe zum Beispiel diese Geschichte von Alfred Hitchcock bei der Recherche jetzt auch nicht gefunden, was nicht heißt, dass es die nicht gibt. Aber was halt auch krass ist, dass Justus halt sagt, niemand kann erkennen, ob du lügst oder nicht. Das ist ja auch nicht so. Es gibt ja Experten für Verhaltensweisen, die können halt schon, ne, halt
Ja.
schauen, wie du dich verhältst und so weiter. Und es klingt hier auch sehr leicht, wie man sowas überlisten kann.
Aber
So,
das
dass
spielt
man
dann
jemand
auch
umprogrammiert.
überhaupt gar keine Rolle. Also da musste doch
Nö.
keiner irgendwie lügen oder überlistet werden. Oder ich meine, es hätte jetzt noch Sinn gemacht, das aufs, hier ins Gespräch zu bringen, wenn irgendjemand jetzt bewusst ein falsches Spiel gespielt hätte oder gelogen
Wie
hätte oder
Babette zum
sowas, ja.
Beispiel, ob man ihr hätte anmerken können, ob sie da irgendwie hintersteckt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krude
Ja.
Geschichte. Und ich bin raus und freue mich eigentlich, dass sie jetzt zu diesem Kloster
Ja.
fahren, weil mit dieser Geschichte kann ich halt nichts anfangen. Wenn ihr nur das Hörspiel kennt, dann ist es einfach weggelassen und sie sind direkt beim
Genau.
Kloster.
Und sie gucken sich im Kloster um und es ist halt auch so ein Raum, der so ein Kuppeldach hat, ne? Und sie bewegen sich da so ein bisschen drin und sehen dann auch, dass es da auch eine, ach nee, das ist keine Führung, aber doch, da, doch,
Doch,
sie
sie
machen
machen
eine
auch eine
Führung
Führung
mit,
mit.
genau. Und da kommen aber auch Mönche,
Genau, und
so eine Gruppe Mönche, die da so vorbei da durchläuft. Und sie sehen aber auch, dass da Figuren stehen und dass es tatsächlich auch Sockel gibt, wo mal eine größere Figur stehen musste, weil sie sehen da so Ränder, ne, wo sagt, okay, da stand vorher was anderes, jetzt steht da eine neue Figur, auf einmal ist da ein Heiliger, der Harfe spielt und da muss vorher aber was anderes gestanden haben. Und Justus wird dann, während die anderen noch woanders sind, von einem Mönch angesprochen und der ein Treffen quasi verabredet.
Um 13 Uhr und er würde dann auch da mit Ihnen drüber reden, warum der Harfespieler, seit wann der Harfe spielt.
Sehr mysteriös erstmal.
Also ein sehr mysteriöses Kapitel, aber auch dieses Kloster lohnt sich wohl mal, wenn man da in der Nähe ist, das kann man sich durchaus angucken. Alexandra erzählt da auch nochmal, die waren da früher wohl mit der Schule, sie kann sich an einiges auch erinnern. Zum Beispiel müssen diese Deckenfresken ziemlich toll sein und sie erzählt halt auch, dass da der Maler sehr lange auf dem Rücken gelegen hat und das ist also, Spiegler hat halt wirklich diese Deckenmalerei über Monate gemacht und es ist ein Gesamtkunstwerk des süddeutschen Rokoko. Kann man ein bisschen vergleichen auch
Eine
so, ne?
Rokokokotte.
Michelangelo hat,
Entschuldigung.
ja.
Oh, eine Rokoko. Bob, wieso stotterst du? Hab ich nicht. Die sieht wirklich so aus.
Und auch Michelangelo hat wohl ja fast Jahre irgendwie rücklings liegend in der Sixtinischen Kapelle auf so einem Gerüst verbracht. Also das wäre auch kein Job für mich.
Ja, aber sehr bewundernswert, wer
Genau,
es kann, ne? Also keine Frage.
richtig, wer es kann, bitteschön. Also auf jeden Fall lohnt es sich, das wohl auch mal anzugucken. Also das heißt, in diesem Kloster sind durchaus Kunstschätze, halt sowohl an den Wänden als auch die Figuren scheinen wohl richtig was wert zu sein. Und im nächsten Kapitel treffen wir Bruder Benedikt.
Schön, so Alliteration, gell? BBB, Bruder Benedikt berichtet. Ach,
Beichtet. Ich
beichtet.
habe auch erst
Oh.
berichtet. Ich musste das ändern. Ich habe mir auch erst hingeschrieben, berichtet und nachher habe ich nachgelesen, da steht
Ich sag doch,
Beicht.
siehst du, der erste Buchstabe und der letzte und dann reimt man sich den Rest einfach nur zusammen, gell?
Geil, dass du
Wahnsinn.
das auch gemacht hast. Ich wusste nämlich, dass ich nochmal in meine Mitschriften musste und habe das nochmal
Wie geil
korrigiert.
ist das denn, ey? Krass, ja, voll cool.
Ja, und er erzählt irgendwie, ja, die Kirche wurde wohl gerade irgendwie renoviert und er habe die Jungs belauscht und die Figur der heiligen Barbara ist jetzt seit 3 Wochen weg. An der Stelle kann ich noch ein bisschen was zur heiligen Barbara erzählen, falls du möchtest. Das ist die Schutzpatronin der Bergleute heute immer noch. Und die Geschichte dieser Frau ist sehr interessant. Also, als sie eine junge Frau war, hat ihr Vater sie in einem Turm eingesperrt. Und viele Verehrer hat sie halt abgelehnt. Und dann nahm sie den christlichen Glauben an. Und zwar in einer Phase, als ihr Vater bald grad nicht da war. Und sie hat sich entschieden, als Eremitin in einem Badehaus für immer zu bleiben und nur noch zu lesen. So, der Papa kommt zurück, ist völlig wütend, dass sie halt den christlichen Glauben angenommen hat und möchte sie gerne töten, weil sowas macht man halt nicht. Sie flieht, sie kommt zu einem Felsen, der öffnet sich, wahrscheinlich durch göttliche Fügung. Aber ein Hirte verrät sie, sie wird gefangen genommen, ihr wird der Prozess gemacht, es gibt ein Todesurteil und danach wird sie auch noch gefoltert. So, und ihr Vater selbst enthauptet sie dann, woraufhin er dann vom Blitz getroffen wird. So, und sie gehört heute noch zu den 14 Nothelfern und trägt sehr oft ein blaues Gewand, ähnlich wie es auch Maria tut. Also erst auf den Bildern dachte ich halt erst, es ist die Jungfrau Maria, die halt sehr oft einen blauen Mantel oder ein blaues Gewand trägt. Aber das machte halt Barbara wohl
Ja,
auch.
krass. Krasse Story,
Genau,
wirklich
und
geil. Also die Story ist
diese heiligen
ja.
Geschichten, manchmal ist es auch sehr hanebüchen, was da
Wahnsinn,
so, ne, so.
ey. Ja.
Genau, das halt dazu. Und der Harfespieler würde jetzt an ihrer Stelle stehen, sagt Bruder Benedikt. Und anstatt dass er jetzt weiter erzählt, erzählt er halt nur so, ja, ich habe euch belauscht und erklärt erstmal, wie er sie belauscht
Genau, weil
hat.
es dieses Phänomen nämlich gibt unter so einem Kuppeldach, ne, dass wenn du irgendwo stehst, ist es so ein akustisches Phänomen, dass du auch auf der anderen Seite stehen kannst und da genau hören kannst, als würdest du daneben stehen, was da gesprochen wird.
Genau, und er spricht immer das Kapitol in Washington an. Ich war ja schon da, habe das selber nicht gehört, habe das auch nochmal versucht nachzulesen. Ich finde das Kapitol jetzt eigentlich nicht, finde aber andere Stellen, wo es sowas gibt, so eine Art Flüstergang. In der Grand Central Station in New York soll es das geben, aber auch in St. Paul's, in London, in der Cathedral. Dann gibt es das wohl im Wandelgang im Maurischen Garten in der Wilhelmina in Stuttgart. Ja, also es gibt es an mehreren Stellen und dieses Phänomen gibt es, dass man ganz weit weg steht und trotzdem Leute belauscht.
Genau.
Allerdings, das erzählt er Ihnen alles, was uns ja nun wirklich nicht interessiert.
Nicht wirklich.
Aber er will nicht erzählen, was er jetzt irgendwie übers Lösegeld
Ja,
weiß.
eben, genau. Und er überreicht nämlich so einen rosa Zettel und da steht ein Name drauf. Wir erfahren aber nicht, was für ein Name. Und es geht auf einmal um irgendwelche Katakomben.
Genau, und Alexandra sagt so eigentlich, oh, wir sind fertig, wir haben alles, was wir brauchen. Ich finde es total unbefriedigend und denke, was soll denn dieser Mönch?
Und was hat er jetzt da für einen Zettel hingegeben? Was ist das alles? Ja.
Genau, stattdessen wird Bob gerade von der Wespe gestochen. Also wir sind völlig jetzt wieder raus und Alexandra hilft dann mit Zitronenmelisse. Das hat mich sehr bewegt, weil ich dachte, wenn es so einfach wäre, dass man auf einen Wespenstich ein Blatt Zitronenmelisse, weil die da gerade wächst, drauf machen kann, dann wüssten wir das, glaube ich, schon. Ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass also wenn du dich mit Zitronenmelisse umgibst, dann hast du eine gute Chance, dass die Wespe vielleicht gar nicht erst zu dir kommt, weil das riecht auch ein bisschen nach ätherischen Ölen, das mögen Wespen nicht. Aber dass man jetzt Zitronenmelisse auf einen Stich macht, habe ich bei meiner Freundin nachgefragt, die ist Apothekerin. Davon hat die noch nie gehört. Aber sie sagt so, mit diesen ganzen Naturheilmitteln, das ist halt schwierig. Manchmal hat einmal was geholfen und dann wird sich das ähnlich wie in so, dann wird er so weiter tradiert, ob da jetzt was medizinisch dran ist oder nicht. Egal. Dann habe ich nur zu ihr gesagt, so vielleicht schadet ja auch nichts, wenn man es drauf macht. Und sie, naja, ob jetzt so ein Stich kann ja auch eine offene Wunde sein, ob man da jetzt einfach irgendwas, was am Wegesrand wächst, einfach mal so drauflegen sollte, von dem ich nicht weiß, ob da nicht vielleicht der Fuchs vorbeigegangen ist und draufgepieselt hat. Soweit hatte ich noch gar nicht
Ja,
gedacht.
doch, doch.
Ich habe mich mit ihr drauf geeinigt, so in so einem Fall, wenn ihr einen Wespenstich habt, Kühlung ist immer eine gute Geschichte, dann breitet sich das Gift auch nicht so gut aus und es hilft auch gegen den Schmerz. Also legt, wenn ihr was drauflegt, legt doch vielleicht irgendwie einen kalten Lappen, eine Dose Cola oder eine eiskalte Flasche Wasser irgendwie drauf, um zu kühlen.
Ja. Denn ich hätte es auch gar nicht gebraucht. Also warum musste er jetzt die Biene, warum musste die Wespe, warum musste die jetzt überhaupt zustechen? Ne? Also musste man das auch mal nochmal auflockern? Keine Ahnung, es kommt für mich so komplett aus dem Nichts und
Oder dass Alexandra plötzlich
unnötig.
die Allwissende ist, die halt so gute
Genau.
Tipps hat, die noch nicht mal ein
Die
Justus
Justus noch nicht
wusste.
mal wusste, was wird er dann später noch mal aufgegriffen, ne? Ich sage, das mit der Zitronenmelisse wusste ich nicht. Ja, so, ja, who cares, ne? Also, auf jeden Fall guckt sich Alexandra aber noch diese Eintrittskarte noch mal ein bisschen genauer an und sagt, okay, es geht um eine Katakombenführung im Stephansdom in Wien. Und auf der Karte steht, dass der nächste Tag 16:30, da gilt diese Eintrittskarte. Und der Name, der draufsteht, ist Meunier.
Genau. Und mittlerweile ist auch Peter zurück. Der war bei dem Treffen mit dem Mönch nicht dabei. Der hat sich mal umgesehen. Und er hat auch ganz viel Informationen mitgebracht. Und das trägt er halt auch noch dazu. Also er hat herausgefunden, dass der Wirt mit Nachnamen Molitor heißt. Und die Nummer bei dieser Wahlwiederholung, die Alexandra gedrückt hat, da kommt man bei einer Bestattungsfirma Müller raus. So. Und Peter weiß auch, dass Molitor gleichzeitig auch Müller heißt. Und das heißt auch Meunier, wie Alexandra raus weiß. Und Bob versteht halt nix. Ich
Ja, ich
auch.
bin da auch
Ich
bei
habe
Bob.
mittlerweile, ich habe da voll den Faden verloren und denke, ja, ist ja schön, dass die hier quasi alle in irgendeiner Form Müller heißen. Und Bob verdächtigt halt auch irgendwie den Mönch. Und Alexandra sagt, jetzt wo sie mehr weiß, hat der Wirt auch nicht über einen Mann und eine Frau am Telefon gesprochen, sondern über Barbara und Josef. Und das könnten ja diese heiligen Figuren gewesen sein.
Genau. Also da wird da ja der Bogen noch mal geschlossen. Und jetzt.
Aber es ist ein bisschen wirr. Also Peter macht auch diesmal so eine Mindmap, dass er alles irgendwie aufschreibt. Das ist ja auch irgendwie mehr so ein Bob-Move, denke ich.
Ja.
Und Alexandra ist voll im Detektiv-Move und ich denke, wo ist denn Justus?
Ja, der ist überhaupt gar nicht mehr da. Also zumindest szenisch nicht. Also vielleicht ist er auch gedanklich nicht mehr da. Vielleicht ist er schon in Rocky Beach am Strand. Auf jeden Fall, ja, woher weiß Peter das auf einmal alles? Ne? Der kommt wieder und weiß alles. Ne? Also das ist wieder so diese typische, ach, Justus hat sich mal ins Bett gelegt und weiß am nächsten Tag alles. Diesmal ist es einfach nur Peter. Der ist unterwegs, aber wir wissen nicht, meine, der wurde gut, der wird, die Nummer hat er zurückgerufen, keine Frage. Ne? Oder hat das irgendwo recherchiert? Ne?
Und nochmal in dieses Telefon, ne, damals sind ja Telefonbücher noch sehr en vogue, vielleicht hat er da rein, ich
Ja,
weiß
aber
nicht,
wo hat
vielleicht
er
war er auch
das?
in der Klosterbibliothek
Okay.
und hat da,
Aber auch wieder
aber wir wissen
Bobs-Sache,
es
ne? Also
nicht.
wo ich sage, also das, was er alles recherchiert hat, ist normalerweise eigentlich Bobs Job, ne? Also der musste sich jetzt von der Wespe stechen lassen, ne? Wo ich sage, warum ist denn der nicht recherchieren gegangen?
Und es ist so ein bisschen, es wird mir so ein bisschen dahingekotzt,
Ja.
ehrlich
Ja.
gesagt. Und ich denke so, wat, 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 wat. Also ich finde, das hätte man auch mit nicht viel mehr Aufwand irgendwie so ein bisschen mehr aufdröseln
Ja.
können. Ich bin aber froh, Sie sagen dann, wir fahren jetzt nach Wien.
Genau.
Und da bin ich froh, okay, scheinbar haben wir das jetzt alles recherchiert.
Und es
Es
muss
ist
schon
alles sehr
richtig sein. Und
verworren.
Alexandra hat so richtig Spaß mit den Jungs. Es ist richtig schön mit
Genau,
euch.
und das liegt ja quasi, also das ist ja quasi hier um die Ecke. Es sind nur 400 Meilen. Also das sind locker 500 Kilometer. Mal locker eben in so einem Van, der ja auch so mega schnell fährt. Also so, naja, gut.
Ja, aber wir, das ist ja sowieso, also was die Jungs manchmal für Wege zurücklegen, ja, um einen Fall zu lösen, das ist schon manchmal sehr witzig. Ja, auf jeden Fall kommen sie dann gegen Mitternacht irgendwie dann in Wien an und dann werden wir sie aber, wir begleiten sie erst wieder am nächsten Tag, als sie dann in einer fancy Eisdiele sitzen und sich ein Eis nach dem nächsten reinschaufeln. Also ich habe in meinem Leben noch
Und
nicht
diese
so viel
Eisdiele
Eis
gibt es
gegessen.
wohl wirklich. Diese Eisdiele gibt es wohl wirklich. Also, genau. Und da gucken sie dann halt in Telefonbücher und allein es sind vier Bände nötig für ganz Wien, weil klar, früher schrieb man, ne, das waren sehr dünne Seiten, sehr kleine Schrift und so. Es waren halt andere Zeiten. Heute guckst du einmal ins Internet. Und sie holen dann auch den Eismann-Chef von den Herrn Tichy.
Also auf Deutsch Tichy, auf Englisch Tichy. Also ich habe mir beides angehört, weil ich auch dachte, okay, das ist wieder so ein Name. Ich habe manchmal, wenn ich so Bücher lese und da kommen Namen vor, die ich nicht aussprechen kann, dann überlese ich die. Oder ich mache einfach nur so bla 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 oder irgendwas, ja. Und da habe ich aber wirklich mal überlegt, so, okay, wie kommt man auf diesen Namen? Ne? Also das ist
Den
einer,
gibt es aber,
ja?
weil der wirklich, weil die Eisdiele so
Ach, die
heißt.
heißt tatsächlich so, okay.
Genau, aber das wird uns ja, also, ne, die gibt es halt wirklich und der Typ heißt dann auch Tichy, also Tichy.
Okay.
Und der ist scheinbar sehr sprachbewandert und sagt so, also wenn ihr wissen wollt, was es noch für Übersetzungen für Müller gibt, ich hätte da mal eben sechs, wie wäre es denn? Und sie landen dann bei dem slowakischen
Mühlna,
Müllner.
genau.
Und dann finden sie anhand des Telefonbuchs einen Stadtführer, der halt Emil Müllner heißt. Und dazu müsst ihr wissen, auch früher, manchmal standen Berufe halt auch im Telefonbuch mit dabei.
Genau.
Konntest du halt mit eintragen lassen, wenn das irgendwie wichtig für deine Branche war.
Ja, das ist ganz schön, ne? So kommen, werden sie auf den aufmerksam und dann ist natürlich klar, dass der ja höchstwahrscheinlich dann auch die Führung an dem Tag übernehmen wird im
Und das ist
Stephansdom.
halt auch der Name, der auf dieser Eintrittskarte von dem Mönch stand. Und da denke ich nur, oh Gott, es ist wirklich extrem an den Haaren herbeigezogen. Aber es ist ein Kinderbuch.
Genau. Und auf jeden Fall machen sie sich dann auf und gehen zu der Führung und werden auch von dem Emil Müllner dann durch den Stephansdom da geleitet. Und dann kommt auch eine ziemlich krude Szene, wo es dann darum geht, wo er dann die Truppe fragt, na, wollen wir uns jetzt das Gewölbe angucken oder wollen wir in den Weinkeller? Und dann haben wir einen sehr weinaffinen Peter, der total heiß drauf ist und sagt, oh, ich will unbedingt in den Weinkeller, weil er hat ja erst einmal bei seinem letzten Geburtstag Wein getrunken, wo ich mir ganz viele Fragezeichen hingemacht habe und habe gesagt, okay, wir sind in Amerika, da darf man ab 21 erst Alkohol trinken. Die sind 16. Ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob das da auch so ist, dass man da wie hier oder wo du da auf dem Dorf mit 11 schon ein Bier trinkst und so, ja. Weiß ich nicht, warum ist der Peter auf einmal so heiß auf Wein?
Wissen wir nicht, vielleicht kriegen wir aber auch da die Verbindung zum Heurigen. Also Wein war halt ein großer Wirtschaftsfaktor in Wien. Und andererseits erfahren wir aber auch was generell über die Unterkellerung. Also in der Zeit, als die Türken Wien belagert haben, wurde halt sehr viel in Wien halt unterkellert. Außerdem gab es ja diverse Krankheiten. Und dann haben die ihre Toten halt unter der Stadt bestattet. Deshalb halt in den Katakomben. Und es ist halt so, und das ist halt wirklich so, die kann man sich auch heute angucken. Ich war da vor Jahren auch schon mal drin. Das ist eine ziemlich gruselige Angelegenheit. Und zwar bis 1783, bis 1783 wurden bis zu 11.000 Tote da unter der Stadt bestattet. Und ab da, 1783, ab da wurde es verboten, Bestattungen auf Stadtgebiet zu machen. Da mussten die wieder außerhalb bestattet werden. Also da unten drunter gibt es also jede Menge Skelette, Totenköpfe und so weiter. Und das kann man sich halt anschauen. Ne? Das war durch Seuchen im Mittelalter.
Genau.
Was wir noch nicht gesagt haben, übrigens, was noch ganz wichtig ist, dieser Emil Müllner hat graue Augen und eine Glatze. Ich finde, das sollte man noch mal, das habe ich aber auch erst
Das
beim
stimmt,
zweiten
das muss man
Mal.
auf jeden Fall
Und die Augen
hervorheben.
würden wohl sehr dem Wirt ähneln und der Babette eben.
Genau, weil das war zwischendurch, genau, wurden diese Infos schon mal gedroppt, ne, dass Justus auch den Wirt angeguckt und hat gesagt, okay, der hat auch solche grauen Augen, ja, also
Ja, und
sehr
der sieht gar nicht aus
besonders.
wie ein Wirt.
Ja.
Der sieht halt auch irgendwie eher aus wie ein Professor oder ne, wie ein künstlerisch begabter Mensch, auf jeden Fall was sehr Intellektuelles.
Ja, das stimmt. Das ist Justus auch so ziemlich aufgestoßen. Er hat auch gesagt, könnt ihr euch den in einem Anzug vorstellen? Ne? Das passt doch irgendwie besser. Ne? Irgendwie so ein bisschen Professorenrichtung. Ne? Hatte da schon mal solche Ideen gehabt. Und es ist tatsächlich so, dass die im Zuge der Führung auch dann an einigen Särgen da vorbeigehen, wo dann eben noch solche Mumien und Skelette drinnen liegen. Einige schon sehr zersetzt sind, wo du merkst, okay, die Kleidung hat sich sehr zersetzt. Und dann haben sie dann doch mal einen Sarg gesehen, wo die Kleidung noch sehr gut erhalten ist und Mühlnah dann auch sagt, okay, das ist Brokat. Und dieser Stoff, der zersetzt sich halt sehr, sehr, sehr langsam, bis gar nicht wahrscheinlich oder wird halt sehr, sehr lange dauern. Und er sagt dann auch diesen ganz speziellen Satz, es fühlt sich auch noch richtig edel an. Also doch.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Es fühlt sich ja, genau, er weiß, wie es sich anfühlt. So, jetzt muss ich dazu auch noch ein bisschen klugscheißen. Also, als ich in den Katakomben von Wien war, das, was ich gesehen habe, waren, ja, es waren Tote, es waren Skelette. Teilweise wurden auch nur die Köpfe gesammelt, nur die Oberschenkel. Also, da wurde richtig gestapelt. Dass ich sich zersetzende Särge mit, also mit Mumien, mit Leichen, also wo man noch mehr als den blanken Knochen sehen konnte, gesehen. Also das ist, glaube ich, für die Öffentlichkeit definitiv nicht zugänglich, weil es ist halt noch ekliger. Und ich habe da auch keine Stoffe gesehen. Also ich glaube, das ist wirklich für die Geschichte, dass das halt, dass man da halt quasi so eine halb verweste Leiche sieht. Das ist also in echt, wenn ihr euch das mal anguckt, das kann man sich angucken, das ist gruselig, aber ihr seht wirklich nur noch blanke Skelette da unten. Für die Geschichte ist es natürlich wichtig. Was stimmt, ist, dass Brokat ein Stoff ist, der extrem langsam zerfällt, weil da wurden oft halt Gold- und Silberfäden eingewebt. Und deshalb ist er halt sehr, sehr langlebig. Und Brokat wurde halt oft für Mäntel benutzt, aber auch Wandverkleidung wurden damit gemacht, Polster wurden damit, Sofas und Kissen wurden damit bezogen. Und ja. Also, dass das sehr langsam zerfällt, ist durchaus richtig. Wichtig ist aber wirklich an der Stelle, ihr müsst wissen, wie es sich anfühlt. Also der Emil weiß das.
Genau. Und dann wird es auch ziemlich
Ja.
verwirrend. Ja, also die Führung ist dann irgendwann zu Ende und sie wollen aber Mylnar weiter verfolgen. Und irgendwie kommen
Und dann gehen
sie.
sie wieder in die Katakomben, ne?
Ja, aber irgendwie sind sie doch
Sie
auch mal
gehen
ganz
wieder
kurz oben
rein.
und dann treffen sie ja noch dieses
Ja?
Mädchen.
Annalisa.
Annalisa, die im Hörspiel richtig überhaupt nicht auftaucht, ja?
Richtig,
Gut,
zu Recht. Die
ja,
braucht man auch nicht,
richtig.
aber gut.
Und dann gibt
Aber
es
die
eine.
zeigt Ihnen dann den Weg.
Genau, weil die hat nämlich gesehen, wo der lang ist und irgendwie, also das ist ja wie so eine Art Wohngebiet wird der beschrieben. Also die kommen irgendwie da hoch und dann geht es irgendwie wieder runter. Und dann müssen sie durch einen ganz engen Gang kriechen. Oh,
Ja.
ekelhaft. Also für alle
Auf
Klaustrophobiker
allen Vieren,
furchtbar. Also
ja.
das ist für mich eine ganz schlimme Vorstellung. Also enge Gänge und da habe ich letztens auch erst wieder davon geträumt, vielleicht deswegen. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als in einem ganz engen Gang gefangen zu sein, wo ich nicht mehr rauskomme, wo ich nicht mehr vor, nichts mehr zurückkomme, keine Ahnung, ja. Fürchterlich, ne? Und dann kriechen die alle nacheinander da irgendwie rein und auf einmal kommt der aber wieder. Die müssen sich also in irgendeiner Nische verstecken. Also Annalisa hält die dann alle fest. Und dann kriecht da der
Er
Glatzkopf
rennt, eine Glatze
vorbei.
rennt,
Ja,
genau, eine Glatze
rennt
rennt
vorbei.
vorbei.
Und genau, und Annalisa sagt, ja, sie hat den Mann, das ist der Mann mit dem Geld. Und der ist erst durch den Tunnel, dann wieder zurück und sie hat die Geldübergabe belauscht. Und es ging wohl um barocke Statuen, die zu einer Ausstellung nach Wien kommen sollten, aber nie ankamen. Barbara und Josef. Und ja, und auf jeden Fall ist der Glatzkopf ja wieder zurückgerannt. Das heißt, sie gehen auch wieder zurück, gehen wieder in den Stephansdom rein, wo sie da.
Müllner ist weg,
Wo Mylna erstmal
erstmal.
weg ist und sie machen aber dann die Tür zum Altarraum auf und Peter sieht ihn dann vor dem Altar kniend.
Genau, und Justus will mittlerweile raus und will im Telefonbuch noch mal gucken, wo der irgendwie wohnt. Und dann kommen sie auf die Idee, aha, Annalisa könnte den ja jetzt irgendwie am Altar irgendwie ablenken. Und sie gehen in der Zeit raus, denn vor der Tür steht praktischerweise die Polizei und die wollen sie jetzt mal holen.
Genau, ne? Da steht hier für, weiß nicht, fünf, sechs Autos da vor der Tür und der Justus geht auf den Polizisten zu, der denkt, ah, kommt ein Tourist, der will was wissen und so, sagt, nee, nee, da drinne sitzt der Lösegeld-Typi, geht doch mal rein, nehmt den mal fest.
Hier ist übrigens unsere
Ja, genau,
Visitenkarte.
die steckt ihm jetzt erstmal vor die Nase, stimmt.
Kommt ein bisschen, kommt durchaus wirkungsvoll, allerdings relativ spät zum Einsatz. Und Justus sagt auch, er weiß, wo das Lösegeld ist. Und der Polizist kennt Mülner und weiß, oh, das ist ein ganz topgerissener Verbrecher, der ist unschnappbar.
Den haben wir
Bis
schon.
jetzt haben wir den haben wir auf dem Schirm, aber bis
Genau.
jetzt konnten wir dem nie was beweisen. Und Justus sagt, doch, 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 geht da mal rein. Und dann stürmt die Polizei, genau, da kommt, er erzählt schon was von diesem Brokatfehler. Und weil er ja wusste, wie sich der Stoff anfühlt, das ist ganz klar. Und die Polizei stürmt die Kirche.
Genau. Und damit ist das Emil und die Detektive heißt dieses Kapitel.
Ja, was eine Anspielung wohl auf Erich Kästners
Ja.
Kinderbuch ist, aber eigentlich nur, das hat
Ja,
es ist, ja. Okay, also wir haben es bemerkt, dass Erich Kästner gemeint sein soll, weil das Buch halt auch Emil und die Detektive heißt. Nur dass halt Emil da der Detektiv ist und nicht. Naja, dieser, egal. Also ich bin auf jeden Fall, also ich habe nur drunter geschrieben, was für ein irres Hin und Her. Also ich bin immer noch wie überfahren
Ja.
nach diesen beiden Kapiteln, die einfach sehr wirr sind. Und da muss ich sagen, das ist halt im Hörspiel viel besser gelöst,
Ja,
finde ich.
das geht da irgendwie nicht ganz so wirr hin und her. Das ist dann schon linear, ne? Dass man sagt, okay, die machen da die Führung, gell, ist im Hörspiel, ne? Und dann kommt Justus aber, glaube ich, mit dem gleichen. Also ist es auch der gleiche Hinweis mit dem Brokat? Ja.
Ja, das ist
Ja.
auch so, aber Justus erzählt das halt der Polizei und damit endet eigentlich auch das Hörspiel, weil Justus sagt, dürfen wir Ihnen mal in einer Gruft das Gruseln beibringen und damit endet das Hörspiel. Also dann geht er mit der Polizei da rein und erzählt denen, wo das Lösegeld liegt und die ganze Geschichte ist aufgelöst. So leicht kommen wir im Buch nicht davon. Nach diesem, wir sind ein bisschen überfahren worden, gibt es jetzt ein Auflösungsschlusskapitel, wo alles, finde ich ja, jetzt nochmal in einem derartigen Infogewitter auf uns niederprasselt. Also wir sitzen ein bisschen TKKG-esk in einer Eisdiele,
Ja, wo sie wieder
wo es auch
Tonnen
noch.
von Eis essen. Also da werden ja Eisbecher bestellt und dann noch eine.
Ja, weil der Eismann sie so geil findet und sie
Das
deshalb
ist wirklich
eingeladen hat.
toll.
Und dann kommt halt die Auflösung und das wird uns halt vom Erzähler die ganze Zeit um die Ohren gehauen. Und da geht es jetzt Knallauffall. Also da hätte ich ja schon ein bisschen mehr gebraucht und kann nur so
Nee,
ratatazom
es
das
ist wirklich,
alles
das ist
so.
wirklich einfach nur ein Aufzählen von, wer ist jetzt wie miteinander verwoben. Ne, erstmal sind das ja alles
Richtig.
verwandtschaftliche
Alles
Verhältnisse.
Cousins,
Genau.
Cousinen.
Cousins, Cousinen, Bruder. Ja, also wir haben da einmal Mühlnahe, Babette, der Wirt, der auch dann jetzt kein Wirt ist, sondern eigentlich ein Kunstprofessor. Ja, Bartel
Natürlich, das
Müller,
sieht man ja sofort.
total. Dann der Bestatter, der Müllers Bruder ist, der Krächzer, der im also Koch im Gasthof ist und Benedikt aus dem Kloster. Das sind also eigentlich unsere, warte, ich muss nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Übeltäter. Ja.
Genau, und da muss man halt wissen, also Bruder Benedikt lebt sehr lange schon in diesem Krankenhaus, in diesem Ex-Kloster, der hatte einen Unfall, seitdem hat er eine schwere geistige Behinderung und liebt halt die heilige Barbara. Andererseits kennt er sich halt auch super in diesem Kloster aus und hat seiner Cousine halt immer alles Mögliche an Tipps gegeben über Sicherheitsmaßnahmen und so. Aber die heilige Barbara, das war wohl so seine Schwachstelle und als sie die geklaut haben, da hat er gedacht, nee. Das ist nicht so gut. Und deshalb hat er den Jungs scheinbar auch diesen Tipp gegeben, weil er hat das irgendwann mal, als seine Cousine Babette ihn besucht hat, da hat er ihre Handtasche durchsucht und da hat er diese Eintrittskarte von den Wiener Katakomben gefunden. Entschuldigung, das ist gequirlter Pudding von vorne bis hinten.
Ja, es ist einfach nur furchtbar. Nee, das ist einfach so total durcheinander und wirr und das dann.
Und auch an der Stelle wird nochmal klar, dass diese Begegnung der drei Fragezeichen und Alexandras und des Bruder Benedikts wirklich reiner Zufall
Ja.
war. Und dass er sie belauscht hat und gedacht hat, die reden da über die heilige Barbara, ich helfe denen
Ja.
jetzt, weil ich weiß, meine Cousine dreht da, die nächste Geschichte ist morgen.
Ja. Ja, also das ist alles total an den Haaren herbeigezogen einfach und genau.
Und du hast ja gerade gesagt, da sind mindestens sechs Leute involviert, plus so diverse Helfershelfer. Dieses Geschäft mit diesen geklauten Heiligenstatuen, die dann für ein Lösegeld zurückgegeben werden, muss ja ein Mega-Geschäft gewesen sein. Das muss ja unfassbar viel Geld eingebracht haben, dass so viele Leute da gut von leben können.
Ja, also
Und
Wahnsinn.
einmal wären sie schon fast aufgeflogen und seitdem würden sie wohl diesen Kniff mit den Särgen und den Leichenwagen machen. Also auch das ist eine unglaublich. Also die Sachen werden eher auf der Schwäbischen Alb, in Deutschland, in Baden-Württemberg geklaut. Und die Geldübergabe ist in Wien.
Ja, warum? Ne? Also das ist einfach alles viel zu krass konstruiert. Ne? Also überhaupt auch, wie gesagt, dieser Ablageort in den Höhlen. Ne? Also was für ein Aufwand. Dann das Rüberschippern in ein anderes Land. Ja, also wo das eigentlich ja die Gefahr ist, dass das ja noch schneller auffliegen könnte, sage ich mal. Ne? Wenn die das doch nur dann, also das Geld dann erpressen wollen. Ne? Ich meine, an sich so vom natürlich von der Idee her ist es natürlich eine coole Idee, das zu nutzen, so ein
Ja.
Bestattungsunternehmen, ne, wo du sagst, okay, du wirst jetzt nicht jeden Sarg aufmachen, wenn es da einen Totenschein gibt, einen Überführungsschein, wenn das gut gefälscht ist, da guckt dann natürlich keiner rein, gell, weil wegen auch hier Pietät und sowas, gell, da wird jetzt nicht jeder Zoll sagen, ja, mach mal den Sarg auf, ne, ich will mal gucken, ob da wirklich ein Toter drin liegt, ne, also wenn das alles, ist das schon von der Idee her eines Gangsters schon gut, ne, aber es ist doch auch sehr aufwendig. Also
Ja,
das ist,
sehr
ja.
konstruiert. Dann kommt auch noch dieser halbe Alpendollar irgendwie ins Spiel, der angeblich so eine Art
Den habe ich auch
Erkennungszeichen
überhaupt nicht
sein
verstanden. Am Ende
soll.
kommt das ja noch, dass der Inspektor, also der Polizist dann irgendwie die andere Hälfte hat, weil sie den irgendwie mal gefunden haben bei dem Müllnah, konnten ihm damit aber nichts nachweisen. Und jetzt konnten sie die wieder zusammenfügen. Also das habe ich wohl auch nicht verstanden. Also was das jetzt damit zu tun hatte und warum das jetzt
Also tut
irgendwie.
mir. Tut mir leid, also da habe ich wirklich Kopfschmerzen gekriegt, um das alles irgendwie noch aufzudröseln, weil lass uns das doch auch mal wirklich zu Ende überlegen. Also die Sachen wurden, in diesem Kloster geklaut. Das heißt, irgendjemand von dem Kloster muss ja dieses Lösegeld bezahlen in Wien.
Ja, eben. Also, ich meine, ja, also wem gehören denn überhaupt erstmal diese Statuen in dem Kloster?
Ja.
Von wem erpresst man das dann? Also man klaut das, dann merkt man, okay, die Statue ist weg. Kommt dann ein Brief oder ein Anruf mit verstellter Stimme, wir haben die Statue nach Wien überführt, bitte lösen Sie, ne?
Ja.
An den um den Tag Lösegeld in irgendwelchen Gängen, in irgendwelchen Katakomben, wo man durch Gänge kriechen muss. Also, hä?
Genau, Und dann ist aber der Infodump auch zu Ende. Und wir haben nur noch so ein bisschen Schlussgeplänkel
Ja, weil
übrig.
Annalisa ist
Und
natürlich
plötzlich.
jetzt total hyped, ne? Die möchte natürlich jetzt alles von den drei Fragezeichen wissen und alles über ihre Fälle wissen. Peter möchte Wien nur noch von oben sehen, weil aus Katakomben und sowas hat er jetzt
Bob.
genug.
Bob.
Ach ja, okay. Und dann genau nur von oben gucken und dann wollen sich natürlich noch ein paar Sehenswürdigkeiten an. Es wird noch ins Schwimmbad wahrscheinlich gegangen und viele Runden auf dem Riesenrad sind nötig, um alles nochmal zu
Genau,
emulieren.
Imprata, ich möchte auch nur noch Riesenrad fahren und alles von oben sehen. Und sie möchte dann auch nur noch von den spannendsten Fällen möchte sie halt was hören. Und ist auch ganz schön, weil die Jungs irgendwie, die leiden ja auch unter diesem unglaublich heißen österreichischen Wetter, wo ich mir so denke, hallo, ihr wart auch schon mal in der Wüste von Nevada, ihr kommt aus Kalifornien, Jungs. Also jetzt übertreibt doch bitte nicht so. Das war vor allen Dingen alles noch vor dem Klimawandel. Also ja, auch ein Sommer in Wien kann warm sein, aber gut.
Ja.
Oh, und ich bin an der Stelle wirklich froh, dass vorbei ist, ehrlich gesagt. Also das letzte Kapitel hat mich wirklich noch mal geschafft, weil es so unglaublich viel ist
Ja.
und ich dann auch noch so Restfragen habe, so mit, warum waren diese Höhlenforscher am Anfang so wichtig oder nur um die Gefahr zu
Ja.
demonstrieren? Und was ist mit diesen Masken? Wer ist die helle Stimme? Weil die eine krächzende Stimme ist ja scheinbar der Koch. Ist die helle Stelle Babette, Stimme Babette?
Ja, aber ist er ja eigentlich nicht, weil die klingt ja wie ein Mann.
Es wird aber auch irgendwie nicht
Ja, eben, weil
aufgelöst. Und ich meine,
der Glatzkopf ist ja Mühlnah. So.
ach, der ist aber, ja gut, okay, Moment, der Glatzkopf mit der Augenklappe, der ist Mühlnah, der ist dann aber auch auf der Schwäbischen Alb und läuft da mit dem Koch, mit der Mickey-Maus-Maske durch die Höhle und versteckt die Särge.
Und dann ist er ganz schnell
Ja?
auch wieder in Wien im Stephansdom in Fürth.
Krass.
Der kann sich ja
Okay,
vielleicht
aber
sogar
klar,
gehen.
Glatze, Glatze, würde ich glaube nicht, dass da zwei, ich habe mich nämlich gefragt, warum da zwei Glatzentypen unterwegs sind. Okay, dann war es Müller.
Also
Na
ich gehe mal ganz stark davon aus, weil sonst hätte man noch einen
gut.
anderen siebten Unbekannten. Bitte
Ja,
nicht. Es sind
und
mir genug
nein.
Personen.
Und mir hat ja schon gereicht, dass diese Annalisa plötzlich auch den letzten Satz im Buch hat. Also noch nicht mal eine Alexandra, die sich da immer weiter raufgeschraubt hat und sich etabliert hat. Und plötzlich kommt da so eine dahergelaufene.
Ja, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Also, die ist auch so nochmal so ein Charakter, der dann nochmal mit reinkommt. Es sind eh schon so viele Figuren. So gut, ich müssen das auch nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, dass dieses Buch nur 114 Seiten hat. Also, das ist wirklich ein Shorty.
Ja.
Und die Kapitel sind auch nur so 4 bis 5, noch nicht mal, also manchmal sogar nur 3 Seiten lang. Oder am Ende sogar nur noch 2 Seiten lang oder sowas, ja. Also das ist wirklich also so dermaßen komprimiert und dann geht das so dermaßen schnell und wirr und dass man am Ende wirklich nur noch ein Kopfsausen hat und wie du gesagt hast, Kopfschmerzen, weil man einfach so einen übelsten Knoten hat. Also wo es gar nicht so ist, okay, ja, Infodump am Ende nochmal alles auflösen, wie früher schön bei den Klassikern. Wir sitzen nochmal bei Hitchcock im Büro, er fragt nochmal viel, aber es ist ein Dialog, ne? Also die erklären
Richtig.
nochmal mit eigenen Worten. Ist mir sowieso auch aufgefallen, dir bestimmt auch, wenn wir jetzt ins Resümee gehen, wie schreibt Frau Henkel-Weithofer, wenig Dialoge.
Stimmt. Ist mir jetzt so gar nicht, jetzt wo du sagst, stimme ich dir zu, ist mir selber gar nicht so aufgefallen. Aber also gerade dieses Schlusskapitel, da hätte ich doch gerne noch einen Justus gehabt oder dass sie das alles irgendwie zusammentragen und einer nochmal irgendwie notfalls doof nachfragt. Gerne auch eine Annalisa, die sagt, wie war das denn? Weil die wäre ja quasi prädestiniert, weil die will ja,
Die
ne,
weiß ja
so.
gar nichts
Und dass die dann
eigentlich.
sagen, pass mal auf, das war nämlich so und so. Aber dass es einfach nur durch den Erzähler kommt. ist mir echt zu wenig bei der Masse an Informationen. Und auch, also an der Stelle, als ich dann wirklich im Buch lese, und Drahtzieherin ist übrigens Babette Eberle, wo ich denke, ach, wann ist denn das bitte schön klar geworden? Die war irgendwann, als sie die an der Höhle zurückgelassen hat, war die weg. Und seitdem tauchte die nicht mehr auf. Und plötzlich ist klar, die ist the brain, die ist der Kopf.
Warum? Also wie? Was? Und vor allen Dingen, was ist mit Bob? Wie steht der jetzt dazu, dass seine hochinteressante Babette, ne? Also warum durften die mit ihr nicht nochmal in den
Ja.
Diskurs gehen, ja, und sagen,
Das wäre
sie,
wenigstens auch
ja,
schade, die fand ich doch,
ne?
ne?
Also,
Das hätte ich jetzt nicht gedacht
ja,
und
oder
so.
zumindest sie nochmal als Person nochmal auftauchen lassen am großen Ende, ne? Also, dass
Ja,
sie nochmal
finde
so
ich auch.
und dann ist sie auch mit dabei, weil sie im Flagranti erwischen, wie sie mit dem Mylnar zusammen die Beute versuchen in Sicherheit zu bringen oder so, ne? Also, man hätte sie nochmal, sie wurde ja so geil eingeführt eigentlich und dann
Ja.
komplett vergessen. Also, diese Frau ist nicht auserzählt, die ist überhaupt nicht, die hat gar keine, am Ende gar keine Kontur mehr bekommen. Und das ist so dermaßen schade. Und ja, es ist tatsächlich auch, ne, der Erzähler, der uns viel vermittelt und eben auch Informationen, die recherchiert haben, die auch nur durch den Erzähler mitgeteilt werden. Also man darf es gar nicht miterleben, sondern es wird einem einfach nur, wie du vorhin schon mal so gesagt hast, so hingerotzt, ne? Also einfach so nimm, ne? Also auch selbst die drei Fragezeichen eruieren das nicht gemeinsam. Es wird dann nur, ja, und da hat
Ja.
Justus gesagt, dass das so und so war.
Und deshalb ist es nicht so richtig homogen. Und ich finde schon, dass dieses Buch, diese Geschichte hat so zwei Teile. Ich finde die erste Hälfte, die finde ich richtig gut. Diese ganze Geschichte in der Höhle, wo die Figuren in den Särgen finden, das ist dicht, das ist spannend, auch das. Bob gekidnappt wird und da in der Höhle verschnürt wird. Und das ist alles spannend, auch wie die den finden und wie die ersten Dinge und auch mit Babette, was sie sich so überlegen. Aber spätestens, als sie diesen Plan fassen und sich in dieses Gasthaus setzen, wo Alexandra dazukommt, ab da wird es einfach nur noch wirr.
Ja, Wahnsinn. Und das ist auch der Hammer, als ich es gelesen habe. Ich habe es ja auch wieder so gemacht, dass ich es erst komplett lese, mir dann meine Notizen mache. Und bis zu diesem Kapitel, bis das mit dem Alpendorf, wie du es gerade gesagt hast, habe ich das gelesen. Da habe ich es gelesen, dachte, ja, alles klar, geil, okay. Und dann bin ich da hängen geblieben und da habe ich nur noch stockend gelesen. Also ich konnte die Kapitel dann gar nicht mehr so flüssig vor mich hinlesen, weil ich dann schon so, hä? Da hat mein Stirnrunzeln angefangen. Allein schon dann das Kapitel mit dem Alpendollar und dachte so, okay. Und da habe ich angefangen zu blättern und dachte, habe ich hier irgendwas nicht mitgekriegt? Ne? Habe
Also
ich
der muss
das?
ja bei den Papieren gewesen sein, der muss da irgendwo dazwischen gelegen haben, aber da hätte ich doch gerne einen Satz gehabt, wo irgendwie dass sie da auch noch irgendwie so einen halben Geldschein rausziehen.
Genau.
Wie der dann aufgelöst wird, ist ja, kann
Egal.
man ja gerne
Aber ich habe in
später
dem Moment das
machen.
Kapitel gesehen und habe gedacht, hä? Was legen Sie ihm jetzt hier auf den Tisch? Wo kam das jetzt her? Also das war für mich überhaupt nicht mehr greifbar. Und da hat dann die Geschichte leider Substanz verloren, ne? Obwohl die so viel zu bieten hat, ne? Mit ihren schrulligen Charakteren und auch wie das aufgebaut wurde, diese ganze Stimmung, diese Höhlen und toll und irgendwie ja auch, ja, dieser Gangsterplan, der ja schon irgendwie auch, auch wenn er mega übertrieben und natürlich total an Haaren herbeigezogen ist und so, aber ja, ist ja künstlerische Freiheit, gell? Irgendwann muss man ja was finden, um einen Fall entwickeln zu lassen, geschenkt. Aber so dieses am Ende, ja klar, und die Begrenzung war vielleicht 114 Seiten, ne? Also das durften vielleicht nicht mehr sein. Also komprimiere, raffe, ja, dann muss der Erzähler da viel, weil ich habe nicht so viele Zeichen zur Verfügung, ja. Ja, aber es ist halt wirklich, um im Lesefluss zu bleiben und um auch die Geschichte nachvollziehen zu können, sind es zu viele Stricke,
Ja,
die sich verknoten.
und dann kann man doch bitte solche sinnlosen Dinge wie die Nummer mit dem Wespenstich bei Bob, die Nummer mit dem Albtraum von Bob in der Höhle mit dieser Vision, den Albtraum von Justus mit dem Lügendetektor. Also wenn man Seiten braucht, ne, wenn man Platz braucht, dann lässt man doch da, dann kürzt man doch da, weil das hat für oder ich bin zu doof, das hat für die Geschichte überhaupt keine Auswirkung. Und auch so ein Bob, dann soll er doch von Babette träumen, wenn die ihn so beschäftigt. Und wie du schon gerade sagst, am Anfang macht er da ein Fass nach dem nächsten auf und sagt, wir müssen da hingehen und die ist voll spannend und ich will wissen, wo die wohnt. Und nachher kein Wort mehr. Sie ist völlig uninteressant. Oder dass ihm es wenigstens leid tut, dass sie die Schuldige war, dass er sich das jetzt nicht hätte vorstellen können. Also, wie gesagt, ich glaube, da sind gute Ansätze, aber ich hätte das, also wenn ich da Lektorin gewesen wäre, ich hätte das so nicht durchs Lektorat gegeben. So, da hätte ich gesagt, so, da müssen wir aber nochmal ran. Das ist aber nicht verständlich, da müssen wir an der Stelle noch ein bisschen schrauben. So, selbst wenn die Geschichte an sich ja auch gut ist, auch dass es familiäre Verstrickungen gibt und dass sie alle dieselben grauen Augen haben, ja gut, das ist für so ein Drei-Fragezeichen-Ding, finde ich gar nicht schlecht. Und auch diese Namen, ne, jeder in einer anderen Sprache. Aber auch wie sie da drauf gekommen sind, das war so, ich will nicht sagen wahllos, aber also irgendwie hat's nicht so richtig
Man
Klick
wurde
gemacht.
nicht mitgenommen. Also man ist auf dieser Auflösungsschiene überhaupt nicht, man war überhaupt nicht involviert als Leser. Also man konnte überhaupt nicht nachvollziehen. Es war nicht so wie, wo der Hitchcock noch kommt und sagt, auch denk doch mal drüber nach, das könnte ja ein Hinweis sein. Ne? Also es gab ja überhaupt keine waschechten Hinweise. Klar, so im Nachhinein, ja, hat der eine mal was gesagt. Ne? Das war vielleicht ganz schön, auch dass der Mylnar so überführt wurde, indem er gesagt hat, ich weiß, wie sich das anfühlt. Gell? Schön. Das ist wirklich klassische Detektivarbeit. Justus hat zugehört, hat sich gewundert, warum weiß der das? Ne? Dieses typische Verraten. Auch so, ja, auf welche Sachen sind sie denn noch gekommen? Na gut, sie haben die halt die Zettel da in dem Roller gefunden. Sie haben beschattet belauscht, ne? Also als Detektivhandwerkzeug, ne?
Ja. Das aber auch alles
Aber
eher in der ersten Hälfte,
ja.
wo sie sich dann halt am Eingang der Höhle postieren und gucken, wer kommt denn da.
Genau.
Aber alles Weitere, auch dieses Gespräch mit dem Wirt ist so
Ja,
seltsam.
also warum sind wir da schon nicht vorher schon in dieses, also damit eingeweiht worden, ne, was die jetzt vorhaben? Ne? Warum konnte man nicht schon hören, dass Bob jetzt Alexandra anruft, weil sie die jetzt brauchen als Unterstützung zum
Und weil die
Beschatten?
gut Deutsch kann,
Genau, ne?
genau.
Also das hätte man doch sagen können. Ja, wie du es vorhin gesagt hast, hätte man diese Szenen rausgelassen, die echt einen Haufen Zeichen gefressen haben. Die zwei Träume und der Wespenstich, ne, raus damit, dann hätte man Platz für sowas gehabt, ne?
Also, ja, also insgesamt muss ich da auch sagen, finde ich da die Umsetzung. Ich hatte das Hörspielen wirklich nur noch so in Fragmenten im Hinterkopf und natürlich erinnert man sich an die Höhlenfrau und dass die da in den Höhlen sind und ich wusste auch noch, die sind am Ende in Wien und auch das mit dem das fühlt sich noch genauso an, der Brokatstoff, daraufhin hat sich der Mylnar verraten. Das waren so Sachen, die hatte ich noch präsent, aber so insgesamt von der Struktur und von der Szenerie fand ich das Hörspiel gut zusammengefasst. Und da sind ja wirklich die ganzen Sachen, die einen so auch diese ganze Verfolgungsjagd und dieses ganze, was wir jetzt als unsinnig und ablenkend haben, das hat Herr Minninger netterweise für uns weggelassen. Und da muss ich ihm auch mal sagen, ja, das ist gut.
Ja, das ist halt mal so wirklich so ein Fall, wo wir ja sonst immer gesagt haben, ja, okay, das Hörspiel ist gut und jetzt kriegen wir aus dem Buch nochmal extra Szenen, die vielleicht jetzt so zur Kernhandlung nichts beitragen, aber die irgendwo nochmal ein cooles Gimmick sind, wo wir nochmal was Sinnvolles erfahren. Ja, so, wir sagen, okay, das eine Sinnvolle in dem Traum von Bob war, okay, man konnte nochmal sagen, er hat da zu Hause einen Job und er hat Zukunftspläne und sowas, okay, ganz nett eingebaut, aber eigentlich sinnfrei für die Geschichte. Stören mich hier diese Extraszenen, also weil die einen noch mehr verwirren. Also es ist nicht so, dass man dann durchs Buch noch mehr Klarheit bekommt, sondern eigentlich wird man durchs Buch noch mehr verwirrt. Also da habe ich dann diese Story im Hörspiel wohl besser verstanden
Ja, finde
als
ich
im Buch
auch.
leider, ja.
Und das auch so, wie sie darauf gekommen sind, das ist alles ein bisschen stringenter. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, das ist nur ein kleiner Punkt, aber ich glaube, ich habe es bestimmt 5-mal gezählt, dass sie dauernd, die drei Jungs werden dauernd darauf angesprochen, sie kämen ja aus England
Ja.
und sie sagen jedes Mal, nein, wir
Ja.
kommen aus Amerika.
Ja.
Wo ich immer so denke, was soll das eigentlich? Weil wenn es andersrum wäre, würde ich es noch verstehen. Aber ich meine, also es gibt halt sehr viel mehr Amerikaner als Engländer.
Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur dieses, du sprichst Englisch, du bist aus England. Ne? Einfach so dieses,
So.
wirklich diese Stereotype, dass man jetzt
Na
gar nicht
gut.
an Amerika denkt, weil England vielleicht europamäßig näher an Deutschland ist und man halt davon ausgeht, okay, es würde jetzt eher ein Engländer nach Deutschland reisen, 96, als ein Amerikaner vielleicht, vielleicht ist es über einen großen Teich zu weit. Das halt eher das hier, du sprichst Englisch, du kommst aus England, ne? Also Englisch England und nicht Englisch Ami, ne? So.
Ja.
Ich denke, das war eigentlich dann der Vater des Gedanken.
Haha, ne, und wir denken an der Stelle an Shakespeare. Also das finde ich gut. Da kann ich jetzt demnächst auf jeder Party nochmal mit auftrumpfen, falls
Ja.
jemand das nochmal sagt. Übrigens, du weißt, wo das herkommt,
Ziemlich
ne?
geil.
Das ist Heinrich der
Finde
Vierte.
ich super. Ne? Also ich denke, das war eher das. Ne? Und
Naja, und wir waren jetzt mal auf deutschem Boden und nachher sogar noch in Österreich. Bob ist sehr mutig und aktiv dahergekommen und Justus durchaus auch mal als Zweifler, der auch so an seine Grenzen stößt mit der Sprachbarriere zum Beispiel. Und ein Peter, der einfach alles kurz schließen und knacken
Ja,
kann.
geil eigentlich, ja. Also das ist schon gut zusammengefasst, wo die drei nochmal gut Struktur irgendwie kriegen. Und da gefallen sie mir tatsächlich auch. Also ich gucke ja immer, wie gefallen mir die drei Fragezeichen bei dem jeweiligen Autor. Und ich muss echt sagen, mir gefällt natürlich ein Bob, der die Sache in die Hand nimmt, der sagt, ach, ich kletter jetzt in dieses Loch, ne? Also könnt ihr gar nichts, will ich jetzt machen. Mir gefällt aber auch ein Peter, der auch Ideen hat und Schlösser knacken kann und da seine Sachen ausspielen kann. Justus ist ja.
Er musste gar keinen verfolgen, doch außer mit dem Motorrad.
Ja, genau,
ne?
Da musste die ganz schön verfolgen. Da hat sich auch gedacht, die schnappe ich und dann sind sie weggefahren. Nein, aber Justus ist recht blass. Also der ist gar nicht, der hat zwar mal so seine Momente, wo er so mal sein, also er wird ziemlich oft als Computerhirn bezeichnet, das finde ich auch TKKG-esk, ja, da muss ich ganz oft an Karl denken, aber das ist wahrscheinlich auch wirklich nur ein Zufall, weil ich glaube, Frau Henkel-Weithofer hat da jetzt so gar nichts damit am Hut, vielleicht, aber der ist aber so recht. Weiß ich nicht. Also ich kann Justus da nicht greifen in der Folge. Der kommt mir auch gar nicht so präsent vor irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Allerdings stört er mich auch nicht. Also wir hatten ja schon Folgen, wo ich sehr sauer war auf Justus, weil er sich derartig in den Vordergrund gespielt hat, alles selber in die Hand genommen hat, alles bestimmt und wie ein Diktator verfügt hat. Und hier ist schon, dass sie diesen Plan, auch wenn wir davon nichts erfahren, dieser Plan ja durchaus mit den anderen beiden besprochen und ausgedrückt ist.
Das, ne?
Dass sie sagen, okay, Bob macht das, wir machen das. Also es ist nicht so, ich weiß alles und ich sag's euch aber jetzt noch nicht. Ich sag's euch erst am Schluss. Und das hatten wir in diesem Fall mal gar nicht.
Und das ist sehr schön, weil ich wirklich auch das gut finde, dass die da so auch auf einer Ebene sind. Also von Justus wird auch nicht das ist unser Chef, das war unser Erster und der hat ein super Gehirn und der hat ein tolles Gedächtnis und so, aber das ist eher so, damit ziehen sie ihn, ziehen ihn schon ein bisschen auch damit auf, ne, und sagen, Mensch, du freust dich ja nicht nur auf Rocky Beach, du freust dich doch auf die Schule, weil du nämlich der Beste bist in der Schule und gerne lernst und sowas, ja. Das ist aber alles sehr liebevoll gemacht, wo du einfach merkst, dass die jetzt nicht so in diesen Streitmodus sind oder Peter sich jetzt übermannt fühlt oder sowas und bevormundet oder irgendwie.
Genau, also ihr merkt schon, wir sind durchaus da sehr differenziert, wie uns dieses Buch und dieses Hörspiel gefällt. Ich habe übrigens auch noch gelesen bei Christian Rodenwald, dass er rausgefunden hat, dass André Mininger wohl auch nicht unbedingt Fan von Frau Henkel-Weithofer ist und dass es wohl manche Bücher hat er teilweise sogar fürs Hörspiel umgeschrieben. Also das sei wohl so bei Schüsse aus dem Dunkeln und Dreckiger Deal, weil ihm das nicht gefallen habe. Und ja, jetzt haben wir da auch schon ein bisschen rumgeknöttert. Andererseits haben uns ja auch Dinge gefallen an der Art, wie sie schreibt. Und ich finde, sie wurde halt, glaube ich, auch immer gerne zum Sündenbock gemacht. Also wenn auf jemand geschimpft wird, ich meine, auf André Mininger wird auch in vielen Dingen halt geschimpft und auf sie halt auch. Andererseits sollte uns natürlich schon klar sein, wenn sie das nicht in die Hand genommen hätte und diese Serie nochmal neu belebt hätte, dann wäre vielleicht in den 90er Jahren auch Schluss gewesen.
Ganz genau so ist es. Na, also da muss man schon eine riesengroße Lanze brechen und die 16 Fälle, die sie da zu Papier gebracht hat, die haben auch absolut ihre Daseinsberechtigung und es ist absolut schön, dass es so ist und man kann viel, viel Gutes aus den Büchern ziehen. Und auch so diese Grundessenz stimmt halt auch, ne? Also ich habe das ja gelesen, wenn das wirklich stimmt, dass sie Tatort Zirkus geschrieben hat, ohne vorher auch nur ein anderes Buch gelesen zu haben, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also für eine Serie ein Buch zu schreiben, wo man
gar nicht
so drin
ist. Ich glaube,
als
Kind oder Jugendliche hat sie selber, ich glaube, sie hat selber früher die ersten Bücher gelesen. Das stimmt, glaube ich.
Ah, ja.
Also sie kannte die Serie schon, aber danach halt lange Zeit. Ja. Nicht wahrscheinlich.
Ne? Und dann das aber dann so aufzugreifen, das ist sehr bewundernswert und da kann man ihr nicht genug danken, ne? Dass sie da dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier sitzen letztendlich und jetzt unseren Podcast machen können, ne? Und dann sich dann so viele weitere Werke daraus entwickelt haben und auch heute noch Autoren ja auch auf ihre Sachen tatsächlich ja auch noch zurückgreifen. Also wie ja zum Beispiel der Kirschkuchen und Inspektor Kotter macht weiterhin mit und wir haben den Rotbauchfliegenschnepper dabei und selbst auch Figuren werden teilweise ja noch mit eingebunden.
Sie hat auch
Ne?
Morden wohl zurückgeholt, fällt mir jetzt gerade ein. Dadurch, dass sie nicht mehr so viel Auto gefahren sind in
Ja.
ihren Fällen, haben sie halt auch ab und zu nochmal den Rolls-Royce wieder gebraucht. Und deshalb ist eigentlich auch so die Wiederkehr von Morden auch ihr zu verdanken.
Ja, und vielen Dank dafür, ne? Weil das ist halt auch so eine Figur, die ja alle drei Fragezeichen-Fans sich schon irgendwie sehr, sehr wünschen, ne? Wie war das mit
Genau,
Patrick
und
und
im
Kenneth?
Zuge.
Die gab es aber, ja, die gab es ja vorher. Die waren ja schon ganz, ganz lange davor. Aber ich weiß gar nicht, ob die in ihren Fällen
Oh,
auftauchen. Ah, gefährliches
hallo
Halbwissen,
Martin,
ja.
ich hab keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nur im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich noch mal im Schnellverfahren beim Kochen halt die Europareise durchgehört. Und ich glaube, ich muss es jetzt aber noch mal wirklich mit Zusammenhang hören. Also ich hatte extra jetzt auch noch mal die beiden davor, also wie und beziehungsweise es war wohl in den Fußballgangstern, das haben wir auch am Anfang gar nicht unbedingt eingeführt, da ist es wohl im Buch so, dass es heißt, dass sie deshalb von dem Auftraggeber oder einem aus der ganzen Gemengelage kriegen sie als Belohnung diese Fahrt nach England spendiert und Karten für dieses Spiel Deutschland-England. In dem Hörspiel ist es aber so, dass erzählt wird, dass sie bei einem Fall den Präsidenten von Arsenal London kennengelernt haben. Und der fand sie irgendwie so toll und lustig, dass er gesagt hat, oh, dann kommt mich doch mal besuchen. Und der ist halt auch am Anfang von Diamantenschmuggel, ist der halt dabei und kommt halt so ein bisschen rüber wie dieser Hähnchen-King.
Ah, ja.
So von der Art her,
Ja.
ne, so ha 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 und ach toll, dass ihr hier seid. Und der ist halt der Präsident von Arsenal London und gleichzeitig auch Juwelier, weil mit irgendwas muss er ja seine Brötchen verdienen. Und so kommen die dann halt an die Geschichte. Und der hat sie halt eingeladen und dann dürfen sie ja da sogar in der Promi-Abteilung dieses Spiel bei Arsenal London gucken, im
Wow.
Wembley-Stadion. Also damit fängt es eigentlich an, dass sie halt da sind. Und am Anfang ist ja so eine komische Nummer, sie sticken ja im Aufzug fest mit so zwei alten Damen im Aufzug. Und also das kann man sich nochmal anhören, weil da auch tolle Stimmen sind und wie sich das so entwickelt. Und ich habe jetzt auch nochmal die Rom-Geschichte gehört.
Die fand ich immer
Der
toll.
Spinne.
Also das war, also kann ich mich als Kind
Ja.
erinnern, das habe ich, das Schattenmänner habe ich sehr oft gehört, tatsächlich auch gelesen, weil das hatte ich ja, komme ich wieder zu meiner Omnibus-Hausaufgabe, muss ich mir mal aufschreiben. Genau, und das fand ich irgendwie immer ziemlich cool in Rom, den Fall, glaube ich. Als
Ja.
Kind hat er mich
Weil
irgendwie
es ist auch schön
angecatcht.
heiß und auch sehr atmosphärisch mit diesen ganzen Rollern und der Handtaschenklau-Geschichte. Das hatte ich völlig vergessen, erst als ich es jetzt wieder gehört habe. Am Ende, da haben sie ja dieses Mädchen, diese Spinne kennengelernt, die auch eigentlich mit zu dieser Bande gehört und die holen sie ja raus. Die
Ja.
soll ja, das ist ja eine klassische Aussteigerin. Und der erzählen sie ja am Anfang, am Ende so, du kommst mit uns, wir nehmen dich mit nach Deutschland, wo die jetzt abgeblieben ist, keine
Stimmt, auch
Ahnung.
witzig, ja.
Wenn du das Buch kennst, ich weiß
Ja, muss ich
nicht,
nochmal
aber jetzt.
reinlesen. Da lese ich nochmal auf die letzten Seiten.
Also im Hörspiel ist halt die Rede, du kommst mit uns und dann sagt Alexandra, ja, und dann fahren wir nach Deutschland und da wohne ich und da ist schön und so. Und dann wollen sie die Spinne mitnehmen, um sie quasi so aus der Gefahrenzone mitzunehmen. Und Alexandra sagt, du kannst auch bei meinen Eltern erstmal ein bisschen wohnen.
Ah, okay, das ist ja geil. Na, da muss ich noch mal, da lese ich noch mal rein. Die Hausaufgabe mache ich auch noch mal.
Aber irgendwie hat die Spinne scheinbar nicht ins Buch
Nee,
geschafft.
nicht, zumindest jetzt nicht ins nächste Jahr. Aber vielleicht kommt da am Ende noch was. Vielleicht, wie sie dann da schon in Deutschland ankommen oder so. Das muss ich noch mal nachlesen.
Nee, das wäre ja bei uns.
Nee, ich meine, dann die könnten ja auch in Schattenmännern dann schon auch in Deutschland dann auch schon
Ach
ankommen am
so.
Ende, ne?
Ja,
So, und
stimmt.
dann,
Das.
ob die Spinne dann noch mit dem Auto sitzt oder ob sie die zwischendurch
Genau,
wegkrabbeln
irgendwo haben wir
lassen.
die Spinne, irgendwo haben wir die Spinne verloren.
Wir haben die Spinne vergessen. Die Spinne.
Gut, die fanden. Dafür haben wir ja genug Mädchen und Frauen. Sagen wir mal so, der Frauenanteil in dieser Folge ist ja durchaus nicht gering. Also gerade in Sachen Sprecherin. Also wir haben Babette. Wir haben Alexandra und wir haben nachher auch noch mal und die Wirtin, die noch mal vorkommt und dann haben wir natürlich noch Anna,
Lisa,
Lisa.
genau. Ja, das ist ja unnötige Rolle, aber es ist halt noch mal ein Mädchen dabei, okay.
Aber auch das war halt mal spannend im Zuge unseres Podcasts mal so ein Buch zu besprechen und ja, also für mich nur als Tipp, hört euch doch einfach mal die Hörspiele aus dieser ganzen Europa Reisereihe an. Ne? Also mit Anfangen tun wir in London, da geht es ja noch nach Rotterdam, dann machen wir weiter in Rom, dann geht es weiter auf der Schwäbischen Alb und nach Wien und im letzten Teil sind sie ja mit in der Schweiz.
Genau. Ich kann das auch verstehen, dass so der Wunsch nach der Europareise irgendwie ja auch da war. Ne? Dann die doch mal auch rauszuholen, ist ja auch immer ganz spannend. Ne? Wie agieren die mal
Und
woanders? Ne?
die Orte sind ja sehr illuster
Ja.
und so ganz anders als das, was sie halt in Amerika kennen. Und also so, das finde ich schon toll, auch dass sie nach Wien in die Katakomben gehen und so. Das ist schon, da gäbe es schon mehr Möglichkeiten, sich nochmal die Welt halt auch anzugucken und auf dem europäischen Kontinent zu sein. Also das finde ich schon in Ordnung.
Ja, richtig. Ne? Also hätte Frau Henkel-Weidhofer mehr Seiten gehabt, denke ich mal, hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht ist der Fall auch so, wie er ist, auch für sie so perfekt und ja.
Genau, aber ich fand es auf jeden Fall eine spannende Besprechung und es ist mir jetzt gar nicht so schwer gefallen. Also zwischendurch habe ich auch echt mal geflucht, als ich das Buch las und in der Vorbereitung eben, weil ich auch so Momente hatte mit, habe ich das jetzt überlesen und wo steht denn das? Und so. Und ja, auch die Recherche war ein bisschen aufwendig, weil es leider diese ganzen Orte auch wirklich gibt. Und das macht natürlich eine Recherche auch aufwendiger, als wenn man sagt, ach, das hat sie erfunden. Ne? Und dann, ich wusste vor lauter Höhlen schon gar nicht mehr jetzt, aber vielleicht fahre ich da wirklich mal hin. Das ist doch
Ja, es ist auf
spannend.
jeden Fall, also sieht es nach einem sehr guten Ziel aus, da mal hinzufahren. Und ich finde es eben gerade toll, dass es diese Orte gibt, ne? Dass man eben gerade da nochmal auch gucken kann und vielleicht auch wenn man jetzt nicht gerade hinfahren kann, aber über Google Maps oder so, da mal da sich was angucken kann von oben und einfach weiß, okay, ja, das ist halt wirklich reell und man kann da wirklich auch mal gucken. Das finde ich schon sehr toll, als wenn das halt alles so komplett fiktiv wäre, ne? Dass man wirklich
Ja,
sagt, das ist
das
ja genauso wie
stimmt.
in Rocky Beach oder so, gell? Klar, fiktiver Ort, aber LA und so, ne? Man kann sich dann doch irgendwo vorstellen und gucken, da könnte man sich das so hinkonstruieren und hinbauen und das finde ich immer eine sehr schöne Sache.
Da habe ich auch noch einen Tipp für euch, weil das habe ich auch im Urlaub gemacht. Ich habe nämlich auch noch ein weiteres Buch gelesen und das habe ich wirklich nur zum Vergnügen gelesen und das war, ich habe den Titel vergessen. Aber das ist eins von diesen neun und das ist, wo Victor Eugenie ermittelt.
Ach, na, hier, von diesen Crimes, ne?
Genau, also ich hatte da ja schon die tödlichen Törtchen von Tante Mathilda gelesen, das fand ich schon ganz gut, aber diesen Eugenie-Fall, den fand ich richtig, richtig gut. Der hat richtig Spaß gemacht und da gab es auch so viele Querverweise und dass die drei Fragezeichen halt wirklich nur so am Rande einmal so vorbeihuschen, bei so einer Tankstelle begegnen die ihnen mal und den Rest macht Victor Eugenie halt alleine und klärt halt aus Versehen so einen Fall auf. Und das ist wirklich so ein bisschen Agatha Christie-mäßig, so ein bisschen Hercule Poirot. Er heißt auch so ähnlich. Er wird da als Monsieur Hercule eingeführt, weil es ist eine Verwechslung. Es geht um einen, er stellt einen belgischen Detektiv dar und wird halt mit dem verwechselt und übernimmt dann seine Rolle.
Cool.
Und das ist richtig, also das habe ich so weggelesen und das hat richtig Spaß gemacht.
Oh yeah, da muss ich auch noch mal Hausaufgaben machen. Ich habe viele Hausaufgaben auf. Bis nächstes
Ja.
Mal.
Okay, ja, wir haben uns schon überlegt, was wir in der nächsten Episode machen. Das verraten wir aber noch
Nein.
nicht, außer dass ihr euch sehr freuen dürft, denn da sind wir nicht zu zweit, sondern
So
zu
dritt.
dritt.
Wir haben wieder einen Gast eingeladen oder eine Gästin, sagt man das so? Ja, also da wollen wir euch noch gar nicht, da spannen wir euch so richtig auf die Folter.
Genau, und da können wir dann auch nichts für die Folgenauswahl, sondern das hat dann diese Person sich ausgedacht und
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall
ja,
riesig
freut euch. Wir
drauf.
freuen euch, uns freut ihr euch auch und in der Zwischenzeit könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, kontaktieren, loben.
Ja, schreibt uns auf Instagram, kommentiert unsere Beiträge, schreibt uns E-Mails unter dgdb@freenet.de. Ja, alle möglichen Wege erreichen uns und erzählt uns, was ihr von den
Wir lesen
Särgen
das.
haltet. Wie habt ihr da so, was habt ihr da für Erinnerungen dran? Was hat euch da gefehlt? Vielleicht könnt ihr uns in der einen oder anderen Sache auch noch erhellen, uns noch mal eine andere Sichtweise geben. Genau, das.
Vielleicht sagt der ein oder andere auch, mein Gott, das war doch total logisch
Richtig,
und so.
richtig. Also da würden wir gerne alles wissen, was euch da bewegt. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf die nächste März-Folge. Ich hoffe, ihr freut euch mit.
Genau, ich bedanke mich heute bei dir. Es war wieder toll mit
Ja, ich
dir.
sag auch Salamat.
Genau. Salamat auch von mir
Salamat.
und
Wir
wir
lesen
lesen
auch
auch
den
den
nächsten
nächsten
Fall.
Fall.